Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge.
So, was, wer hat jetzt was mit Graffiti zu tun?
Also, ich weiß nicht, ob ich immer noch was mit Graffiti zu tun habe. Aber ja, also es war mal so und daher kommt auch der Name. Also es ist ein alter Graffiti-Name und das war auch mein Graffiti-Account.
Ah.
Und genau, dann habe ich irgendwann das einfach übernommen und jetzt ist es auch mein Tattoo-Name.
Und wie kommst du auf den? Weil ich musste nach Kain und der hat mir, der wusste nicht. Der wusste
ich nicht bin so. Gerade so nervös, seitdem diese Kamera.
Ja, pass auf, genau, warte, aber das ist ein Problem. Es weil ist okay. Bevor jetzt sich alle Leute wundern, ihr an den Hörgeräten, ihr an den Lautsprechern. Na, die Hörgeräte, ja. Womit man was hört.
Ja.
Also wir haben jetzt hier unser neues Paar zu Gast, heute mal wieder zwei, und zwar Roas, One und Always Nine, aber eigentlich heißen sie Damian und Kira. Hallo.
Hallo.
Und damit es jetzt ganz einfach ist, kannst du jetzt einfach direkt erstmal weitererzählen.
Okay, sehr gut.
Warum war das dein Name?
Also ja, es war ein Graffiti-Name mal und der ist auch tatsächlich einfach nur, sind nur zusammengewürfelte Buchstaben, weil die irgendwie aneinander hängen, gut aussahen in meinem Stil. Und genau, dann war es irgendwann so, dass ich einfach angefangen habe zu tätowieren und diesen Graffiti-Account dann einfach auch übernommen habe und irgendwann die ganzen Graffitis rausgelöscht habe und dann wirklich nur noch Tattoos.
Könntest du den Namen jetzt nochmal kurz taggen?
Ja, würde ich gleich machen dann. Nicht zu viel Pressure, bitte.
Das ist auch jetzt richtig gemein, ne? Nee, wir fangen mit was richtig Einfachem an. Mhm. Wir haben ja auch zwei Leute, wir fangen jetzt mit Kira an, wenn du deinen Stil beschreiben würdest, weil es gibt Menschen, die machen nach 15 Minuten diesen Podcast aus, die wollen nur wissen, was ihr für einen Stil macht und die wollen nur wissen, welche Nadelstärken. Deswegen, was für einen Stil machst du, wenn du ihn jetzt einfach beschreiben müsstest, damit jeder sich das vorstellen kann, weil er gerade nicht auf deinem Profil ist?
Also ich würde sagen, Freehand, floral und fließend wären so wichtige Stichworte. Mhm. Ich male halt alles erst am Termin auf, wenn ich die Kunden kennenlerne, in einem persönlichen Gespräch, dann ein bisschen herausfinden, in welche Richtung es gehen soll. Und ich würde sagen, ich bediene mich meist an Art Nouveau-Elementen mittlerweile. Also es ist von sehr minimalistischen Designs jetzt eher zu Art Nouveau gewechselt, aber ja, also auch sehr reduziert und an die Körperform angepasst. Also ich mache meistens Projekte, die über den ganzen Rücken und über das ganze Bein fließend gehen und einfach wie so eine Art Schmuck für den Körper funktionieren sollen.
Schwarz. Hey, das wäre der perfekte Ein-Minuten-Pitch.
Danke.
Ja, ich wollte gerade sagen, okay, Damian, und du?
Ja, bei mir ist es ja eigentlich sehr ähnlich, nur irgendwie die brachialere Variante. Also es ist, ich weiß auch immer gar nicht genau, wie ich den Stil beschreiben soll. Also ich würde mal sagen, es ist irgendwie so Ornamente, Dark Ornamente, Zeug, großes schwarzes Zeug halt einfach und auch sehr auf Körperbetonung.
Du sagst nicht Blackwork dazu?
Ja, Heavy Blackwork kann man es, glaube ich, auch nennen. Ja. Okay. Ich tue mich immer sehr schwer, da irgendwie einen Namen für zu finden, weil ich, ja, genau. Also wenn ich so an Dark Ornamental denke, dann hört sich das so goth-mäßig für mich an, da sehe ich mich dann irgendwie doch nicht. Mhm. Also genau, also mir fällt es einfach sehr schwer, dem Namen zu geben. Groß und schwarz sage ich eigentlich immer, wenn Leute mich fragen.
Arbeitet ihr zusammen?
Ja.
Warum steht auf beiden Profilen irgendwas mit Münster und irgendwas mit Leipzig?
Weil wir zwei Studios haben, eins in Münster und eins in Leipzig.
Wo ihr beide aber auch wechselnd arbeitet.
Ja, also wir wohnen auch in beiden Städten. Also wir wohnen sowohl in Leipzig als auch in Münster. Wir sind mittlerweile eigentlich hauptsächlich nur noch in Leipzig, aber wir sind trotzdem jeden Monat in Münster. Also wir leben auch in Münster mit Damians Sohn zusammen in einer Wohnung und also der ist auch schon erwachsen, aber trotzdem. Mhm. Deswegen wollen wir natürlich viel da sein und auch bei den Leuten im Studio. Genau, aber die Tendenz hat jetzt einfach gezeigt, dass wir mehr Zeit gerade in Leipzig verbringen, weil wir da auch das größere Studio haben und es viele Menschen mit vielen Bedürfnissen gibt. Deswegen, genau, ist das gerade so.
Und es ist ja auch so ein bisschen unsere, also zumindest meine neue Wahlheimat. Mhm. Und genau, also Kira wohnt ja schon länger und ich bin jetzt quasi dazugezogen.
Das ist ja spannend. Okay, warte. Arbeiten in beiden Städten aber noch mehr Leute in den jeweiligen Studios?
Ja.
In Münster sind also noch mehr TätowiererInnen?
Ja.
Und in Leipzig auch?
Ja, also ich glaube in Münster sind wir acht
Jetzt 8, ja.
Mhm. Und in Leipzig sind wir 16.
Ich glaube sogar 9.
Und ihr seid die Studiobesitzer. Mhm. Innen.
Ja, also in Münster hat sich das...
Studiobesitzenden.
Genau, also in Münster hat sich das ein bisschen geändert. Also das war quasi das erste Off-Studio. Das habe ich aufgemacht vor ein paar Jahren. Habe aber jetzt auch so ein bisschen durch dieses neue Lebensmodell und auch durch ja so eine Art Burnout, die ich auch Ende letzten Jahres hatte, auch irgendwann festgestellt, dass ich das einfach nicht stemmen kann alles. Und es fiel mir auch sehr schwer, aber ich habe irgendwann auch gemerkt, also für die ganze Energie, die ich da reinstecke, kommt dann am Ende auch nicht genug bei rum. Mhm. Und da ich das aber doch auch eigentlich eher aus Fun und aus Liebe auch gemacht habe, dieses Studio, fiel es mir aber auch sehr schwer, das gehen zu lassen. Ich wollte die Leute auch nicht auseinanderreißen. Und dann haben wir lange hin und her überlegt und dann habe ich dem Team auch die Möglichkeit gegeben, das auch zu übernehmen. Und habe dann gesagt, also entweder wir machen das Ding jetzt hier zu oder... jeder übernimmt so ein bisschen seinen Teil und wir machen da einfach so ein Shared Space draus.
Ah.
Und das hat sehr gut funktioniert. Also zwei Leuten war das ein bisschen zu scary, die sind gegangen, aber auch im Guten irgendwie, was ja völlig fair ist.
Ist jetzt wie so eine Art Kollektiv quasi.
Voll. Und die anderen haben das aber mit Bravour gemacht. Krass. Also es ist total schön, das auch zu sehen, wie die irgendwie so schaffen, das also dann das jetzt auch ohne mich umzusetzen.
Genau, das ist in Münster.
Genau, und so hatten wir jetzt auch die Möglichkeit, uns beide mehr auf den neueren Laden in Leipzig dann zu konzentrieren und ich auch irgendwie... einen Teil abzunehmen wieder, ne? Weil vorher haben wir auch so gemerkt, dass irgendwie so mein Skillset in Leipzig fehlt und Kiras Skillset total in Münster fehlt irgendwie und jetzt können wir das irgendwie ein bisschen besser bündeln und es ist alles einfach ein bisschen machbarer.
Und wie würdet ihr sagen, prozentual, wie viel seid ihr dort und dort?
Wie meinst
also
du?
Also Leipzig und Münster, also wie viel nimmt das beides ein?
Ach so, also ich würde sagen so 60-30 vielleicht, also 60 Leipzig. Ja, irgendwie, also es kommt halt, jetzt gehen wir mal in die Nummern rein, du.
30,
also,
10% sind wir irgendwo.
Damian fährt schon noch öfter rüber, weil er halt auch einfach dann mit seinem Sohn zusammen Zeit verbringen möchte. Ja. Und ich muss halt viel mehr in Leipzig sein, weil ich da einfach die große Verantwortung habe. Und deswegen haben wir für uns die Lösung gefunden, dass ich nicht ganz so oft mit rüberkomme wie er. Aber genau, also wir versuchen auf jeden Fall das regelmäßig zu machen.
Das ist einfach gerade auch so ein bisschen davon abhängig, wie mein Sohn so drauf ist, ne? Also wie er sich so fühlt gerade und ob er mich irgendwie gerade mehr oder weniger braucht und ja.
Wie alt ist der, wenn ich frage? Ne?
18 ist der gerade geworden.
Ach krass.
Ich habe den auch gerade tätowiert.
Habe ich gesehen. Voll süß.
Ja, es war todesschön.
Gut, da kommen wir nochmal später zu. Sebastian.
Ja?
Hast du jetzt Angst, was jetzt kommt, ne?
Ich wollte nur zuhören.
Ja, ich weiß, bevor du dich hier einlullst und einfach nur so ein Zuhörer bist, dann lass uns das ganze Thema Setup nadeln. Supply und Co. machen.
Okay. Habt ihr Lust, über sowas Langweiliges zu reden?
Ich finde das gar nicht so
es langweilig. Es ist nicht langweilig.
Ist ja voll essentiell einfach.
Alle Leute vor allem wollen es, also alle Leute hören genau das auf jeden Fall immer.
Okay. Mhm. Dann fange ich.
Weißt du, das müsste für mich langweilig sein, wenn dann.
Ja.
Ist aber es das?
Überhaupt nicht. Aber so, ich denke ja immer heimlich, jetzt erzähle ich mal kurz was von mir mal wieder. Hey, aber Holly, ich denke immer, ich könnte bestimmt richtig gut tätowieren, weil ich meine, ich habe 80 Folgen aufgenommen oder 90 Folgen aufgenommen, wo mir Menschen was darüber erzählen. In meinem Kopf kann ich alles. Ich weiß, welche Nadeln ich nehmen würde und so weiter.
Ja.
Ja. Aber es ist halt nur in der Theorie, es ist nur in meinem Kopf. Das ist so, jetzt kannst du. Das wollte ich nur sagen.
Ich fange ganz stumpf an. Kira, welche Nadelstärke, welche Maschine? Oder sag einfach das, was du sagen willst. Du kannst doch sagen, nee, sage ich nicht, ist mein Ding.
Verrate ich nicht.
Nö, also ich rede da gerne drüber. Ich rede da so mit meinen Kundinnen drüber, die auch gar keine Ahnung eigentlich von Tätowieren haben, aber die das dann irgendwie auch trotzdem interessiert, was sie in die Haut kriegen. Deswegen, also ich rede da gerne drüber. Soll ich einfach mit Nadeln anfangen, oder?
Oder?
Wie du willst.
Ist doch das entscheidende Maschine, wissen wir.
Willst du Brands auch wissen?
Ich glaube, das ist es, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Orientierung brauchen in dieser Flut von Angeboten und sagen, hey, den beiden, das sieht super aus, vertraue ich, kaufe ich.
Okay, also ich tätowiere klassisch mit einer Cuban, VR3. Und am allerliebsten mag ich die 12er Superliner von Kingpin. Das sind meine absoluten Lieblingsnadeln. Also 14er Superliner auch gerne, aber die 12er, die finde ich einfach für alles irgendwie am besten, was ich mache. Und ich tätowiere auch ganz viel mit meinem Bishop Liner. Da nehme ich alle Stärken von 3 bis höchstens 11, am liebsten eigentlich nur bis 9, weil das einfach super locker von der Hand runter geht. Aber ich habe das Gefühl, ab 9 aufwärts krampfe ich wieder total. Also ich habe auch für den Liner jetzt ein schweres Griffstück mir geholt. Übelster Lifehack, wusste ich gar nicht, dass es das gibt, aber naja, gut, man lernt halt immer wieder dazu. Genau, und für die Cuban benutze ich auch am liebsten die schwereren Griffstücke, weil ich halt immer Probleme beim Handgelenk habe. Genau, und somit, das ist eigentlich mein Lieblingssetup, muss ich sagen. Ab und zu benutze ich noch eine Maschine von Damian, das war die von Stefan, die das ist, ne? Mhm. Ja, die ist auch so super. Eine
absolute Lieblingsmaschine.
Ja, ist Wahnsinn. Ja, ich bin noch, genau, noch ein bisschen am Gucken und am Aufbau, aber ich muss sagen, eigentlich mit den beiden Maschinen komme ich am besten klar. Am liebsten nehme ich auch Pantera zum Leinen und auch zum Füllen, das Triple X. Mhm. Ja, und das ist eigentlich mein Lieblingssetup.
Hä? Wie unterscheidest du, oder ab wann nimmst du den Pen und ab wann nimmst du die Cuban?
Ja,
das
wollte ich auch.
Ja, also erstmal natürlich die Linien stärker. Also wenn jetzt halt eine Kundin von mir eine ganz, ganz dünne Linie den ganzen Arm lang haben will, tätowiere ich lieber mit dem Liner, mit dem Pen, weil ich das Gefühl habe, ich habe über die dünnen Linien mehr Kontrolle mit dem Pen. Wenn es jetzt aber halt so ein symmetrisches, großes Backpiece ist und ich weiß, ich fülle auch schon ein ganz bisschen was, da geht es einfach leichter von der Hand für mich, wenn ich dann die Cuban benutze, weil ich einfach da wie mit einem Edding mitmalen kann. Also das fließt ja einfach runter und das macht auch richtig Spaß. Ich muss mir auch immer verkneifen zu sagen, wie geil ich das gerade finde. Aber ja, also das ist einfach so, es funktioniert einfach so gut und mit dem Pen würde ich dann halt schon ein bisschen kämpfen, obwohl der Liner ja sehr stark ist, also der hat ja schon ordentlichen Hub, aber trotzdem, ich habe also gerade auch was das Handling angeht, das Gefühl, dass es einfach mit der Cuban besser funktioniert, dass es besser in der Hand liegt auch. Also die liegt so schön auf und dann funktioniert es für mich einfach besser. Und da würde ich dann nicht den Liner benutzen, weil ich halt weiß, dann, ich bin auch Linkshänderin, da habe ich eh immer so einen Tick, dass ich so krampfe und das, so das Handgelenk so irgendwie so biege. Und deswegen, ja, ist das dann einfacher für mich.
Was nimmst du dann für Griffstücke bei der Cuban? Metallgriffstücke? Oder
ja, genau, wo man einfach nur die Tipps dann auswechselt. Ja. Das ist easy.
Ja, ja. Sonst hast du da wieder das Gegengewicht.
Ja.
Ja, mit diesem Stahlgriff bei der Bishop, weil fand ich auch so, voll, kann gar nichts mit anfangen, mit diesem plastikgleichen Ding, dann so für ein Schweinegeld verkaufen die da die Dinger. Dann dachte ich mir so, ein bisschen überteuert, aber das war tatsächlich.
Ja, es ist genial, muss man halt ganz ehrlich sagen. Ja. Ja.
Stimmt, Cuban hat so neue, ne?
Der hat das dann auch nochmal nachgezogen dann, wo ich vorher dachte, na gut, wenn du jetzt ein Plastikgriffstück hast und das röhrende Ding da hinten dran könnte, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Deswegen. Ja. Aber es war so ähnlich arbeite ich auch, dass ich dann für kleinere, da merke ich auch, die Cuban hat da ein bisschen, könnte man jetzt auch wieder einstellen, aber die hat ordentlich Power für die kleineren. Das ist alles für die Nachfrage. Mhm. Was gibt's bei euch noch? Farben fallen weg. Verbrauchsmaterialien sind langweilig. Macht ihr so ein Öko-Kram mit plastikfrei oder nimmt ihr klassische Sachen?
Also ich weiß nicht, ich finde, es sind noch nicht so die perfekten Öko-Substitute auf dem Markt. Also es gibt so ein paar Incaps, die finde ich super funktionieren. Super. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, man muss drei Ink, also Bottle-Cover zum Beispiel benutzen, weil die immer aufreißen oder die Clipcords, ja, deswegen, also muss man ja sagen, wie es ist, ne?
Ja. Es mag ja vielleicht auch Leute geben, die damit sehr gut umgehen können irgendwie oder so, aber bei mir fliegt das auseinander und dann ist alles versaut und auch alles irgendwie kontaminiert, also deswegen benutze ich die nicht.
Ich würde, wenn das ginge.
Voll, ja.
Aber das ist auch so, naja, das sind ja Produktentwickler und die wissen ja, klar soll sich's auflösen, aber warum löst sich das bei mir sofort auf? Habe ich jetzt irgendwie ein Lager bestalten?
Vielleicht das auch nochmal an die ganzen Produzenten. Also so Tubes wären doch super. Ne? Also wenn die mal die Tubes aus dem Material machen würden, aus denen die Inkcaps bestehen, das wäre doch super. Also weil ich fühle mich ja jedes Mal so schlecht, wenn ich dann nochmal Plastikgriffstücke benutze oder auch die Tipps, die immer wegzuschmeißen, das wäre super. Das ist doch meine Marktlücke, oder?
Gibt's bis jetzt auch noch nicht, oder?
Nee, also habe ich zumindest noch nicht gesehen.
Oder mir ist noch nicht aufgefallen.
Vielleicht sehe ich jetzt auch scheiße, aber...
Aber das Problem, dass die Dinger kaputt gehen...
Man wird dich zurechtweisen dann.
Nein. Ja, voll. Ich warte auch drauf.
Die Leute sagen einem das.
Leidet in meine DMs.
Mit Rabattcodes auch. Ja,
wie ist dein Setup?
Also wie Kira gerade schon gesagt hat, am liebsten benutze ich gerade diese Stefan-Halbwachsmaschine. So ein Sidewinder, der aber auch so eine Spring hat, bisschen wie bei einer Coil. Und das ist Wahnsinn. Also ich habe ja sonst ganz viel mit Cubans gearbeitet und gerade beim Schwarzfüllen habe ich aber gemerkt, dass das ganz oft auch sehr traumatisierend ist. Also ich meine, ist ja klar, dass es das ist, das wissen wir alle.
Also du meinst aber nicht mental, sondern für die Haut.
Genau, für die Haut. Und irgendwie, ja,
beides.
Also mental auch.
ja, auch immer ein bisschen. Aber
Nee, und da habe ich einfach gecheckt, dass das so nicht für jede Haut funktioniert. Und darum war ich wirklich froh, als Stefan mir diese Maschine da gegeben hat, weil das war ein Traum. Also die ist wirklich, die ist so schnell wie eine Cuban, aber es ist viel, viel softer. Also wirklich eine Traummaschine.
Kann jemand von euch erklären, was der Unterschied technisch ist?
Also tatsächlich ist es vermutlich wie eine Cuban, also auch einfach ein Elektromotor, ein Sidewinder. Mhm. Und der hat aber eben diese Spring oben, diese Feder, die auch diese Coilmaschinen haben. Und die federt halt alles ab.
Ach, okay.
Und
ja,
das macht, ich weiß, bestimmt noch ganz viele andere technische Raffinessen, die er da eingebaut hat, weiß ich nicht genau. Aber das macht es, glaube ich, am Ende. Mhm. Und die ist für mich echt eine Traummaschine. Also von der ich mir jetzt auch noch eine zweite holen. Und ansonsten wechsle ich so durch. Ich habe auch noch eine V3R Cuban. Und jetzt gerade arbeite ich aber wieder mit der V7, die ich irgendwann mal gekauft habe und irgendwie auch nie so richtig benutzt habe, weil ich nie drauf klarkam. Vor kurzem habe ich die in so einem Anflug von Langeweile in 10 Minuten nochmal neu eingestellt und jetzt liebe ich die wieder. Also es ist ja manchmal so, ich wechsle dann auch immer mal durch. Also am meisten benutze ich gerade die Cuban und also die V7 und die von Halbwachs. Genau. Nadeln liebe ich Unicorn gerade. Mhm. Diese 15er Round Max sind ein Traum. Also da bin ich irgendwann drüber gestolpert und damit mache ich mittlerweile auch richtig große schwarze Flächen. Mhm. Also ich, wenn es dann richtig groß wird, nehme ich schon auch eine 25er Mac. Auch am liebsten eigentlich Round, zumindest bei Blackouts. Wenn es jetzt um so einzelne Elemente geht, habe ich eigentlich immer lieber gerade Max, weil dann kann ich irgendwie so ein bisschen schräg reingehen und
die sind dann wie so eine Kalligrafiefeder sozusagen.
Genau. Ja. Genau, aber das ist es eigentlich so. Das sind eigentlich 25er Max, 15er Max und 9er oder 7er Nadeln gerade. Also 9er oder 7er Roundliner. Mhm. Und die benutze ich eigentlich am, also wenn es von Unicorn noch größere als die 15er gibt, würde ich wahrscheinlich nur noch Unicorn benutzen. Also das ist für mich irgendwie mein Favorite. Und irgendwie auch ein cooles Gimmick, dass die ersten 5 so in Rainbow Color sind.
Ah.
Das weiß nicht, das hat mich
gekriegt. Wer, die Nadeln oder die Verpackung?
Die Nadeln. Die Nadeln, da freut er sich jedes Mal drüber.
Nee, also die sind, ich krieg auch manchmal welche auch Metall. Ja, also genau, so wie diese Öl.
Ja, voll. Ja. Es hat mich gekriegt, keine Ahnung.
Also was macht voll
was? Ja, also, ja, und manchmal teile ich mir die auch so ein, weißt du, dann so, oh verstehen, ja, für dieses Projekt nehme ich jetzt dann so ein Rainbow.
Aber immer nur die ersten 5 sind so?
Genau.
Von der Packung.
Mhm. Ja.
Hä, das ist auf jeden Fall, ja.
Ja,
das ist Kundenbindung, ja, sowas zu machen.
Haben wir gut gemacht, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und schwarz, hast du es gerade schon gesagt?
Auch Pantera Triple X am liebsten. Also für mich halt das irgendwie einfach so am, ich mag halt gerne, wenn das so Anthrazit abhält. Eher so in die bläuliche Richtung und nicht so in diese grünliche. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die so großes schwarzes Zeug machen, die jetzt alle das Eclipse benutzen. Mhm. Das finde ich auch super. Ich merke aber auch an meinem Arm.
Ich wollte gerade fragen, ob du so ein Beispiel gerade machen kannst.
Ja, wenn du die nebeneinander hältst, siehst du es, glaube ich, sogar. Ich meine, ich habe jetzt viel Haare drauf, aber siehst du, dass es ein bisschen grünlicher ist als das? Und das ist eher so ein bläulich. Und ich mag das oft ein bisschen lieber für meine Sachen halt. Ne?
Ich meine, deine sind auch recht frisch noch, ne?
Nee.
Das also ist das, eigentlich noch das fast ist, frischer.
Das ist, genau, das ist frischer.
Ja. Ach so.
Ja,
ja, ist die Haut.
Das ist nur noch nicht fertig, weil da hat meine Haut nicht mitgemacht, aber ja.
Ja, deswegen Triple X, Pantera, mein Favorite.
Schwärzt du ihr die Arme?
Nein, gar keinen Fall. Nee. Also das mit dem Tätowiertwerden von Damian oder beziehungsweise PartnerInnen tätowieren ist ja so ein Thema. Und wir haben uns da beide gesagt, das machen wir nicht mehr unbedingt.
Also wir haben es dann doch noch immer wieder gemacht.
Ja, wir machen es auch noch, aber wir wollen es nicht so gerne machen. Und vor allem schon gar nicht so große Sachen.
Warum?
Ja, also dadurch, dass man sich ja so nahe steht. Also unsere Konklusion daraus ist halt eher, dass wir denken, wenn man sich so nahe steht, lässt man dann auch mehr Emotionen zu. Ne, also wenn mich halt, unser Freund Tom hat mir halt die Arme gemacht, der Luke Noir. Und da, keine Ahnung, ich kenne den halt super gut und wir sind gute Freunde, aber trotzdem habe ich noch ein bisschen cool geplayt, als er mich tätowiert hat. Und bei Damian, da heule ich schon, wenn der mit dem Zeh war, wenn ich das nur angucke, ne? Weil ich weiß schon, dass er bei mir dann extra doll abwischt, was er gar nicht macht, aber irgendwie, ich weiß nicht, da wird schon sehr viel gemeckert und geschrien. Und das hat er nicht verdient und ich brauche das halt auch nicht. Und deswegen haben wir halt irgendwie gesagt, wir wollen das nicht mehr so gerne machen, aber wir werden es wahrscheinlich trotzdem weitermachen.
Ja, und wir verfallen ja auch immer wieder in dieses Problem, dass wir uns, wenn wir uns tätowieren, dann das auch immer nach Feierabend machen. Ja. Irgendwie völlig überarbeitet. Dann irgendwie Woche abends noch so eine Day-Session dran.
Ja,
und dann heilt es auch irgendwie scheiße und dann sind wir auch scheiße drauf dabei irgendwie. Darum
oder wenn du wieder mit Rauchen aufgehört hast.
Oder wenn ich gerade wieder mal mit Rauchen aufgehört habe. Genau. Ja, und deswegen machen wir das gerade nicht mehr so viel. Also wir werden es jetzt nochmal machen tatsächlich, aber wir versuchen das ein bisschen, also gerade für die großen Projekte, das eigentlich eher andere Leute machen zu lassen.
Ja, oder halt so häppchenweise, also an einem guten Tag so Stück für Stück, dann das geht halt auch. Ja. Aber ich könnte jetzt nicht in so eine Tagessitzung, glaube ich, mit ihm gehen, weil ich dann, dann heule ich nur rum. Nee. Ich brauche ein bisschen diese Distanz dann auch, dass ich dann irgendwie das so ein bisschen runterstucke. Natürlich ist man trotzdem noch, emotional available.
Ja.
Aber nicht so nah.
Mhm. Ja. Arbeitet ihr aber wirklich eigentlich täglich zusammen?
Ja.
Wir arbeiten nicht in einem Raum.
Mhm. Genau, das haben wir uns abgewöhnt.
Ja.
Das hat man nur in der ersten Phase gemacht, oder?
Ja, wir machen ja sonst alles zusammen, ne? Also wirklich alles. Und irgendwie ist ja auch schön, dass das funktioniert. Aber es ist ja auch so, dass man irgendwann die Abläufe des anderen auch so gut kennt, dass man dann irgendwie auch eigentlich schon für die Person sprechen könnte, weil man ja schon weiß, wie der Ablauf ist und so weiter. Und ich glaube, das geht auch irgendwann auf den Keks. Also ich glaube, so würdest du das jetzt auch sagen, ne? Genau. Ja. Aber es ist auch, glaube ich, schön, dass man, weil auf Guestbots machen wir es ja immer noch, also da arbeiten wir ja immer noch zusammen, weil wir die meiste Zeit, wenn wir traveln, ja auch
das
zusammen.
Das gefällt uns dann aber auch total.
Und dann macht es auch wieder Bock. Ja. Also dann ist es auch richtig schön. Aber ich glaube, es ist irgendwie wichtig, dass wir bei so bestimmten Themen am Tag auch so Raum für uns haben, weil wir wirklich sonst
verbringen
echt
jede
alles
Sekunde
zusammen.
Ja.
Oh, ich finde es gerade ganz romantisch.
Ja, das sagen irgendwie alle, ist es auch. Also ist es ja auch für uns noch. Aber ich glaube, wir sind einfach auch happy, dass es funktioniert. Ne? Also, weil ich hätte nie gedacht, dass es mit einer Partnerin so funktioniert. Also, dass ich irgendwie da eine Person finde, wo der Drive so ähnlich ist und wo wir auch so sehr, sehr ähnliche Hobbys haben. Das, obwohl wir eigentlich total unterschiedliche Personen auch sind. Mhm. Und ja.
Habt ihr euch kennengelernt und wart beide schon TätowiererInnen?
Ja. Wir haben uns auf dem Guestbot kennengelernt, tatsächlich.
Ah, okay. Mhm. Okay, steigen wir mal ein in die Biografie.
Mhm.
Ja?
Mhm. Ich bin immer noch am warm werden. Schön. Aber ich freue mich, dass ich das jetzt gerade geschafft habe.
Ich bin noch nicht mehr so nervös. Das ist gut. Es wird
ja
besser auf
gut.
jeden Fall.
Ich hoffe, ich knall nicht nochmal gegen das Mikrofon, aber ansonsten.
Seid ihr gleich.
Ich entschuldige mich jetzt schon mal fürs Räuspern. Ich werde mich 700 Mal räuspern, sorry.
Das ist okay. Nee, sind wir nicht. Ich gehe jetzt auf die 33 zu.
Ja, ich werde jetzt 40 im Januar.
Okay. Das heißt, du bist schon länger Tätowierer?
Nee, mit Tätowieren
gleich lang.
Gleich
ah, lang. Okay, cool. Gut, warte mal, mit wem fange ich jetzt an? Kira. Oh. Wann war deine erste Berührung mit einer Tätowierung? Oder wann es sich das erste Mal gekriegt hat? Ob jetzt bei jemand anderem oder weil du was gesehen hast oder sowas, egal.
Das ist eine gute Frage. Also, ich weiß jetzt nicht, in welchem Jahr das war, aber als ich noch in Hannover gewohnt habe, habe ich immer von total coolen Frauen Tattoos bekommen, die halt auch nicht in irgendwelchen großen Studios gearbeitet haben, sondern das irgendwie auch zu Hause in einem Atelier gemacht haben. Und ganz ehrlich, wenn das eine Kunde mit mir machen würde, ich würde einen Vogel zeigen, aber ich habe auf jeden Fall jedes Mal nach einer Tattoo-Sitzung gefragt, ob ich die Maschine selber benutzen darf und habe mir so kleine Mini-Tattoos am Fußgelenk gestochen. Einfach so.
Ich warte, bei deinen eigenen privaten Sitzungen, als du noch gar nicht den Plan hattest, Tätowiererin werden zu wollen? Hä, wirklich?
Ich habe da auch erst letztens wieder drüber nachgedacht.
Das ist irgendwie auch süß. Ja, wahrscheinlich würde ich auch ja sagen.
Wie, du hast nach der Sitzung, also du hast deinen
Tattoo. Ja, die Nadel war ja noch drin und so. Und dann dachte ich so, darf ich auch einmal? Ja, ja.
Und die Leute, und die haben ja gesagt.
Die haben ja gesagt, ja.
Du hättest mir einen Vogel gezeigt, wahrscheinlich damals.
Ja, ich sag ja gerade, ich hätte es genauso. Ich hätte auch gesagt, sag mal, hackt es komplett, aber.
Das ist ja so überraschend, dass du wahrscheinlich völlig vom Kopf
bist. Ist auch lustig.
Das meine ich gerade. Da habe ich mich irgendwie gerade selber gesehen, wo du so denkst, ja.
Und hast du noch was davon, von diesen kleinen?
Ja, die sind alle an meinem Fußgelenk, ja. Also
einfach so Herz oder so.
Ich glaube, das Sternchen. Erste war ein kleines Blatt.
Ja.
Dann gab es eine Möhre, eine kleine Kaffeetasse.
Socken sind da auch, glaube ich. Sind da nicht so Socken?
Das ist das andere Bein.
Okay.
Sind das dann spontan Ideen?
Ein Zahn. Ja, ich habe einfach irgendwas, also ich hatte ja auch keine Vorlage, ich habe das einfach so gemacht.
Ach so, nicht gestencelt, nicht. Nee, Freihand, nee. Dreimal eingetaucht und in 2 Zentimeter Größe.
Genau.
Das
ist irgendwie ein bisschen übergriffig, ne?
Ja, ich finde es auch ein bisschen cool irgendwie so.
Hast du das geplant? Heute dann oder spontan?
Das kam spontan und ich habe auch letztens darüber nachgedacht, irgendwie, weil mich hat das auch eine Kundin gefragt. Und da dachte ich auch so, meine Herren, was war da los? Aber gut. Ja, so hat es irgendwie angefangen, dass ich das irgendwie cool fand. Also ich habe schon immer gerne kreative Sachen gemacht. Aber da habe ich dann irgendwie gedacht, irgendwie Tattoo auch ein cooles Medium. Das ist aber schon echt lange her. Und dann, dass
ja, weil du musstest, also hast du dich mit 18 erst sozusagen das erste Mal tätowieren lassen?
Nee, ich wollte es mir selber beweisen, ich habe es mit 19 gemacht.
Wow. Okay, aber dann hast du, und vorher wolltest du jetzt einfach nur mal ein Tattoo haben. Also du wusstest wahrscheinlich mit 16, 17, dass du dich irgendwann tätowieren lassen willst.
Tattoos waren super cool auf jeden
ja,
Fall.
Ja, okay.
Ja, mein Pinterest-Bot war voll. Es ist natürlich gut, dass man noch nicht vor 18 Tattoos haben darf, wobei ich denke, bei mir wäre ab 25 erst gut gewesen. Aber
es womit ist ja jetzt, wie es ist, ne? Das wollte ich gerade fragen, wann hat das an? Also, was war die erste Tätowierung, die du bekommen hast? Was für ein Motiv?
Ist das hier das Ohr?
Da ja, ist auf jeden Fall
eine Tätowierung. Ja, das Kätzchen, ne?
Ja, das ist so eine kleine Katze mit einem F, weil meine Katze Feechen hieß.
Das war das Erste.
Ja, und die wollten mir das erst nicht stechen, weil sie meinten, das ist ein Face-Tattoo. Und dann habe ich erst argumentiert, dass das halt auf jeden Fall nicht das Gesicht ist, sondern hinter meinem Ohr, also eher ein Nacken. Und dann haben sie sich breitschlagen lassen, dass ich das doch bekommen habe.
Schon wieder breitschlagen
lassen. Diese Überzeugungskraft auf jeden Fall scheinbar. Und das Zweite, Dritte, so was war das?
Oh, ich habe tatsächlich letztens eine alte Festplatte durchgeguckt und diese ganz furchtbaren Bilder wieder gefunden, wie ich im Garten mit einem Blumenkranz auf dem Kopf stehe und meine Mutter ein Foto von mir gemacht hat, weil ich ganz stolz auf das Tattoo war. Ich habe den Klassiker bekommen. Im Nacken ein Ast, der gewoben ist in Form eines Unendlichkeitszeichens mit kleinen Vögeln und einer Blüte. Hatte auch ganz viel Bedeutung. Ja, da halt auch so eine tolle Erfahrung gehabt, dass der Tätowierer auch einfach die Blüte farbig ausgefüllt hat, obwohl das gar nicht abgesprochen war. Aber er dachte, wäre schön.
Aber auf dem Nacken?
Oder ja, hinten im Nacken, ja, genau. Mhm. Und dann habe ich auf meinem Unterarm einen Schriftzug bekommen mit einem schönen Zitat aus einem Lied, was vom werten Herrn David Guetta geremixed wurde. You shoot me down, but I won't fall.
Aber es ist ein Sia-Song, das macht das wieder
ja,
gut.
Ja, genau.
Aber ist es noch da? Oder schon?
Alles weg.
Das ist weg,
ja.
Okay.
Aber ich muss halt schon sagen, also schon, also ich mochte das eigentlich voll gerne und irgendwie war es auch witzig, aber die schwarzen Arme gefallen mir jetzt schon besser.
Okay.
Ja.
So, okay. Und dann, nachdem du dann ab und zu TätowiererInnen gefragt hast, ob du mal kurz was Kleines tätowieren darfst, bist du auf den Trichter gekommen, dass du das selber machen wollen würdest?
Das hat voll lange gedauert. Ich hätte niemals in meinem ganzen Leben gedacht, dass ich Tätowiererin werde.
Also, was hast du vorher gemacht und gedacht?
Also, okay. Also, ich hatte einen Foodblog. Der war auch recht erfolgreich tatsächlich. Und da war dann auch die Frage, okay, mache ich das jetzt hauptberuflich oder nicht? Das war aber halt bei Instagram zu Zeiten, wo es noch nicht mal Stories gab. Also, es ist schon richtig lange her. Und
den hast du irgendwann wann angefangen?
Boah. Ich glaube 2010 oder so. Mhm. Genau, und das lief echt wahnsinnig gut. Und ich habe dann halt für Cafés und Rezeptbücher Rezepte geschrieben und auch für PETA, für die Tierschutzorganisation PETA 2, für Online-Arbeit auch gemacht. Und das war irgendwie voll mein Ding. Aber als es dann halt ernster wurde und dann halt ich hätte mich halt entscheiden müssen, okay, ziehe ich das jetzt durch oder nicht, habe ich mich halt dagegen entschieden, weil dieses ganze Food- und Lifestyle-Ding sehr auch mit Körper verknüpft war, also vor allem also mit meinem eigenen, wie ich halt aussehe, so Fitness und genau, also ja, ist halt auch so ein veganer Foodblog gewesen und das war halt zu so einer Zeit, wo das auch gerade voll geboomt hat und dann ging es schon darum, dass man halt irgendwie auch so eine perfekte Yogamaus sein musste, beziehungsweise hatte ich das Gefühl, das wurde gefordert. Und das hat meiner psychischen Gesundheit nicht gut getan. Und dann habe ich mich da rausgezogen und habe Geschichte und Philosophie studiert. Mhm. Und habe dann in Leipzig noch meinen Master in Kulturwissenschaften gemacht. Und
zu Ende beides.
Genau. Und ich wollte dann auch promovieren, aber habe dann in dem Zug mich dafür entschieden, mich jetzt mal Vollzeit aufs Tätowieren zu konzentrieren. Weil das habe ich dann während des Masters in Leipzig 2017 angefangen.
Ach okay, ist ja wirklich viel später als
ja,
die kleinen voll. Bildchen sozusagen
ja.
begonnen.
Ja.
Und aber warte, wie bist du darauf gekommen, das dann jetzt anzugehen? Also es muss ja so einen signifikanten Zeitpunkt gegeben haben, wo du gedacht hast,
ja,
bin ich im Master.
Ich hatte einen Burnout, also mir ging es gar nicht gut. Ich lag halt
Studium.
Ich lag halt flach. Mir ging es echt gar nicht gut. Und irgendwie habe ich dann halt versucht, mich auf die Sachen zu konzentrieren, die mir voll Spaß machen. Und das waren halt schon immer kreative Dinge. Und ja, dann war da ja irgendwie mal was, was ich halt noch nie so richtig ausprobiert hatte, aber mal angefangen hatte und irgendwie war es cool und das war das Tätowieren. Und dann habe ich so ganz klassisch mir so eine Anfängerbox für 120 Euro, wo drei Maschinen drin waren und irgendwelche Nadeln und Farben und habe dann halt erstmal meine MitbewohnerInnen tätowiert.
Wann war das? 2000?
Ja, 2017.
17,
ja,
okay.
Genau, also ja. Und was damals richtig gut ging, waren halt billige Scheiß-Tattoos in Leipzig. Und das irgendwie hat sich das auf einer Hausparty dann so, hat die eine Person wieder die andere kennengelernt, dann hat sich das rumgesprochen, dann hatte irgendwie irgendeine random Person dann eine Telefonnummer von mir, was ich gar nicht gut fand. Und dann habe ich mir einfach, um das halt ein bisschen outzusourcen, einen Instagram-Account gemacht und der ist es auch noch bis heute. Ja, aber ich hätte das niemals gedacht.
Woran hast du gemerkt, dass du Burnout gefährdet oder jetzt schon im Burnout steckst?
Ich habe es, glaube ich, viel zu spät gemerkt. Also ich dachte erst irgendwie, ich wäre schizophren, weil ich halt so ganz krasse so Stressschübe bekommen habe und dann auch so Wutausbrüche und so voll unkontrollierte Emotionen. Dann aber auch gleichzeitig irgendwie Schmerzen und so eine Überbelastung, Müdigkeit. Also es war so viel auf einmal. Ich konnte einfach gar nichts mehr.
Und es hat sich Stück für Stück gesteigert sozusagen.
Ja, es hat auch immer dann richtig, genau, es hat dann irgendwann richtig geknallt. Und dann musste ich mich halt rausziehen und dann drei Monate wirklich mal mich nur auf mich konzentriert. Und genau. und aufs Tätowieren dann.
Und die während des Studiums und dann während des Masters hast du noch gearbeitet parallel oder?
Ich habe das Studium
Vollzeit studiert.
Ich habe das Studium dann mit dem Tätowieren finanziert.
Ah, okay. Und vorher, weil den Bachelor hast du ja dann, da hast du ja noch nicht tätowiert, ne?
Ja, da habe ich immer noch in Cafés gearbeitet. Also ich habe für Cafés auch noch gebacken und sowas halt gemacht. Also ich war sehr viel in der Gastro unterwegs, ja.
Und kannst du dir heute erklären, woher das mit dem Burnout kam? Dann gerade in dieser Studiumszeit?
Ja, also ich bin eigentlich nach Leipzig gezogen, um einen Café aufzumachen. Mhm. Und weil ich dachte, ich will nie wieder studieren nach der Bachelorarbeit. Also ich war halt so, oh Gott, Alter, so eine Scheiße mache ich nicht nochmal.
Ja.
Was ist diese Überforderung oder was ist die Scheiße beim Studieren?
Ja, also als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, war halt mein Mentor, beziehungsweise mein Prof, der ist halt im Krankenhaus gelandet und ich hatte halt gar keine Möglichkeit mehr auf Feedback. Ich hatte keine Ansprechperson mehr und war dann halt so komplett lost mit meinem Thema. Ich habe auch noch mein Hauptfach gewechselt. Also ich war eigentlich in Geschichte als Hauptfach, habe dann zur Philosophie gewechselt. Und das war halt dann echt, also ich hatte total Schiss, dass ich gerade komplett das alles in die falsche Richtung arbeite. Ich habe keine Rückmeldung bekommen. Es war eine totale Überforderung und es ist dann halt so ein Moment, wo du an nichts anderes mehr denken kannst. Also jeder Gedanke ist irgendwie dann nur über diese Arbeit und es war für mich halt total aufgeladen, weil also bei mir in der Familie hat niemand Abi gemacht oder so und irgendwie war ich dann schon so ein bisschen das Steckenpferd und alle haben auch schon auf mich geguckt, obwohl niemand, glaube ich, genau wusste, was ich eigentlich studiert habe. Mhm. Deswegen war da auch ganz viel Erwartung dahinter und ich habe dann auch selber mir ganz schön doll Druck gemacht. Ja, und letztendlich, als es dann halt vorbei war, ist dann schon ein Riesenstein irgendwie von mir gefallen und das ist auch alles richtig, richtig gut gelaufen. Aber ich dachte, ich brauche da erstmal einen Break. Mhm. Genau. Und dann wollte ich halt mit meinem damaligen Mitbewohner ein Café in Leipzig aufmachen. Das hat leider nicht geklappt, weil er sich sehr in Hannover verliebt hat und ich schon vorgezogen bin und er nicht nachgekommen ist.
Du kommst aus Hannover, oder?
Ja, genau.
Ah, ja.
Mhm. Also vom Dorf. Genau, so 20 Kilometer über Hannover, so ein kleines Dörfchen.
Klein, klein?
Wie heißt das Dorf?
Das Dorf heißt Großburg-Wedel und es ist bekannt für Rossmann und Christian Wulff.
Ich war nämlich letztens in Bad Fallingbostel, das ist nämlich auch so ein kleines Dorf.
Ja, voll.
Da habe ich so diese ganzen Dörfer mir mal angeguckt und dachte, okay, es ist wirklich, die sind dafür sowas bekannt.
Ja.
Ein Rossmann oder so. Okay.
Nee, der Rossmann, der Rossmann kommt aus Burgwedel.
Ach so.
Ja, der Dirk.
Unser Dirk.
Ja. Danke, Dirk.
Der hat das Dorf groß gemacht.
Genau, schön. Ja.
Ah ja.
Okay.
Das weiß dann aber auch keiner außer den Leuten aus dem Dorf.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, ob das jemand weiß.
Ja.
So, und dann wolltest du das Café eröffnen. Hast du auch eins eröffnet oder ist es dazu nicht gekommen?
Also ich habe dann eins tatsächlich geleitet, aber das war ein Ableger von einer Filiale, die aus Hannover kam. Die wollten es einfach mal probieren und dachten, naja, ich bin
in Leipzig.
Ja, ich bin ja eh vor Ort und dann haben wir es versucht und dann hatte ich im Galeria Kaufhof im Erdgeschoss eine Kaffeefläche, die ich dann halt als Filialleiterin quasi geführt habe. Ja, und direkt danach kam dann halt der große Knall. Ja.
Aber da warst du schon im Master sozusagen?
Nee, das war vor dem Master, genau.
Ach, okay.
Weil ich dachte eigentlich, ich will nie wieder studieren.
Ja.
Also ich dachte eigentlich auf gar keinen Fall. Genau, aber dann ging das halt los mit der Überarbeitung. Also ich war auch alleine mit der Filiale in Leipzig, weil also ich hatte halt quasi einen Supervisor aus Hannover, aber der hat nicht so viel supervised. Und das war dann alles ganz schön dolle. Genau, aber dann, wie gesagt, Tattoo kam dann irgendwie dazu, aber wie gesagt, habe ich auch nicht gedacht, dass es mal irgendwie wirklich groß relevant werden könnte, sondern war echt nur Spaß, also hat mir richtig Spaß gemacht und dann halt das Studium und das hat mir auch richtig Spaß gemacht.
Ja. Und dann warst du aber am Ende, als du den Master gemacht hast und dann sozusagen deine Masterarbeit geschrieben hast, war dann schon klar, dass du damit jetzt erstmal nichts mehr machen wirst, sondern tätowieren wirst? Oder hast du das dann schon
so
ein bisschen gemacht?
Das stand dann so ein bisschen auf der Kippe. Also meine Familie auch wieder dann große Erwartungen, dass ich dann an die Uni gehe und da meine Karriere mache, weil Kira macht ja ihre Uni.
Welche Karriere wäre das gewesen?
Ja, also ich wollte halt schon gerne promovieren und dann halt vielleicht dann an der Uni halt arbeiten. Und Also war auch eigentlich, ich dachte auch selber, dass es mein Weg wäre. Aber irgendwie hat Damian mir viel Motivation und den nötigen Push gegeben, mir zu vertrauen und es zu versuchen, das wirklich hauptberuflich mit dem Tätowieren zu machen, weil ich hätte mich das alleine niemals getraut.
Mhm. Ja, und tatsächlich hast du es ja eigentlich auch schon hauptberuflich gemacht, aber ich glaube, es war am Ende dann so ein bisschen so der letzte Schritt, auch diese Promotion loszulassen. Und ich hätte das ja nicht ausgeredet, sondern ich habe einfach gemerkt, dass sie das eigentlich auch aus einem gewissen Druck macht, der ja nicht nur von ihr selbst kam. Und das sah für mich nicht gesund aus. Und dann habe ich hier irgendwie auch und auch der Familie gesagt.
Der Mann musste sprechen.
Vielleicht ist es doch ganz gut. Ja, schade, dass das so ist. Ja. Ne? Aber, ja,
oder vielleicht der Außenstehende.
Vielleicht probierst du es mal. Ja, genau.
Das hört sich jetzt so negativ an. Also meine Familie supportet mich extrem, was das Tätowieren angeht. Die sind total stolz auf mich. Aber die konnten sich das gar nicht vorstellen, was diese Welt bedeutet. Ne? Die hatten ja gar keine Ahnung von. Dann hieß es immer, Kira soll die Uni machen. Aber davon wussten die eigentlich auch nicht, was es bedeutet. Aber es hatte natürlich mehr Prestige als die Vorstellung, Kira wird Tätowiererin. Und deswegen war es halt ganz gut, dass Damian da dann irgendwie reingegangen ist und denen das auch mal nochmal aus einer anderen Perspektive erklärt hat. Und wie gesagt, die sind total supportive. Also nicht, dass es jetzt irgendwie sich so anhört.
Ist als ja auch ob total umgeswitcht, ne? Also jetzt lieben die das ja total. Also
ja, voll.
Wo die dann auch so gesehen haben, dass sie irgendwie auch Erfolg damit hat und irgendwie auch so.
Dass mir es auch richtig Spaß macht. Das fand ich auch richtig auch.
Toll irgendwie.
Also meine Oma möchte ständig, dass ich ihr so meine neuesten Projekte auf WhatsApp schicke und dann schickt sie mir auch immer ihre ehrliche Bewertung dann zurück. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das mal in die Stories packe, weil das ist natürlich immer positiv, was sie sagt.
Was schreibt sie dann?
Also sie nimmt immer eine Sprachnachricht auf und es ist eigentlich immer so, oh Mädchen, toll schon wieder, so schön. Also eigentlich nur sowas, deswegen eigentlich müsste ich das auch mal hochladen.
Aber keine Kritik, sag nicht so, nee. Die Blume, das hätte ich anders gemacht. Nee.
Das sagst du über meine Sachen, manchmal.
Das
war sehr heftig, aber schön.
Nee, war super schön.
Ja.
Ah, cool, okay. Also wie ging es dir damit, das diesen akademischen Weg loszulassen?
Sehr gut.
Sehr gut.
Letztendlich, ich werde auf jeden Fall die Promotion noch durchziehen, weil seitdem wir geheiratet haben, ist das auf jeden Fall gesetzt. Ich heiße jetzt nämlich Sommer mit Nachnamen und das wäre auf jeden Fall für mich ein absolutes Highlight.
Das meint Dr. Sommer.
Auf jeden Fall, das muss eigentlich sein. Mhm. Aber es war eine krasse Entlastung, weil es natürlich, wenn man das jetzt mal miteinander vergleicht, also dieser ganze akademische Werdegang war ja immer auf so eine krasse Bewertung von einer anderen Instanz angewiesen. Ich habe immer versucht, einem gewissen Maßstäben quasi gerecht zu werden. Und das Tätowieren ist halt, also man bekommt ja so viel Wertschätzung von seinen Kundinnen. Und das ist so eine schöne, intime Zeit, die wir teilen. Und das kommt so komplett natürlich aus mir, ohne dass ich da gerade was versuche zu erzwingen oder zu performen. Und das ist halt, das würde ich halt eigentlich nicht mehr gerne eintauschen gegen irgendwas. Mhm. Also ich könnte mir keinen besseren Beruf vorstellen.
Waren diese ersten Sachen, die du tätowiert hast, schon in der Stilistik so ein bisschen von dem, was du jetzt machst?
Also erstmal habe ich natürlich mit allem angefangen, um Übung zu kriegen. Ich habe alles gemacht, habe mich über alles gefreut. Da war auch so ein paar, also wirklich, es sah auch am Anfang bei mir so schlecht aus. Also wenn ich mir Damians Sachen angucke, wie die ersten Tattoos von ihm aussahen, also unglaublich, meine Sachen Horror. Aber wie gesagt, da hatte ich den Vorteil, dass es in Leipzig voll gut ging, einfach so ein paar schäbige Tattoos zu machen.
Was war das Horror? Der zeichnerisch?
Ja, also die Linienführung, alles technisch, also wirklich ganz schlimme Anfängerin, ging gar nicht klar. Und das wurde dann halt, aber dann hat es mich auch gepackt und hatte auch richtig Bock, dann halt besser zu werden. Und als ich dann meine eigenen Sachen machen durfte, dann war es halt sehr abstrakt. Und dann kam so eine Initialkundenperson quasi, die dann zu mir meinte, hey, hast du nicht mal Bock, irgendwie das, was du da eh malst, einfach mal mit dem Pinsel mir über den ganzen Arm zu malen? Und das kam schon sehr, sehr früh. Und ich so, hey, das ist ja total genial, die Idee auf jeden Fall. Und dann ging es halt sofort schon.
Also mit Tusche einfach erstmal sozusagen.
Ja, es gibt ja auch diese Stencil-Farbe, dieses Nox X oder so heißt das, glaube ich.
Nox,
ne? Ja, es ist so lange her schon.
Ah, ja.
Genau, und
ich habe es nur mal gesehen, ich wusste nicht, dass man das auch so kaufen kann.
Ah, wie funktioniert das? Kannst du es nochmal kurz erklären? Also das malt man wie Tusche auf?
Flüssige Stencilfarbe.
Ja, flüssige Stencilfarbe und die habe ich mir einfach in eine kleine Endcap gemacht. Dann habe ich wirklich einfach normale Pinsel genommen und dann halt einfach dann, weil ich habe so ein bisschen so Brush-mäßig oder mal so stärkere Brüche und sowas halt gemacht. Und genau, das war halt total cool, weil das war dann, da habe ich halt einfach sofort gemerkt bei der Person, boah, ja, okay, das ist halt voll was, in welche Richtung ich gehen möchte. Und dann ging es auch immer so weiter.
Man malt die auf und die hält dann genauso wie das, was du durchgestanzt
hast. Genau, du musst die ein bisschen eintrocknen lassen und dann geht das. Du kannst
und die ist nicht so dickflüssig,
das ist so draußen. Nee, es ist sehr, sehr dünnflüssig tatsächlich.
Ah, okay.
Ist, ja, sehr, sehr flüssig.
Kennst du das?
Mhm.
Hast du schon mal was damit gemacht?
Nee, weil ich vom Stencil komplett abhängig bin und nichts dran verändere.
Ich wollte nur fragen, frag für einen Freund. Okay. Wir machen jetzt einen harten Bruch.
Nochmal ganz kurz, dann war dieses, also vorher hast du mit Stencil gearbeitet, das hatte ich quasi so ein bisschen gesperrt, geblockt und erst dieses freie,
das war's dann.
Dann ging's los, ja.
Dann hast du dich wohlgefühlt, dann ist genau. Die Qualität besser geworden.
Ja.
Was hast du denn eigentlich für Sets bestellt? Weil du mir das, ich habe mir einfach billigen Kram, was kann man sich denn Billiges kaufen?
Ich glaube ganz ehrlich, dass das damals, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber es gab es glaube ich bei Killer Inc.
Ah ja, also wirklich.
Und da konnte man so einen kleinen Koffer bestellen. Ich glaube, den kleinen Koffer habe ich bis heute noch.
Aber Spule.
Ja, aber das ist ja dann wahrscheinlich auch was ganz Gutes, oder? Also ich meine, zumindest, ja. Also wenn es über ein Tattoo Supply verkauft.
Rudimentäres Set.
Ja, und das waren so drei Coils, meine ich, die da drin waren.
Ach, Spulenmaschinen.
Ja, und dann so ein paar Nadeln und ein paar Grips und ein paar Inkcaps und ich glaube sogar Farben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war auf jeden Fall so eine Komplettbox für, ich glaube, 120 Euro.
Dass also, man gleich anfangen kann. Okay, aber was war das dann für Maschinen?
Ja, ich weiß nicht, so gut kann
das also ich weiß noch, bei der einen Maschine musste ich immer wieder alle 10 Minuten mit dem Imbus nachziehen in der Session. Also die ist immer schon schnell auseinandergefallen. Aber es war irgendwie auch interessant.
Aber ist ja auch kompliziert. Das musste
ich manchmal auch schon bei teureren.
Aber und dann mit YouTube-Videos, die das, weil ich meine, mit einer Keulmaschine ist ja jetzt auch nicht so leicht da rein.
Ich habe das einfach so gemacht. Also ich habe ja durch diese kleine Fußgeschichte, habe ich ja meine erste da war ich ja schon Profi.
Da wusste schon, da wusste
ich nicht. Ja, aber die war noch nicht Nadel fertig im Koffer zusammengebaut. Du musst ja eine aber Nadel einspannen.
Das hat man ja aber, also beobachtet ja immer. Also ich zumindest. Ich hab mir kein YouTube-Video angeguckt.
Einfach gemacht.
Ja, aber so sahen halt auch die ersten Tattoos aus. Also das allererste Tattoo war auf meiner damaligen Freundin, das war so ein Delfin und der sah auch eher, also das war eher reingeritzt als gestochen, würde ich sagen, aber so ist es halt, ne?
Ja, aber man weiß doch nicht, also ich habe das auch ja schon Millionen Mal gesehen, aber mit den Gummis, dann irgendwo kommen ja immer diese Gummis hin und vielleicht gucken die
ja gut, aber das siehst du dann vielleicht auch bei den Sessions, ne? Also, oder?
Also ich habe zum Beispiel auch erst gar kein Gummi benutzt, weil ich auch gar nicht wusste, dass man das jetzt muss. Da habe ich mich gewundert, warum die Nadel schlackert. Dann denkst du, okay, da ist ja noch was da und das ist dann eigentlich wie ein Puzzle, ne? Also,
stimmt. Also es müssen alle Teile drin sein. Ja,
alles naturell dann, was du hast, ist dann so.
Weiß ich jetzt auch nicht. Ja,
gut, die schlackern.
Ich hätte mir auch einfach ein Video mal angucken können, aber irgendwie, also.
Weil war ja 2017,
ja, also so cool war das jetzt nicht, würde ich sagen. Aber irgendwie, wie gesagt, es war einfach nur Spaß.
Ich glaube, das
war einfach
das
mal
Beste
gucken,
daran.
Was passiert irgendwie. Ja, das war einfach so eine Idee. Und ja.
Denkst du, wenn du jetzt gleich gutes Equipment bekommen hättest oder dein jetziges, dass es anders ausgesehen hätte? Oder ist das wirklich, macht's nicht das Equipment?
Ich würde schon sagen, dass wenn man jetzt mit einem guten Pen einsteigt, dass das einem schon einiges erleichtern könnte, weil ja ein Pen schon nochmal ruhiger vom Handling ist für AnfängerInnen, würde ich sagen, als jetzt halt eine rappelnde Coil. Aber fand ich es auch gut, irgendwie so brachial zu starten und so shaky und dann irgendwie wirklich so eigene Erfahrungen draus zu ziehen und Schritt für Schritt zu gucken, wie man das irgendwie optimieren kann.
Ja, so hört sich's an. Ja. Du hättest ja vorher das erstmal genau ganz YouTube dir leer gucken können oder 1000 Leute fragen, einfach machen.
Ja, aber Damians Sohn zum Beispiel, der tätowiert auch ab und zu und dem habe ich direkt eine gute Maschine gegeben, damit er auch dann direkt den Spaß daran findet, weil ich kann halt auch verstehen, dass man vielleicht auch schnell keinen Bock mehr hat, wenn es irgendwie nicht besser wird und irgendwie fand ich das schon cool, dass er da irgendwie auch Interesse dran hat und und da dachte ich, dass die Chancen höher sind, dass er da am Ball bleibt, wenn er halt auch direkt cooles Equipment hat und dass er halt dann auch vielleicht schneller Erfolge sieht, als wenn man anders anfängt.
Und man sieht das auch, dass das hat zwar jemand gemacht, der noch nicht lange dabei ist, aber das ist besser als mit rappelnden Coils.
Würde ich sagen, aber ich weiß halt auch, dass Damian mit einer rappelnden Coil angefangen hat und bei ihm sah es halt super aus, ne? Deswegen
Das ist der perfekte Bogen.
Ja.
Damian, bist du mal dran. Was war bei dir die erste Berührung mit einer Tätowierung?
Mit einer Tätowierung an sich?
Ja, oder irgendwas, was dich entweder dazu gebracht hat, dich selbst tätowieren zu lassen oder Tätowierer zu werden?
Also ich muss ja zugeben, ich habe mich erst tätowieren lassen, nachdem ich selber auch schon tätowiert habe.
Echt?
Mhm. Ja, ich wollte.
Ist das erlaubt?
Also ich habe es gemacht.
In eurer Szene?
Bitte, verurteilt mich nicht. Nee, also ich habe irgendwie, ich habe schon immer auch Tattoos für mich auf dem Schirm gehabt, aber war jetzt nie auch so in der Szene oder hatte jetzt nicht irgendwie so super viel Berührung damit. Und wusste auch eigentlich immer, dass ich eine haben wollte, wusste aber auch noch nicht was und habe auch ganz viele andere Interessen gehabt und bin deswegen auch gar nicht so darauf gekommen. Bin dann einfach irgendwann übers Tätowieren an sich gestolpert. Also
in was für einer Lebensphase bist du übers Tätowieren gestolpert?
Ja, also
wie alt warst du?
Ich war um die 30, also ist fast 10 Jahre her.
Mhm.
Da habe ich, also war ich relativ unzufrieden mit meinem Arbeitsverhältnis irgendwann. Also ich habe den Job eigentlich sehr gerne gemacht. Ich habe lange so Anzüge verkauft und so Textilzeug irgendwie. So italienische Herrenmode mit auch so Streetwear und so. Es hat mir auch übel viel Spaß gemacht. Aber irgendwann...
Also bist du Einzelhandelskaufmann?
Genau.
Gelernter?
Okay. Auch, ja. Ich habe auch irgendwie ganz viele andere Sachen vorher gemacht, aber das habe ich am längsten gemacht. Ich glaube so 12 Jahre ungefähr.
Was hast du noch gemacht?
Koch habe ich noch gemacht.
Als immer. Ausbildung?
Habe ich nicht ganz zu Ende gemacht, aber habe auch als Koch gearbeitet. Genau, ich muss gerade selber erstmal überlegen, habe ich die abgeschlossen oder nicht? Genau. Habe auch irgendwie nochmal Abendschule versucht und so alles Mögliche damals. Also ich habe irgendwie alles Mögliche mal versucht. Und natürlich auch so Gelegenheitsjobs irgendwie. Mhm. Aber das habe ich am längsten gemacht.
Was war der mieseste Job?
Boah, weiß gar nicht, ob ich das erzählen will. Also ich habe mal so...
Wusste nicht.
So, ich mache das jetzt. Okay. Ein bisschen auch nicht. Ich habe mal so Schweinelachse aufs Band geschmissen bei Westfleisch, heißen die so? Ja.
Was sind Schweinelachse?
Das ist so ein Teil, ich kann das nicht mal genau erklären.
Ein Stück vom Schwein.
Genau, so ein Stück vom Schwein aufs Band geworfen. Das habe ich genau 2 Wochen gemacht.
Das ist so eine Fließbandarbeit.
Wahnsinn, also wirklich ein absoluter Wahnsinn. Auch die Leute, die da rumliefen. Also
ja, das ist aber richtig gut, wenn man sowas schon mal gemacht hat.
Ja, voll. Also, ich habe auf jeden Fall rausgefunden, dass ich das nicht machen will. Ja. Ich meine, das war auch sowieso was ich irgendwie nur so nebenbei gemacht habe.
Bist du aber jetzt Veganer?
Nee. Also ich war mal 3 Jahre vegan fast und bin aber auch wieder zurückgerudert.
Und das ist du hast dann wirklich nur früh hin die Dinger da drauf gekloppt, 8 Stunden, genau. Nächsten Tag wieder.
Ja, genau, das war ein Albtraum. Also wirklich ein Albtraum.
Da vergeht die Zeit nicht, oder?
Ja, doch. Aber also ja, also allein dieses ganze Setting da, diese ganz oft auch irgendwie so aggressiven Dudes irgendwie mit so einem Blut geschmiert und so Messergürtel und so Kettenhandschuhe
und so weiße Haube.
Es ist wirklich wie ein schlechter Traum. Wahnsinn.
Oh, krass.
Ja, und halt ganz viel so migrantische HilfsarbeiterInnen, die da irgendwie so super wenig Kohle bekamen, während ich mich da als Deutscher irgendwie direkt bei der Firma direkt beworben habe und eben nicht bei so einer Teilzeitfirma und habe auch irgendwie gleich das Doppelte verdient, wie die ganzen armen Familien, Mamas und Väter, die da irgendwie versucht haben, über die Runden zu kommen. Also es war ein Albtraum, kompletter Albtraum.
2 Wochen?
Genau. Okay. Ja, 2 Wochen, also ich glaube Maximum 3, dann bin ich da abgehauen.
Ja. Und dann als Kontrast schicke Anzüge verkaufen.
Genau, das kam dann später. Also ich habe immer mal irgendwie in so Klamottenläden gearbeitet und dann irgendwann über einen gestolpert, der mir sehr gut gefallen hat. Und das hat mir auch sehr viel Bock gemacht, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Es war auch super kreativ, also es war jetzt nicht nur irgendwie so der klassische H&M, sondern eben so ein kleines
Familienunternehmen. Sagst du die Marke bewusst nicht, weil ihr nicht so gut...
Doch, ich kann das sagen, die haben auch meinen Anzug für die Hochzeit gemacht. Louis heißen die in Münster, schöne Grüße.
Da habe ich nachher noch viele Fragen.
Genau.
Vielleicht müssen wir nochmal nachher.
Aber nee, ich bin auch richtig gut mit denen, aber es war halt irgendwann so, dass ich auch... irgendwie gemerkt habe, ich möchte so gern Kunst machen und wir hatten uns auch zwischendurch mal in den Haaren, der Chef und ich, was ja auch völlig in Ordnung ist, sind aber auch wieder Friends. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich dann irgendwann dachte, ey, ich muss das probieren. Also ich muss irgendwie wenigstens mal probieren, Kunst zu machen und mal zu schauen, ob ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten kann.
Erstmal Kunst oder gleich Tattoo-Kunst?
Nee, erstmal Kunst. Also ich habe zu der Zeit Graffiti gemacht, das hatten wir vorhin schon kurz.
Ja.
Und hatte auch immer mal wieder Anfragen für so Commissions irgendwie, für so auch für größere Firmen manchmal in Münster und so. Und aber auch über Bekannte. Und ganz oft konnte ich das überhaupt nicht umsetzen, weil ich ja so viel gearbeitet habe. Also weil ich auch 60 Stunden gearbeitet habe und dann war es auch irgendwie mit der Kreativität nicht mehr so viel. Mhm. Und da hatte ich auch irgendwie einen anderen Drive dann, weil die ganze Energie eben für diesen klassischen Beruf dann draufgegangen ist. Ja, und dann irgendwann habe ich eben den Entschluss gefasst, habe dann ein bisschen weniger gearbeitet und habe mich erstmal in diese Graffiti-Aufträge gemacht. Das hat auch irgendwie so semi-gut funktioniert. Ich habe dann auch mal ein paar Leinwände verkauft und so. Also das war alles sehr, sehr verschwindend gering. Danke. Aber es hat mir trotzdem schon mal so einen Ego-Push gegeben und irgendwie das Gefühl gegeben, ey, so das, was aus dir kommt, kannst du irgendwie auch zu Geld machen. Mhm. Und ja, dann bin ich über einen Freund, der auch tätowiert hat, da dran gekommen, also mit dem habe ich auch Graffiti gemacht. Und der hat dann gesagt so, ey, probier das doch mal. Und ich war dann so, oh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und habe es dann aber so ein paar Mal auf so Schweinehaut damals noch probiert. Und ich fand es übel geil. Also es war wirklich dann so ein, also es hat auf einmal so geknistert und ich dachte so, oh, was ist jetzt los? Irgendwie ist übel geil. Ja, und dann habe ich mich da so wiedergefunden aus diesem Ding, was ich ja wirklich eigentlich, jetzt kann ich es ja sagen, aus so Geldgründen angefangen habe, weil ich so dachte, da kann ich mich ein bisschen über die Runden tätowieren und kann dann irgendwann den Graffiti-Stuff ein bisschen mehr ausbauen oder kann eben diese Zeiten überbrücken, in denen ich, also bis ich neue Aufträge bekomme. Ja, und habe auf einmal gar nicht gemerkt, wie das zur Leidenschaft geworden ist und habe den ganzen Tag nichts anderes mehr gemacht. Ne? Und
war das beim Graffiti ein ähnlich kribbelndes Gefühl? Also, oder ist das vergleichbar, weil du das so betont hast gerade?
Ist ganz anders, weil ich muss sagen, dass diese Graffiti-Commissions mir eigentlich auch immer ein schlechtes Gefühl gegeben haben, weil ich ja diese rohe Form, also ich selber bin ja gar kein krasser Graffiti-Künstler mehr und ich habe irgendwie auch so, also ich male ja auch nicht mehr illegal. Mhm. Und ich hatte aber so einen Respekt vor dieser Szene auch, weil das ist für mich so die reinste, eine der reinsten Formen von Kunst, weil du ja eigentlich nichts dafür bekommst. Also richtig. Die Leute
außer Ärger.
Riskieren ihren Arsch, schlagen sich die Nächte um die Ohren, außer so ein bisschen Fame in dieser Szene kriegst du dann in dieser kleinen Bubble, was aber sonst auch niemand interessiert.
Stimmt, im Mainstream auch nicht, ne? Kann sich.
Es interessiert keinen, du wirst eigentlich immer nur schlecht angeguckt. Und von da ist das so eine reine Form, vor der ich immer so sehr viel Respekt hatte. Und darum waren mir dann doch auch diese Aufträge, also für mich, in meinem Empfinden, schon auch so ein bisschen Dorn im Auge. Ich habe mich schon manchmal schlecht damit gefühlt. Weil dann habe ich ja so. Genau, ich habe das irgendwie verkauft, habe dann aber irgendwie auch so, musste dann auch gewisse Erwartungen erfüllen, was ja auch von diesem Kunstding dann total weggeht. Dann ist ja wirklich dann nur noch, wie sagt man, Dienstleistung. Mhm. Und das war es für mich auch nicht. Das war einfach nur so eine Idee von mir, die, wo ich so dachte, daraus könnte ich vielleicht was machen. Mhm. Genau, und dann, ja, wie schon gesagt, habe ich mich dann irgendwann im Tätowieren wiedergefunden und habe dann auch nichts anderes mehr gemacht und habe dann irgendwann gecheckt, dass dieses Ding, was ich so aus monetären Gründen angefangen habe, ganz schnell zur Leidenschaft geworden ist und ich dann wirklich so, also habe dann so gecheckt, krass, das ist irgendwie, das vereint alles, was ich immer machen wollte. Also irgendwie so, ich kann traveln, ich kann irgendwie trotzdem auch ein Business führen, ich kann aber trotzdem Kunst machen, habe den ganzen Tag mit Menschen zu tun, was mir irgendwie auch Bock gemacht hat. Ich fand auch Instagram geil, also es hat mir auch Bock gemacht. Und ja, wie gesagt, bester Job der Welt dann irgendwie auf einmal und so einfach drüber gestolpert.
Aber es ja drüber gestolpert und überraschend. Hat das die Tattoo-Szene das nicht suggeriert, dass das so wäre? Oder wie, weil du
mal. Ich hatte ja die Berührung gar nicht. Das ist ja das, was okay, ich meine. So, also komplett, genau, es war ja wirklich nicht so, dass ich das auf Instagram so krass verfolgt habe, sondern erst als ich dann selbst angefangen habe, habe ich mich damit auseinandergesetzt.
Ach, das ist selten. Genau, meistens beobachtet man und schleicht.
Das ist ja jetzt ganz viel so bei Leuten, ne, was ja auch nicht verwerflich ist. Also, dass die dann so sehen und so denken, oh geil, das ist aber ein geiler Beruf, die traveln die ganze Zeit und so. Das hatte ich gar nicht. Also es war wirklich eher das Medium, was mir dann Spaß gemacht hat. Also ich hatte die Maschine in der Hand genommen und dachte, geil, neues Medium.
Und du hattest auch gar keine Artists, denen du jetzt schon gefolgt bist, die du super toll fandst.
Null. Ich hatte diese zwei Leute, mit denen ich dann irgendwie so ein Private Atelier aufgemacht habe irgendwie, wo ich dann noch Friends weggehackt habe, die aber schon Termine hatten. Also die beide haben schon ein bisschen länger tätowiert. Und ja, also.
Die waren in der Szene oder auch?
Die waren schon in der Szene, genau. Also auch schon etablierter.
Das war in Münster.
Das war in Münster, genau. Ja, und dann wurde es auf einmal immer mehr.
Waren das auch schon solche Sachen, die du jetzt tätowierst?
Nee, also ich habe irgendwie angefangen, auch mit allem natürlich. Irgendwie auch, um so ein bisschen Geld einfach zu verdienen und auch um zu lernen. Also erstmal habe ich ja kein Geld verdient, sondern habe erstmal nur auf Friends tätowiert quasi oder auf so KundInnen von denen, die dann so gesagt haben, ey, lass mich, mach doch mal was auf mir. Und ja, genau, also. Was war die Frage nochmal? Sorry, mein Gehirn ist nicht so nervös jetzt.
Nee, gar kein Problem. Dass du, ob du sozusagen dann schon eine Stilistik dann dadurch gleich hattest, weil du jetzt nicht vorher erstmal traditional Sachen. Oh, habe ich mich
bewegt? Glänze ich jetzt schon.
Hier doch mal weg.
Nee, schön, dass du auch aufmachst.
Hallo.
Ob du sozusagen, genau, dann schon diese Stilistik annähernd tätowiert hast, dann bei den ersten Sachen.
Nee, zugute kam mir aber, dass ich so 2 Jahre vorher mit Kalligrafie angefangen habe. Und das hat mir auch mega Bock gemacht. Also das habe ich einfach so als Hobby gemacht. Und dann habe ich relativ schnell aber auch gemerkt, so oh, irgendwie habe ich Bock, das auch auf Haut zu machen. Und habe dann irgendwann, als ich dann auch so schon so Termine hatte und dann so alles Mögliche gemacht habe, auch gedacht, ey, du musst jetzt die Transition schaffen, sonst wirst du irgendwann so einfach immer noch alles tätowieren. Und dann habe ich relativ schnell so gesagt, ey, ich mache jetzt nur noch Lettering und habe dann auch relativ schnell mit dem Freehand-Zeug angefangen, weil ich einfach gemerkt habe, dass so Stencil für mich ja, also je größer die Sachen wurden, viel schwieriger waren, gerade so symmetrisch oder so auf den Körper aufzubringen und habe mich dann irgendwann auch getraut, das mal Freehand aufzuzeichnen und das hat irgendwie so gut funktioniert und auch, ich war auch irgendwie so zur richtigen Zeit am richtigen Ort irgendwie, also das Lettering ist ja gerade auch so ein bisschen geboomt. Und das hat auf einmal sehr gut funktioniert. Das war echt eine gute Entscheidung, auch so früh diese Transition zu machen. Ja,
aber
so
du hast jetzt nie überlegt, Graffiti direkt zu machen auf der Haut. Nee, das so im Sinne von sozusagen so Typo und Characters oder
nee, das
so.
Fand ich irgendwie ganz oft auch nicht schön. Ja. Also ich finde sowieso, also so.
Hast du es nicht auch mal gemacht?
Nee, also natürlich habe ich mal so Tags gemacht, irgendwie, was so ein bisschen kalligrafiemäßig war, sowas habe ich schon gemacht. Aber ich finde so. Also in meinem Empfinden, ist ja sehr subjektiv, finde ich so Graffiti auf Haut immer schlimm. Also ich sehe selten richtig gute Sachen.
Ja. Meinst du so komplexe, farbige Sachen?
Ja, so ein
Sachen
richtig,
versuchen. Wenn es so aussieht wie so ein, wie das, was man auf einem Zug bomben würde sozusagen, wenn das dann so auf so einem Rücken oder unten auf
genau,
dem unteren Rücken
also,
so drauf ist.
Voll. Und ich habe ja auch so ein bestimmtes ästhetisches Empfinden. Also ich mag irgendwie, wenn Sachen so zusammenpassen und ich finde, das passt immer zu nichts. Also weißt du, wenn es wie bei dir ist oder bei dir, wenn ganz viel so Thread-Zeug zusammen ist, dann ergibt das so ein Bild und es ist übel geil. Oder so auch das Zeug, was wir machen, was ja irgendwie, obwohl es sehr groß und schwarz ist, ja auch sehr elegant ist.
Mhm. Also konzeptuell irgendwie.
Genau, das macht so den Körper auch, also das macht so die Körperform und ist so ein Bild. Und das finde ich bei so, also bei so für die Sachen sehe ich das einfach nicht.
Mhm. Ein bisschen passt es ja auch mit deinem Anzugthema Verkauf.
Ja, voll.
Dass du den Körper so.
Ja, du meinst mit der Eleganz und so. Ja, voll.
Mhm. Ja, also mit der Eleganz und mit dem, das, den so einzukleiden, den voll. Menschen damit zu verpacken.
Ja, voll.
Und den Körper zu, also du machst ja auch größeres, nochmal so gut ausgefüllte Sachen, wo du ja auch so den Bodyflow mitnimmst und sowas.
Ja, genau.
Ja, cool. Das schließt sich irgendwie gefühlt. Ja, warum guckst du denn so skeptisch?
Ach so, mache ich das?
Ja.
Ich bin konzentriert, meiner Meinung nach.
Ja, also es hat sich dann auch richtig angefühlt, das alles sozusagen zu machen.
Voll, also es hat sich wirklich alles gefügt und auch also viel krasser, als ich das ja je auf dem Schirm hatte. Wie gesagt, ich bin darüber gestolpert und auf einmal hat sich mir so eine neue Welt eröffnet und ich war einfach nur happy. Also nur happy und habe auch gar nicht gemerkt, wie ich gar nicht mehr aufgehört habe. Also ich habe wirklich gar nicht mehr frei gemacht, habe auch irgendwie so, bin rumgetravelt, obwohl ich nur irgendwie so einen Termin auf irgendwelchen Guestspots hatte, irgendwie um zu lernen und auch so, um Connections zu knüpfen, was ja vielleicht auch, also bis jetzt auch noch so voll das Ding ist, was ich so daran liebe, dieser Austausch, da haben wir vorhin schon kurz drüber geredet. Also es hat mir einfach nur Bock gemacht. Und dann habe ich auch gar nicht mehr aufgehört einfach.
Wie lange hast du tätowiert, bis du dich dann selber hast tätowieren lassen?
Oh, ich glaube so ein Jahr oder so. Und dann habe ich, glaube ich, das erste schon bekommen. Schon.
War auch das erste, war auch gleich direkt so ein Blackwork.
Nee, das waren noch so Trauben. Die gehen jetzt drauf, ich mag die auch irgendwie immer noch, so ein bunt Trauben.
Trauben? Also Gesichtern. Realistisch?
Also dazu kann ich auch noch mal kurz was sagen.
Das ist Ad-Trad.
Weil als wir uns kennengelernt haben, da war es kalt, da war Damian sehr angezogen und ich kannte ja seine Arbeiten.
Das ist geil, Tätowierer.
Ich habe mich schon voll gefreut.
Wenn du ihn ausziehst.
Als ich ihn das erste Mal nackt gesehen habe, war ich so, was ist das für ein Träubchen da? Was soll das?
Wie ist das bunt?
Das hast du mir aber anders kommuniziert.
Oh Gott, diese Traum.
Ja, also ich glaube, du hattest 2-3 Tattoos oder so. Also eins am Unterarm, dann diese Träubchen und dann, ich glaube, eine Sache noch oder so. Ich weiß nicht genau. Oder hast du
ja, drei, glaube ich.
Aber das hast du nicht so gesagt, oder?
Drei oder vier.
Aber
ich habe es meiner Freundin danach gesagt, aber also zu ihm war ich natürlich ganz nett.
Ja, was sind traditional, ein Bund, ein Traubenbund?
Ja.
Von lilanen.
Nee, die sind schwarz.
Achso, schwarz. Mhm. Und haben Gesichter.
Die haben Gesichter. Ja. Ich würde sie jetzt auch zeigen, aber die gehen sowieso bald drauf, deswegen ist es okay.
Die werden geblackworked.
Ja, also ich mag die noch, aber die passen nicht mehr ins Konzept. Also die nehmen jetzt einfach Platz weg. Und da ich gerade die Beine komplett machen lasse von vorne, kommen die weg. Einfach und aus dem Metrik.
Was war noch da? Was waren die anderen beiden, die du schon dann gesehen hattest?
Ich habe noch irgendwie auch so am inneren Bein so ein Auge, so ein relativ großes.
Ah, stimmt, das Auge. Und das von Basti noch, ne?
Und von Basti hier noch so ein altes C.
Mhm. Basti ist Bastian Blau.
Bastian Blau, genau.
Diese Episode könnt ihr hören nochmal. Die ist noch nicht so lange her. Vor 5, 6
Episoden. Ja, hört euch das mal an. Für mich auch eine der interessantesten, muss ich sagen. Also ich möchte jetzt, ich habe auch gar nicht so viele gehört, aber da hing ich sehr tief drin irgendwie. Mhm. Ja.
Grüße an Basti.
Grüße.
Liebe Grüße.
So, okay. In wie vielen Studios hast du dann gearbeitet, bis ihr jetzt sozusagen zu eurem Studio dann gekommen seid?
Also ich habe die ersten Male, die ich tätowiert habe, es waren, glaube ich, so 3 Mal in einem Studio in Osnabrück, mich ausprobieren dürfen quasi. Es war an dem Ort, an dem mein Kumpel da auch gearbeitet hat. Und da die beiden aber mit ihren Arbeitsverhältnissen auch sehr unzufrieden waren und ich ja so dieser neue, unbedarfte, bisschen naive Typ dann so dachte, warum machen wir nicht einfach sofort was zusammen auf? Also es ging ja gar nicht darum, das jetzt irgendwie so einen großen Laden aufzumachen, sondern die waren halt super unzufrieden mit ihren Abgaben, die die gemacht haben. Mhm. Und ich war so, ey Leute, also wir können es auch einfach so ein Atelier mieten und dann stellt ihr da eure Linien rein und dann richten wir uns das so ein, wie das bei den Personen eingerichtet ist. Und dann könnt ihr euer Ding machen, ohne dass ihr euch da so drangsalieren lasst. Ne? Ja. Weil, also versteh mich nicht falsch, wenn das gute Studios sind, hat das ja auch einen Wert. So, ne?
Aber drangsalieren zu lassen? Hat es jemals
einen Wert? Nicht sich drangsalieren zu lassen, aber dann hat,
also Miete,
genau, dann hat das alles auch einen Wert, aber manchmal ist das ja nicht so. Ich will jetzt gar nicht so schlecht über das Studio reden, das war auch alles cool, aber die waren eben unzufrieden und dann war es so, hey, warum machen wir das nicht? Und das haben wir dann auch gemacht, relativ schnell. Das heißt, die ersten großen Tats, die ich gestochen habe, waren alle schon quasi in meinem eigenen Atelier.
Ja.
Ne? Aber natürlich irgendwie auch so ein bisschen unter dem Auge der anderen, ne? Also von denen habe ich ja auch so ein bisschen was gelernt.
Hat das einen Namen? Oder habt ihr dem einen Namen gegeben?
Ja, das gibt's auch noch. Balaclava heißt das.
Ach, Balaclava.
Genau, das haben wir mal zusammen aufgemacht. Da ist jetzt, glaube ich, nur noch der Tobi, der, mit dem ich das damals aufgemacht habe. Und Lisa, 100 Miles Black. Die arbeitet jetzt, hat auch ein neues Studio, Hot Mess heißt es, glaube ich. Mhm. Ja, da ist auch der, genau, mit Marvin. Ja. Genau, also mit den beiden war das, also Lisa und Tobi. Ja, das hat sich dann auch irgendwann auseinandergelebt, aber genau, ansonsten war das auch eine gute Zeit, also ein guter Anfang auf jeden Fall.
Und da bist du dann aber raus?
Genau.
Dann nach Münster?
Das war schon in Münster, also das haben wir in Münster
aufgemacht. Ach so, okay.
Genau, also Osnabrück war das erste, wo ich mich mal ausprobiert habe, dann in Münster das aufgemacht, das Atelier, weil da kamen wir alle auch her. Genau, und dann habe ich mit Kreuze noch ein Studio gehabt. Ruin Your Life hieß das, auch in Münster. Mhm. Genau.
Und dann habt ihr Off Studio, wie heißt das jetzt? Off.
Nee, also Damian hat das Off in Münster aufgemacht.
Ach, okay.
Und ich habe das Off in Leipzig aufgemacht.
Aber da wart ihr ja schon zusammen und da habt ihr das dann beide entschieden, dass du da und er dort.
Nee, also ich war erst im, also ich habe ein kleines Studio mit einer Kollegin gemeinsam gehabt in Leipzig. Leipzig. Das heißt Flux, das gibt's auch immer noch, das machen wir auch immer noch zusammen als GbR. Und das ist mir irgendwie, also irgendwie habe ich mich, das war mir irgendwie ein bisschen zu klein letztendlich, wir haben da drei Liegen drin gehabt und irgendwie habe ich das Bedürfnis gehabt, in einem großen Shop zu arbeiten, weil ich liebe das, ich liebe so diesen Workflow, ich liebe, wenn viele Leute da sind, wenn so Leben im Laden ist, wenn man so seine, ja, seine Leute irgendwie hat und man sieht sich, also ich finde das irgendwie so schön, wenn man so einen gemeinsamen Arbeitsalltag irgendwie hat. Und das ist in so einem kleinen Atelier so ein bisschen weniger gewesen, weil wir da auch keinen richtigen Rückzugsort hatten, keine richtige Küche,
was wo man mal die klein? Tür zu... Also ein Raum?
Quasi, also es hatte keine Türen, du kommst rein und dann ist da der Eingangsbereich, dann ist dann nach rechts ein Erker gewesen, wo dann die drei Liegen drin waren. Und quasi hinterm Eingangsbereich gab es noch so eine kleine Kochnische, die ich da eingebaut habe und ansonsten nur noch ein WC. Mhm. Und so, auch gerade wenn ich halt so eine Tagessitzung mache, hat es mir dann irgendwie doch manchmal ein bisschen gefehlt, mal kurz hinsitzen und Tür zu machen und mal ganz kurz klarkommen.
Ah, ja.
Mhm. Und deswegen, also irgendwie haben mir mehr Räume gefehlt. Und genau, und dann habe ich natürlich die Erfahrungen auf den ganzen Guestspots mitgenommen, aber halt auch in Münster bei Damians Laden. Das war halt erst ein super großer Laden mit ganz vielen Räumen. Da habe ich halt diese Vorzüge natürlich dann nochmal richtig gemerkt, wie schön das ist, wenn man halt einfach sich mal in die Küche setzen kann, selbst nur zum Zeichnen, wenn man gar keinen Termin hat. Mhm. Und dann war halt klar, okay, ich werde dann noch einen anderen Schritt gehen. Das hat mir auch eine scheiß Angst gemacht, aber letztendlich war das richtig gut, das so zu machen. Und seit dem, ich glaube, 8.01.24 habe ich das Off in Leipzig. Und genau, Damians Studio war ein Jahr vorher, glaube ich, in Münster.
Ja,
ne?
Ich glaube, so anderthalb Jahre vorher haben wir das genau. aufgemacht.
Ja.
Genau. Was war die Intention, das gleich zu nennen? Schon, dass das so
ja, wir
Marke
waren ja schon
ist?
Zusammen irgendwie und dann.
Also sagen wir mal ehrlich.
Ein Liebesbeweis von dir, oder?
Ich war total betrunken und wir sind so eine Straße runtergelaufen und ich meinte so, ey Damian. Wäre das nicht voll cute? Und dann meint er so, ja, irgendwie schon. Und dann, ja, also war schon ein kleiner Liebesbeweis, würde ich sagen. Und ich dachte halt auch gleichzeitig, dass es halt cool für die Artists ist, wenn so zwei Läden miteinander verknüpft sind.
Ja.
Also dass sich auch die Läden quasi beide so ein bisschen gegenseitig bewerben. Also es ist jetzt kein Franchise oder so, es ist eine eigenständige Läden.
Ja.
Und oder genau, jetzt haben wir das eine Kollektiv und halt mein oder unser Laden halt in Leipzig. Und wir dachten aber, es ist cool, wenn das halt connected ist und Leute, die uns finden, vielleicht auch das in Münster finden, die Artists finden und es halt ein cooler gemeinsamer Austausch ist. Also ich finde es eh cool, immer so ein Community-Ding eher draus zu machen, als alleine zu gehen.
Und findet es auch statt sozusagen? Also hat das funktioniert, dass das wirklich sich ein bisschen verknüpft oder machen Leute Guestspots in den jeweils anderen Läden?
Ja,
das ist immer mal geplant. Also die Guests traveln schon, also switchen schon mal zwischendurch. Mhm. Aber es war immer mal geplant, dass wir auch so einen Austausch machen.
Man muss ehrlich sagen, die Münster-Leute sind sehr, sehr motiviert und ambitioniert. Das sind die Supporter Nummer eins. Also wie oft die schon nach Leipzig gekommen sind, bei unseren Flash-Days oder Partys oder sonst irgendwas. Also die sind mit dem Van rübergekarrt und was die da sich alles organisiert haben. Also die sind wirklich sehr, sehr supportive und ganz süß und also das ist schon echt krass. Aus Leipzig hat, glaube ich, noch niemand seinen Arsch mal rüber bewegt.
Gut, dass du jetzt die Ansage hier so offiziell machst.
Aber das kommt halt.
Leute, dann könnt ihr
mal. Freuen sie sich aber gleich.
Nein, aber man muss halt dazu auch sagen, also Leipzig ist so eine geile Stadt und es ist halt so eine kreative Stadt und man hat halt schon Also ich würde es nicht in Münster schlecht reden, aber es ist halt natürlich ein anderer Drive irgendwie. Aha, also wir haben viel mehr Artists, viel mehr Austausch in Leipzig. Es ist einfach nochmal, finde ich, was anderes. Und in Münster ist halt einfach ein bisschen weniger. Also wir haben uns ja auch zum Beispiel, als halt die Frage war, okay, wie machen wir das jetzt mit dem Laden in Münster, auch erst überlegt, okay, vielleicht finden wir noch neue Residents und vielleicht macht das doch alles noch Sinn, aber das findest du auch nicht mal so schnell neue Residents in Münster. Ja. Und das ist in Leipzig halt anders. Also,
ja, du willst ja auch nicht jede Person haben. Genau, ne? Also ganz oft ist es ja dann auch so, dass wir auch ganz viele Anfragen bekommen haben, wo wir auch so dachten, boah, das passt doch einfach nicht ins Team oder ist vielleicht auch nicht irgendwie.
Aber das meine ich halt so mit geeigneten Residents für, ne, für das eigene Shop-Feeling so. Ja. Und als wir jetzt in Münster, jetzt komme ich schon auch schon durcheinander, also wenn wir in Leipzig jetzt mal auch nach einem neuen Resident gesucht haben, dann kriege ich so eine super coole Anfrage von einer Person und denke mir so, Wahnsinn, was das für coole Arbeiten sind und noch nie gesehen. Also ich weiß auch nicht, man kriegt das gar nicht mehr mit, aber es ist so krass, wie cool und vielfältig und facettenreich dann doch die Szene in Leipzig halt auch ist. Und ich denke halt wirklich eigentlich, dass man es soweit eigentlich auf dem Schirm hat, aber gar nicht. Und es ist immer wieder eine coole Überraschung und tolle neue Leute, die man halt dann echt kennenlernt. Und ich glaube, deswegen kommen auch gerne die Leute aus Münster ab und zu rüber für den Austausch auch einfach. Ne? Weil es auch immer, also es würde sich trotzdem lohnen, für die Leipziger mal nach Münster zu gehen. Aber
auf jeden Fall. Aber das war ja auch ein bisschen bei Guests so. Also wir hatten ja irgendwie dann auch, die Gäste, die gekommen sind, waren zwar auch zahlreich, aber die sind ja hauptsächlich wegen uns gekommen. Ne? Also so ein paar haben auch Connections nach Münster oder haben da irgendwie Family oder sonst irgendwas, aber Münster ist jetzt auch nicht die Stadt, wo du unbedingt Gästen willst. Ne? Also es ist total schön da, aber es ist jetzt nicht so Hamburg, Leipzig, Berlin oder Paris, whatever. Köln.
Also wegen der Stadt fährt man nicht rüber, wenn, dann muss es dann der Laden sein oder was?
Ist einfach nicht so famous. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie Leute aus Paris sagen, ich wollte unbedingt mal nach Münster.
Ja.
So, ne? Also das ist es ja dann einfach. Und darum war das auch oft sehr schwankend mit den Gästen, die gekommen sind. Und es hat sich zwar irgendwie alles so selber getragen, aber es war weil wir es ja auch so ein bisschen aus Liebe gemacht haben, dann am Ende auch sehr schwierig auf jeden Fall.
Gibt es irgendeine Art gleichen Vibe in beiden Studios oder sind die ähnlich eingerichtet oder transportiert ihr dann da schon irgendwie so ein...
Ich glaube, der Vibe war generell auch gleich. Also dadurch, dass wir...
Würdest du den beschreiben? Was ist euer Vibe?
Ja, also ich glaube, dadurch, dass wir so picky auch mit Artists waren, also es eigentlich immer viel mehr darum ging, dass die ins Team passen und dass irgendwie auch so der Drive der gleiche ist oder zumindest irgendwie so ein... Ja, so Gemeinsamkeiten, wo man einfach Lust hat, zusammen zu arbeiten und sich auszutauschen.
Ja, also das Team steht auf der Eins auf jeden Fall.
Voll. Und irgendwie auch so ein bisschen respektvoller Umgang und so. Also es war ja auch immer sehr wichtig, dass auch die Leute, die bei uns arbeiten, dass irgendwie da so die gleiche Idee von Respekt haben und Dankbarkeit KundInnen gegenüber, wie wir das haben.
Ah, so ein Umgang mit Kunden.
Genau.
Aber gleichzeitig...
Ja, das meine ich, so ein Selbstverständnis, was irgendwie in beiden Teams
genau, von daher war, glaube ich, der Vibe auch immer gleich. Aber es war dann so, ich fand mein Studio ja eigentlich schon immer sehr clean und schön, aber Kira hat das irgendwie mit dem Neuen auch nochmal auf so ein neues Level gehoben irgendwie. Die hat irgendwie so richtig gut alle Fehler, die sie bei anderen Shop-Owner-Friends so gesehen hat, auch gleich irgendwie beseitigt und hat es irgendwie ein bisschen besser gemacht, muss man wirklich sagen.
Würde ich nochmal einsteigen.
Da steigen wir jetzt ein gleich.
Achso, jetzt gleich.
Naja, aber sie noch zu Ende, Damian.
Ja, und genau. Und darum haben wir dann irgendwann das Münsterstudio jetzt, als wir nochmal umgezogen sind, auch eher an das Neue angepasst. Irgendwie auch so optisch. Nicht nur vom generellen Vibe, sondern eben auch optisch ein bisschen
angepasst. Gibt's da gleiche Merkmale?
Ja, also ähnliche Lampen.
Dekoartikel,
nicht Lampen. Ähnliche Lampen. Also ich habe in meiner ganzen Vorbereitung vom Studio, ich habe das ein Jahr lang geplant, das bin ich auch irgendwann verrückt geworden. Und habe natürlich auch Lampen doppelt bestellt, sodass ich die dann halt rumliegen hatte, original verpackt, auch nicht bei eBay Kleinanzeigen irgendwie dann verkauft gekriegt habe und dachte, scheiße. Ja, aber dann haben wir das kleine Studio in Münster aufgemacht und dachte, ja perfekt, dann ab geht's mit den Lampen.
Ja.
Ja, und das Ding ist ganz cool, dass wir halt so identische Lampen, auch so ein paar Möbel sind identisch. Es ist halt ein anderes Colorway, also in Münster ist eher so blau und in Leipzig eher grün. Aber ansonsten haben wir auch gleiche Stations und schon das sehr aneinander angepasst, ja.
Also ich hätte den Moment, dass ich das fast ähnlich finde, wenn ich sozusagen in beiden Läden wäre. Dann könnte ich es erkennen.
Das merkst du schon.
Es ist schon ein komplett anderer Raum, aber man checkt es, glaube ich.
Ja, voll.
Ah, cool. Mhm.
Wie sind die Räume, kannst du das beschreiben in Münster?
Also in Münster ist es, finde ich, eher sehr gemütlich.
Ist auch ein Sweetshop oder ist das alles?
Durch die Größe, ist auch im ersten Stock.
Es war mal ein Sweetshop, aber... Genau, aber man muss halt eine Treppe hoch und man checkt das, glaube ich, nicht so richtig sonst. Also klar, wir haben auch von außen Schilder, aber Es ist schon sehr gemütlich und eher privat, würde ich sagen. Bei uns in Leipzig auch. Also wir sind auf einem Hof und also uns finden auch oft unsere Kundinnen nicht tatsächlich, obwohl wir ein großes Schild haben, aber ich weiß auch nicht warum. Aber in Leipzig ist es halt so, ich würde sagen, sehr hell und sehr klar. Mhm. Also wir haben sehr viele Fensterfronten und große Räume, genau. Aber es hat beides total seinen Charme irgendwie. Also ich liebe es, in Münster zu arbeiten, ich liebe es, in Leipzig zu arbeiten.
Und war du mit 18 oder wie viele Leute in Leipzig?
16 sind wir, glaube ich.
16. Wie hat jeder seinen Raum? Ist ein großer Raum? Wie sind, mhm. Bei so vielen Leuten, also, kann ich mit die Raum auf. Gut, die werden nicht alle gleichzeitig arbeiten.
Nee, genau, ja. Die arbeiten nicht alle gleichzeitig. Also es gibt zum Beispiel, ich glaube, es sind 4 Leute, die haben auch gar nicht regelmäßig Termine, aber die gehören trotzdem zum Team und zum Herz dazu. Die anderen Residents, also wir haben 10 Ligen und 2 davon sind Gästeligen, also 8 Ligen, die sich geteilt werden. Und deswegen kommt das dann, geht es perfekt auf. Und wir haben 3 Arbeitsräume. In einem Raum sind 2 Ligen, in einem sind 3 Ligen und in einem sind 5 Ligen. Mhm. Und in dem großen Raum, wo die 5 Ligen drin sind, sind halt 2 davon Gästeligen. Das heißt, sie sind auch nicht immer belegt. Also es sind quasi 3 Residents, die da arbeiten und ab und zu halt auch noch Gäste. Was jetzt ganz cool ist, ist, dass wir jetzt auch noch so Vorhänge im Studio haben. Also dieses komplett offene haben wir jetzt so auch ein bisschen gemütlicher gemacht, dass man halt auch einfach einen Vorhang zuziehen kann und dann halt auch wirklich man da komplett seine Ruhe hat und jemand einem da nicht mehr reinschauen kann.
Also nicht nur so eine Papptrennwand.
Ja, nicht mehr diese Aufsteller, die man durchs ganze Studio trägt, sondern jetzt einfach richtig cool mit so Schienen an der Decke. Also es sieht jetzt auch nicht wie im Krankenhaus aus oder so, sondern halt einfach mit so einem schönen, gemütlichen Vorhang. Das ist schon echt ganz cool.
Ja, das
jetzt.
Macht ja auch akustisch wahrscheinlich.
Ja, voll. Was, ne?
So ein bisschen so ein Vibe.
Ja. Ich hatte auch erst ein bisschen Angst. Ist, ne? Ja, genau. Mhm. Ich hatte auch erst ein bisschen Angst, dass es so diese offene Raumoptik kaputt macht, weil wir so auch so einen sehr cleanen Laden haben. Aber das hat es irgendwie alles nochmal auf ein neues Level gehoben. Irgendwie so ein paar Vorhänge.
Ja, voll.
Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, aber es ist
auf jeden Fall. Du bist doch Raumausstatter.
Ich bin gelernter Raumausstatter, aber nie gemacht. Aber klar, macht mehr Sinn als diese Aufsteller und eine andere Lösung. Ich meine, Wände ziehen, dann sitzen alle in ihren kleinen Buchten
drin. Ja, das macht keinen Sinn.
Der Raum ist kaputt. Ja.
Und es macht schon, also es macht auch schon Spaß, danke. Tatsächlich. Es macht auch Spaß da, wenn man jetzt natürlich keine intimen Stellen tätowiert und alle Kundinnen damit fein sind. Also ich sehe das ja auch ständig. Wir haben zum Beispiel einen Raum, da habe ich eine Glaswand ziehen lassen, da sind 3 Liegen drin, da arbeitet Damian mit 2 Kollegen oder beziehungsweise die sind halt zu 6 da drin, aber immer 3 arbeiten gleichzeitig.
Das ist der Keulraum.
Der Keulraum ist das, genau.
So laut ist
das. Wir nennen den auch Keuler Room und ist es halt so süß, weil da wird halt gequatscht wie sonst was und die lieben das da auch zusammen zu arbeiten. Das ist so eine coole Dynamik. Mhm. Ich habe zum Beispiel, also ich arbeite im großen Raum in so einer Ecke eher, weil ich ja immer auch diese großen Projekte mache und meine Kundinnen da schon, also da habe ich es eigentlich mal mit diesen Aufstellern alles zugeschanzt und jetzt einfach Vorhang zu. Da bin ich froh, dass ich da hinten meine Ruhe habe, aber wir gucken auch eigentlich immer Trash-TV, da quatschen uns zu. Aber ich höre auch trotzdem die anderen reden und irgendwie nimmt man auch ein bisschen dran teil und das ist total schön. Also natürlich, wenn es mich nervt, dann kann man auch mal was sagen, so hey, könnt ihr ein bisschen leiser reden oder so, aber ich liebe diese Dynamik, dass man so ein bisschen was vom Leben mitbekommt irgendwie im Laden und das macht irgendwie schon Spaß.
Mhm. Ja, bei der Tür nicht, ne? Aber dann ist Feierabend, da hast du keine Kontrolle, keine Übersicht, bist komplett. Du sagst dann auch sowas? Kann er mal schreist durch einen Vorhang?
Ja, das sagt
Vorhang.
Man, das sagt natürlich schon freundlich so, ne? Aber
kann ja sein, dass es nicht
macht. Nee, ich finde das total wichtig, dass alle ihre Bedürfnisse kommunizieren, gerade wenn man mit mehreren Leuten in einem Raum arbeitet. Also kann es in einem Tag total lustig und schön sein, dass man die anderen quatschen hört. Am anderen Tag hat man vielleicht aber schlechte Laune und hat darauf keine Lust. Und dann muss man das auch einfach sagen. Und das Coole ist halt bei uns im Team, dass wir uns das schon alle sagen, was wir gerade brauchen. Und nur so funktioniert es ja dann auch wirklich gut.
Ja, es funktioniert auch echt gut. Es ist echt ein Wunder, wie gut das immer funktioniert hat. Also, ja klar, wir waren auch picky, aber es war auch totales Glück irgendwie, dass wir so coole Leute gefunden haben, die so Bock aufeinander haben und auch so einen offenen, coolen Umgang miteinander
finden. Wie habt ihr das sichergestellt?
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ja, ich sage, das ist auch viel Glück.
In Bewerbungsgesprächen
also,
muss ja irgendwie was.
Habt ihr also, Bewerbungsgespräche ja, richtig nein, klassisch gemacht?
Also ja. Am Anfang war es halt, nein, also am Anfang war das schon so, dass als es klar war, dass ich das Studio aufmache, kamen die ganzen Leute auf mich zu quasi, mit die ich eigentlich schon über Jahre supportet habe. Und die kannte ich auch alle schon, weil ich mit denen dann auch schon mal auf einem Festival gearbeitet habe, mit denen man Flash Day organisiert habe. Also ich mag dieses Community-Ding halt total gerne und deswegen kannte ich eigentlich fast alle von denen, mit denen wir angefangen haben, schon vorher. Mit zweien habe ich mich, ja, war so quasi so Vorstellungsgespräch mäßig, aber dadurch, dass man sich auch schon länger auf Instagram verfolgt ist, verfolgt hat, ja, hat man ja schon so ein bisschen auch ist so ein ja Vibe Fremder bekommen.
Ja.
Also so grundlegend, also genau, aber dann war natürlich das persönliche Gespräch nochmal wichtig. Tatsächlich hat sich dann aber auch im Arbeitsalltag dann für viele auch erst gezeigt, ob die auch Bock auf das große Studio haben.
Ja.
Ne, weil das ist natürlich, also ich hatte auch ein paar Leute im Laden, die halt von zu Hause kamen. Und dann sind die halt in so einem großen Laden.
Das meine ich, weil man sagt ja dann immer gerne in irgendeinem Gespräch, ja, ich mag auch im Team arbeiten. Und dann ja, zeigt ja sich, das erlebe ich ja selbst im Büro sozusagen.
Genau. Genau, auf lange Sicht
auf lange
kristallisiert
sich
es erst raus.
Genau, wenn und das, aber, das jeder ja seine voll Tür okay zumachen will, dann geht es nicht so ja gut eigentlich.
Ja. Das ist ja voll okay und auch voll natürlich. Also Tattoo ist halt ein bewegtes Business. Da, man hat auch dann vielleicht dann auf einmal das, die Idee, das zu machen oder da kriegt man eine Chance oder man will vielleicht doch wegziehen. Das ist halt normal. Ich muss halt aber schon sagen, dadurch, dass halt, was wir auch eben schon meinten, so Team ist so Punkt Nummer eins bei uns, was uns sehr wichtig ist, geht mir das auch richtig nah. Also
wenn jemand geht.
Ja, also für mich sind das auch nicht nur Kolleginnen, sondern ich schließe die auch schon richtig ins Herz und mir ist das echt wichtig, dass es den Leuten gut geht und kann, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Knacks, auch dieses so brauchen, gebraucht zu werden und also ich hänge mich da eigentlich echt rein und dann, wenn jemand geht, ist noch gerade so ein Lernprozess, das halt nicht so persönlich zu nehmen, weil wir gehen auch im Guten. Also jetzt gerade sind halt zwei gegangen, weil die halt ein kleines Atelier nur zusammen haben wollen und einfach nicht mehr so Lust auf das große Studio haben, was ja vollkommen nachvollziehbar und voll in Ordnung ist. Und da haben wir halt alle ganz schön viel zusammen geweint, weil die halt auch meinten, so eigentlich wollen wir gar nicht gehen, aber die wollen halt irgendwie mehr Ruhe dann auch haben. Und das ist ja auch voll okay, wo ich halt, ne, wo ich dann voll Spaß dran habe, wenn viel los ist und viel Leben ist und viele Leute da sind, passt es halt für manche Menschen nicht.
Voll, ja.
Und es ist ja auch in Ordnung. Gleichzeitig hört es natürlich jetzt so an, als ob die ganze Zeit voll Betrieb bei uns ist. Also heute hat zum Beispiel eine Person gearbeitet. Ne? Also wir haben auch solche Tage, ja, wo man ganz alleine im Laden ist. Man hat aber auch Tage, wo es voll ist. Und da ist halt dann dieses Ding, dass man halt eine Person finden muss, oder wir wollen halt immer dann Leute finden, die sich dessen bewusst sind, was es bedeutet, wenn Vollbetrieb ist, aber halt auch alleine ja die Verantwortung mal übernehmen können im Laden, die wissen, wie man halt vernünftig zumacht oder alles ready macht. Und das zeigt sich dann halt immer über so ein paar, wir machen halt immer so Probemonate, wo das ganze Team die neue Person kennenlernen kann, die neue Person das Team kennenlernen kann, weil man muss sich ja beiderseitig mögen.
Wie kennen denn also, dass du dann da schon arbeitest?
Genau.
Wie so ein Guestboard
genau
quasi.
Ja, das ist wie so ein längerer Guestboard einfach, damit die Person erstmal schauen kann, habe ich da überhaupt Bock drauf, ne? Weil für mich ist halt auch gleich, also ich öffne dann mein Herz und man holt eine Person ins Team und arbeitet die so richtig ein und dann ist die so richtig angekommen und dann so, ach ja, nee, übrigens doch nicht. Und das ist dann schon, ja, das ist schon hart.
Ja, ja,
ja. Deswegen ja, haben wir diese Probezeit, wo man erstmal so No Strings Attached einfach schaut. Ja.
Und wenn die beiden jetzt gehen, braucht ihr jetzt wieder neue?
Ja, wir haben gerade schon Leute grad wieder, die bei uns jetzt neu arbeiten und die auch gerade für sich schauen, wie es für sie funktioniert.
Ach so, jetzt, das gibt sozusagen jetzt schon diesen genau, neuen
genau
Test.
Mhm.
Ja. Der läuft gerade.
Mhm. Ja, voll.
Okay, wie lange sind die dann
das
immer
heißt
da?
Auch immer wieder.
Also ja, die gerade neu sind, also die arbeiten super viel, das ist richtig cool. Also die sind ganz viel im Laden und die meiste Zeit ist die Probezeit so 2 bis 3 Monate. Meistens entscheiden sich die Personen schon relativ schnell. Aber ja, ich versuche das immer so ein bisschen so, okay, guck noch mal einen Monat. Genau, also so in dem Dreh.
Das hört sich so an, als gibt es bei euch gar keine Tattoo-Flaute.
Doch, auf jeden Fall.
Im Leben.
Doch, auf jeden Fall. Also ich meine, bei uns beiden, wir sind schon ganz gesegnet irgendwie. Wahrscheinlich einfach, weil wir so Nischen bedienen und irgendwie uns auch viel connected haben und auch viel gereist sind und darum irgendwie generell auch viel viele KundInnen haben, die auch so aus anderen Ländern anreisen oder aus anderen Städten.
Mhm.
Aber ich muss sagen, ich habe das im letzten Jahr auch gemerkt. Und im letzten Jahr zum ersten Mal so ein richtiges Sommerloch. Da wusste ich immer, wovon alle reden. Das ist im August. Darum habe ich gedacht, ich mache dieses Jahr im August mal frei. Also den ganzen August, damit ich das nicht wieder habe. Weil es ja manchmal auch demotivierend, wenn du da bei 35 Grad aufschlägst und ja irgendwie dann so ein No-Show hast oder so.
Ja.
Ja, genau. Und dann habe ich aber gemerkt, dass jetzt im September für mich auch die Buchungen wieder schwieriger waren. Also ich habe das so spontan gemacht, weil ich nochmal ein bisschen umgeswitcht habe, weil ich auch ein bisschen mehr in Münster sein wollte. Mhm. Dann war es doch auch anstrengend. Aber natürlich merkt man auch diese Schwankungen bei Residents oder auch Guests irgendwie, ne? Also gerade jetzt der September war wirklich irgendwie sehr durchwachsen. Also wir hatten super viel Gäste drin, davon hatten echt irgendwie ganz viele auch, viele Absagen oder auch weniger Termine.
Also wirklich Absagen, gar nicht erst.
Ja, der September war krass, Absagen. Also wirklich die Gäste, die waren auch in anderen Städten und die haben davon berichtet, dass sie überall keine Termine bekommen. Also gerade geht auch wieder, glaube ich, Krankheitswelle rum, keine Ahnung, aber diesmal war irgendwie schon hart. Bei mir habe ich jetzt auch ganz viele Cancellations reinbekommen, was echt nicht so oft passiert. Ich bin aber sau dankbar, dass echt immer Kundinnen spontan einspringen. Also keine Ahnung, das ist echt Wahnsinn. Also da fühle ich mich immer so geehrt irgendwie, dass dann doch irgendwie jemand sich so spontan entscheidet, dann irgendwie doch noch ein Tattoo zu machen. Das ist schon richtig cool. Also, dass das überhaupt geht. Ja.
Habt ihr eine Theorie trotzdem dazu so ein bisschen? Oder jetzt, weil ihr beide zusammen seid, also ihr kriegt ja jetzt immer doppelt auch sozusagen das Tätowieren nochmal doppelt mit, wie als wenn man jetzt uns alleine ist.
Also ich merke einfach, das shiftet ja auch ständig. Ne? Also ich meine, du kannst es ja wahrscheinlich auch, hast es ja wahrscheinlich auch am eigenen Leib erlebt, du bist ja schon lange dabei. Ich glaube, das verändert sich auch immer mal wieder mit verschiedenen Einflüssen. Ne? Also wie jetzt erstmal Covid, dann danach, also erstmal war danach alles ruhig, weil alle total Angst hatten. Dann haben sie wieder Spaß am Leben gehabt, haben erstmal alles rausgeschmissen und haben wieder sich ganz viel tätowieren lassen, weil sie irgendwie dachten, jetzt erst recht. Dann Inflation wieder, war es wieder schwierig und dann ging es aber wieder bergauf, dann wollten auf einmal alle traveln wieder, nachdem sie wieder Kohle hatten. Also
du
ich
siehst
glaube,
es eher als gesellschaftliche Rahmenfaktoren
ich
und
glaube,
nicht
ja. Ich merke,
Tattoo-Trend auf und ab.
Das sehe ich gerade noch nicht, weil der Trend ist ja noch voll da. Das ist zumindest mein Gefühl. Vielleicht ist auch Wunschdenken, aber ich sehe auch, dass zum Beispiel diese Thread-Sachen, du weißt es ja vielleicht auch selbst, ich weiß nicht, ob du das auch so gefühlt hast, ganz oft so eine Zeit lang ein bisschen runterging und jetzt kommt es ja auch wieder. Also es sind ja auch immer so, das wechselt sich ja manchmal auch so ab. Also ich glaube, Tattooing ist gerade immer noch total beliebt und hat ja immer noch einen totalen Hype. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen eher das Geldthema und irgendwie auch so ein bisschen
bei den KundInnen.
Genau,
ich sehe das bei ganz vielen Kolleginnen in den Stories gerade. Die machen Umfragen, also aus verschiedenen Stilrichtungen. machen die Umfragen und weil die halt auch irgendwie gerade fragen, was ist los? Ich habe irgendwie gerade weniger Termine und da sehe ich halt auch, dass die Ergebnisse eigentlich meistens sind, dass die Follower voten, dass es einfach gerade mit dem Geld nicht so gut ist. Ja.
Und ich glaube auch, dass generell, das sehe ich auch bei vielen Leuten, dass diese klassischen Seasons einfach nicht mehr funktionieren wie früher. Dass man irgendwie so sagt, das ist der Monat, wo es einfach ruhig läuft und das ist der Monat, wo es gut geht. Sondern ich glaube auch dadurch, dass so viele Leute jetzt irgendwie auch so Startups und irgendwie so selbstständig sind und so diese klassischen Ferienzeiten und so auch gar nicht mehr dieselben sind. Ne? Also das merke ich ja voll. Also auf einmal, wie jetzt zum Beispiel der September, sind jetzt auf einmal alle weg, wo vorher die meisten Leute früher eher im August
wiedergekommen
weg waren.
Sind. Ne? Genau.
Genau. Ja, ja, ja. Also ich glaube, das shiftet einfach auch mit der, ja, mit den gesellschaftlichen Veränderungen total.
Okay, das klingt doch beruhigend.
Ja, vielleicht belüge ich mich auch selbst, red mir das schön, aber das ist so das, was ich gesehen habe.
Wolltest du was sagen?
Ich bin noch im Prozessieren.
Ich habe nämlich hier so ein paar Sachen.
Wir reden auch so schnell beinahe.
Nee, ich finde, das ist mein
Gefällt dir, ne?
Das ist mein Tempo, Leute. Jetzt, da kann ich gar nicht einschlafen da drin, sozusagen. wir machen mal hier so einen ganz kleinen Cut. Weil dann kommen hier so eine schönen Sachen. Eins mache ich noch mit dir, Damian. Wann, also du hast vorhin nämlich ganz kurz auch erwähnt, dass du so kurz Burnout-Ansätze hattest.
Mhm. Ja.
Kam das danach, als sie ihr es schon längst erkannt und verarbeitet
hat? Ja, das war ja noch bevor wir uns kannten, dieser Burnout, von dem sie gerade geredet hat.
Ja.
Ich karte noch mal ein.
Burnout 2, später im Gespräch.
Das muss man doch mal schaffen, ne?
Naja, gut, wenn man
ja, ich glaube, wenn man das einmal hatte, dann ist man auch ein bisschen sensibler dafür. Ja. Also das merke ich jetzt gerade auch. Also bei mir war das vielmehr so, dass ich mich wirklich überarbeitet habe. Also weil ich
war das
so,
in dem Anzug?
Nee, das kam das wirklich erst jetzt vor einem Jahr.
Ach so, okay.
Weil ich irgendwie. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe einfach gar nicht mehr aufgehört, weil mir das alles so Spaß gemacht hat und mir ja auch wirklich fast jeder Aspekt, bis auf irgendwie so Steuern oder Papierkram, ist wirklich alles an dem Job macht mir Bock. Also mir macht ja selbst Insta Bock und irgendwie macht auch Bock, einen Laden zu führen. Ich habe auch sehr viel Kapazität für so emotionale Probleme der Mitarbeitenden irgendwie. Also ich habe auch Bock auf Menschen und ich habe gar nicht gemerkt, wie dadurch, dass ich da so viel Bock drauf hatte, wie sehr das auch meine Energie gefressen hat. Ne? Und ich glaube aber, dass Burnout ja auch voll das abstrakte Ding ist. Also das sind ja oft ganz viele Sachen, die zusammenkommen. Also ich glaube, bei mir war das auch noch ganz viel wie so eine Art Depression, weil ich so gemerkt habe, der hohe Anspruch, worüber wir vorhin auch geredet haben, das ist ja voll die Leidenschaft, die ich da mache. Und auch das mit den Leuten und auch der Shop ist ja voll die Leidenschaft. Und wenn du dann merkst, oh, das funktioniert nicht mehr so, wie du dir das vorstellst, und dann noch so eine Überarbeitung dazu kommt, dann hat das einfach dazu geführt, dass ich auf einmal, während ich sonst so 16 Sachen gleichzeitig gemacht habe und mich auf alles konzentrieren konnte, ich irgendwie so mit zwei Aufgaben gleichzeitig schon überfordert überfordert war. Ne? Also ich habe irgendwie eine Nachricht geschrieben, Kira hat mit mir geredet und ich war schon halb aggressiv. Und dann merkte ich so, oh, irgendwas ist gar nicht in Ordnung. Und manchmal auch so abends, wenn ich nach Hause kam, so ein Motor vom Auto ausgemacht und auf einmal drehte sich alles. Also sobald es auf einmal still wurde und ich mit mir alleine war, wurde mir schwindelig.
Mhm. Also wirklich physisch?
Auch ja, schwindelig. Wirklich physisch, wirklich ja. Schwindelig. Auch so ein bisschen übel geworden manchmal und so. Und ich konnte mich gar nicht mehr konzentrieren. Und das war es, glaube ich, so ein bisschen. Da merkte ich so, jetzt musst du auf die Bremse treten.
Und was hast du gemacht?
Ja, erstmal weitergemacht.
Klar.
Erstmal nicht anerkannt.
Das geht bestimmt weg.
Nee, aber es ist dann relativ schnell so schlimm geworden. Ey, Leute hatten mich ja auch schon vorgewarnt. Ich hatte ja ganz viele Friends, die schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Irgendwie schon 22 haben irgendwie alle zu mir gesagt, ey, tritt mal auf die Bremse, du kannst diese Pace nicht für immer fahren. Mhm. Und ich habe immer so gedacht, ja, also überheblich so, ja, ihr vielleicht nicht. Also, weißt du, man denkt dann ja so, okay, das ist vielleicht deine Erfahrung, aber so, ich fühle mich
ich
nicht danach.
Ich gebe mehr Gas, ich bin ein bisschen
ja, keine stabiler. Ahnung, richtig dumm, irgendwie so ein komisches Ego-Ding. Und ja, dann war mir aber klar, okay, ich muss jetzt auf die Bremse treten und habe das dann auch gemacht. Es ging auch gar nicht mehr anders. Es war gar nicht so, dass ich irgendwann noch dagegen ankämpfen konnte, sondern es war irgendwann so weit, dass ich gar nicht mehr anders konnte. Also ich musste auf mich achten.
Also die Symptome
ich musste
sind
Nein sagen zu meiner Partnerin, zu mir selbst, zum Studio. Und genau, mir auch einfach freinehmen. Also mich auch zwingen, andere Sachen zu machen, was ja auch total schwer ist dann, wenn du in so einem Drive bist. Und auch einfach mal nichts zu tun und zu akzeptieren, dass ich kaputt bin und Ruhe brauche.
Aber hast du das so dir richtig eingeplant? Also weil es sagt sich ja immer so, ne? Und dann hab ich auf die Bremse getreten. Aber ich glaube, ganz oft Leute, die dann gerade da drin stecken oder jetzt das gerade erst für sich erkannt haben, fragen sich natürlich, was ist dieses auf die Bremse treten? Was mache ich ab morgen, wenn ich das genau. Gestern für mich erkannt habe?
Ja, das ist ja so ein bisschen das Problem. Ich glaube auch, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Also es war ja dann so, dass ich irgendwann noch wieder einigermaßen belastbar war. Wir haben dann aber ja auch zwischendurch noch diese zwei Hochzeiten auf die Beine gestellt.
Fragen, da war ja auch noch
und bei uns ja auch voll viel los die ganze Zeit ja. Und auch voll viel schöne Sachen. Und die drücken das ja manchmal auch weg. Also
ja.
Bist du irgendwie in so einem Rush und alles ist total geil wieder. Und dann denkst du auch, ach ja, mir geht's wieder gut.
Ja.
Und jetzt merke ich das aber auch wieder. Also gerade in den letzten zwei Wochen hatte ich auch mal wieder so einen Schub, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ey, ich bin, obwohl ich gar nicht so viel gearbeitet habe, wir hatten ja gerade frei, ich bin gerade auch überfordert. Und das versuche ich jetzt gerade so ein bisschen in mein Leben auch einzubauen. Ne? Also einfach so mir so eine Balance zu erarbeiten und genau, einfach auch mich wieder auf andere Sachen zu konzentrieren, die ich ja sonst nebenher noch gerne mache und irgendwie auch mich wieder auf mich zu konzentrieren und vor allem auch Nein zu sagen. Also Nein sagen war, glaube ich, das Schwerste, vor allem zu mir selbst.
Und das ist wahrscheinlich aber das eigentlich, was man am schnellsten umsetzen kann, ne?
Ja,
weil, keine Ahnung, irgendwelche Achtsamkeitsübungen zum Beispiel jetzt sozusagen, das ist fast am schwersten, finde ich, zu etablieren oder in eine Routine zu kommen oder sowas. Aber wahrscheinlich auch, wenn es, ich weiß, dass es schwer ist, aber das ist das, was man eigentlich ab morgen ausprobieren kann,
ja,
Nein
voll.
Zu sagen. Weil
ja, genau.
Ab morgen zu meditieren kann man auch ausprobieren, das hat noch nicht so schnell einen Impact gefühlt.
Ich glaube, das Gute war, dass ich musste. Also ich glaube wirklich, dass es bei mir so schnell so schlimm wurde, war was Gutes,
ja.
Weil ich konnte nicht anders als das zu machen. Weil ich hatte ja die Energie gar nicht mehr. Also ich konnte nicht mehr einfach aufstehen und dagegen arbeiten, sondern es war wirklich so, okay, jetzt musst du liegen bleiben, sonst drehst du auch durch.
Hast du an Therapie gedacht?
Ja, auf jeden Fall. Habe ich noch nicht gemacht. Aber dran gedacht habe ich viel.
Ja.
Ich therapiere mich ja immer gerne selbst und denke dann, ich habe alles verstanden. Aber, ja.
Aber was ich nochmal wichtig finde und auch krass finde, weil das habe ich mich letztens mit jemandem drüber unterhalten, dass bei Burnout wie bei Panikattacken, kann ich es jetzt nur sagen, ist es auch so, dass es in guten Momenten eigentlich ist oder in dass man eigentlich das macht, was man liebt.
Voll.
Und ich konnte ganz oft überhaupt nicht festmachen, weil die Panikattacken kamen an Situationen, wo ich gerade das Tollste der Welt gemacht habe. Also genau das, worauf ich mich gefreut habe, von Geburtstagen, Auftritte, irgendwelche Sachen, auf die ich hingearbeitet habe, die richtig toll waren und in denen es mir richtig gut ging. Und dann kam das auf einmal immer angeschallert. So ohne, dass man, es war nicht eine Prüfung und es war nicht in schlimmen Situationen, sondern eben in dem, was einem eigentlich glücklich macht. Irgendwie.
Mhm.
Aber weil wahrscheinlich da auch der Anspruch so doll ist.
Ja, genau. Ist. Weil man dann auch vielleicht auch wieder Angst davor hat, dass es mal nicht so ist.
Genau, ja.
Voll. Ja, das fühle ich.
Hast du das sozusagen schon früh bei ihm dann, dadurch, dass du es nun auch mal selbst erfahren hast, schon vorher schnell gecheckt?
Nee, also ich habe es erst nicht so schnell gecheckt, weil wir eigentlich ab der ersten Sekunde, als wir uns kennengelernt haben, uns voll versucht haben, das zu geben, was wir irgendwie immer so ein bisschen gesucht haben. Und wir sind, also ich würde sagen, gerade die Anfangszeit unserer Beziehung ist voll krass geprägt von dem ganzen Reisen gewesen. Also wir haben uns auf dem Guestspot kennengelernt und haben dann auch wirklich nahtlos eigentlich nur Guestspots gemacht. Wir waren nur unterwegs, wir waren fast nie in Leipzig oder in Münster wirklich da, also wirklich selten. wenn man sich auch mal überlegt, also klar, wenn man jetzt von außen drauf schaut, ist es so glasklar, dass nichts anderes hätte passieren können. Aber wir waren halt so mittendrin. Ich glaube, im ersten Jahr waren wir in wie vielen Städten? 56 Städten? Acht Länder oder so?
Nee, es waren 21 Städte und 11 Länder.
Ja, also dann Happy Birthday, sag ich.
Übertreibung
nur, ne?
Macht anschaulich.
Also, aber ja, voll. Wie hältst du dann Kontakt?
Hat sich auch angefühlt wie 86.
Ja, also
21
Leute sind dabei.
Genau, das ist nämlich auch noch so ein Ding. Also da war dann gerade der Übergang dann zum großen Studio. Das habe ich ja ein Jahr lang geplant. Und in der Zeit waren wir halt auch immer unterwegs. Und dann aber auch jetzt, also seit ich im großen Studio bin, da sind wir dann auch eigentlich direkt ein Monat nach Eröffnung nach Miami, New York, Toronto, keine Ahnung, wo wir sonst, wir waren überall, Paris, weiß ich nicht was, Taiwan und dann halt natürlich immer mit einem Bein in Leipzig. Also ich habe eine Shopmanagerin, die mich zum Glück auch sehr unterstützt,
ja.
Aber ich bin jeden Tag von morgens bis abends eigentlich nur am Tackern auf dem Handy, weil natürlich auch immer, wenn man nicht da ist, dann geht auch immer der Drucker nicht oder das Internet fällt aus oder irgendwas ist los. Deswegen bin ich eigentlich nur am Hörer. Und dann halt auch so der Timeshift, also wir posten ja auch immer Guest-Posts, Stories, alles mögliche. Dann stellen wir uns einen Wecker um 5 Uhr nachts, damit wir posten können. Dann schläfst du nicht richtig. Also es war ja klar, wo das hinläuft, ne? Aber ich habe das halt auch nicht geahnt, weil wir irgendwie so in unserem Drive waren und wir auch so glücklich waren. Genau das, was du gerade sagtest.
Also genau,
ne? Genau, wir haben eigentlich genau das gemacht, worauf wir richtig Bock hatten. Und dann viel zu spät die Reißleine gezogen. Ich weiß auch noch, wir wollten mal nach London fliegen. Und waren beide komplett ausgebucht. Und dann stehen wir da am Flughafen, auch so mit Ach und Krach irgendwie. Da sind auch schon voll viele Sachen auf dem Weg dorthin schiefgegangen. So dumme Flüchtigkeitsfehler. Also wir haben schon gemerkt, irgendwie fehlt nur noch so ein Tropfen. Und dann stehen wir da und dann so, ja, Reisepässe sollen wir zeigen. Wir so, ja, wir haben unseren Perso. Ja, scheiß Brexit, Alter, ne? Da konnten wir natürlich nicht mitfliegen. Und dann war halt so, okay, was machen wir jetzt? Haben noch versucht, irgendwie da noch was zu organisieren. Das hat alles nicht geklappt. Und dann hat Damian noch mit der Mutter telefoniert, mit seiner Mutter. Und die meinte so, jetzt lass es gehen. Ihr fahrt da nicht hin. Jetzt hört mal auf damit, so, weil wir haben noch wirklich versucht, noch so die wildesten Pläne da irgendwie uns auszudenken.
Die Pässe kommen,
weil sein Pass eingeschlossen in Münster war, meiner in Leipzig und wir standen aber in Berlin. Und
wer fährt jetzt da hin, genau. Holt die und bringt die
noch
euch?
Noch so meine Mutter in Hannover treffen, die bringt es weiter, noch so Staffellauf mit dem Reisepass. Genau. Also, naja, jedenfalls.
Meine Mama war so, jetzt reicht's.
Jetzt reicht's halt. Und dann,
das ist gut.
Dann sind wir nach Hause gefahren, haben uns aufs Sofa gelegt, haben gesagt, okay, jetzt machen wir auch die Woche frei, machen nichts. Ein Tag später haben wir schon wieder Dates gepostet. Also, und deswegen, also, es ist so dumm und eigentlich ist es einfach, aber wir haben das beide, glaube ich, nicht so richtig gecheckt. Und erst, als man schon mittendrin war, dann erst. Und das ist dann halt auch relativ schwierig. Dann, keine Ahnung, es ist dann schwer, auch den Partner oder die Partnerin, finde ich, richtig zu supporten. Es kommt natürlich immer auf die eigene Dynamik an, aber ich weiß nicht, also es war schon auf jeden Fall teilweise richtig schwierig, aber wir haben da echt immer richtig gut durchgearbeitet und bis heute, also jeden Tag sagen wir uns eigentlich, okay, wir müssen das irgendwie besser balancieren. Wir sind da auch sehr unterschiedlich, also Damian ist so jemand, der sich dann aber auch jetzt wirklich seine Pausen nimmt und ich bin eine Person, ich muss das jetzt aber dann erstmal alles erledigen, damit ich dann Ruhe habe.
Ja.
Also während er sich lieber jetzt hinlegt und das dann später macht, muss ich es jetzt machen, damit ich mich später hinlegen kann. Und das hat auch erstmal so ein bisschen so zu Disputen geführt, weil er dann sagt so, jetzt hör doch mal auf. Ich sag so, ich kann doch nicht, weil es bringt mir auch nichts, wenn ich mich dann hinlege, wenn ich die ganze Zeit so rastlos bin und nicht schlafen kann oder so, weil ich denke, ich muss das jetzt noch erledigen.
Denkst du dann auch andersrum, wie kann er sich jetzt schon
auf jeden Fall, 100% auf jeden Fall.
Ja, klar, also, du musst ja doch diese Dynamik.
Ja, und deswegen, also tatsächlich lernen wir da beide sehr viel voneinander, weil natürlich beide beide Verhaltensweisen die Vor- und Nachteile haben.
Voll.
Und da muss ich sagen, pushen wir uns schon beide oder hangeln wir uns gut beide daran rum, würde ich sagen, um zu gucken, okay, was braucht man jetzt, wie handeln wir Situationen oder ich übernehme dann was er vielleicht gerade machen muss oder andersrum. Und das funktioniert dann eigentlich ganz gut. Aber es ist halt schon immer viel und ich kenne es halt auch nicht anders, keine Ahnung. Das sagen auch immer die Leute, die mit mir im Studio arbeiten, wenn die halt immer schon sehen, wie früh ich irgendwie online bin, also zwischen 6 und 9 habe ich schon 3 Stunden lang irgendwie irgendwelche Calls, mache Buchhaltung und räume einen Laden auf oder so. Und ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie halt normal, aber gesund ist es halt nicht. Und deswegen ist das große Ziel, ruhiger zu werden, ein bisschen mehr, ja, weiß nicht, runterfahren, Balance, genau, und sich halt auch wieder auf die Sachen halt so konzentrieren, auch außerhalb des Studios. Also ich habe zum Beispiel, also ich liebe es halt zum Sport zu gehen, aber ich mache es einfach fast gar nicht mehr, weil ich mir die Zeit nicht gönne.
Ja, ja.
Und ja, aber das ist jetzt auch für mich ein großes Ziel, das einfach wieder im Alltag zu implementieren, damit es auch wirklich wieder entspannter wird.
Und die Reisen habt ihr aber runtergefahren?
Ja.
Ja, ja, also auf jeden Fall.
Also ab jetzt quasi, weil ich habe mich letztens mit dem Kunden nochmal unterhalten. Heute. Ja, irgendwie ein Kunde und ich haben gesprochen und dann meinte ich so, und warst du im Urlaub? Und hat er mir so von seinem Urlaub erzählt und meinte so, und wo warst du im Urlaub? Ich so, ich war nicht im Urlaub. Ich so, aber du bist doch die ganze Zeit irgendwie unterwegs. Und ich sage, das stimmt. Wir werden halt zum Arbeiten unterwegs, aber dieses Jahr halt auch dann wieder.
Da siehst du ja auch nichts, ne? Also ich meine, jetzt haben wir das schon so ein bisschen gelernt, ja. Auch in Toronto und so. Also wir haben jetzt auch mittlerweile so viele Friends überall und haben jetzt schon auch gelernt,
uns aber mal zwei, kein drei Urlaub. Tage
frei
es
zu nehmen.
Es ist kein Urlaub.
Aber vorher sind wir ja einfach von Stadt zu Stadt geheizt und haben einfach nur durchgearbeitet, weil das ja auch so Bock macht. Das war ja so ein bisschen der Fun auch, ne? Und das macht ja auch total süchtig am Ende. Also
ja,
du kriegst
jetzt haben
so
wir
eine
noch
direkte Bestätigung die ganze Zeit und irgendwie bist du immer in so einem Rush und das macht mega Bock.
Jetzt haben wir noch die letzte Tour halt quasi dazwischen geschoben, jetzt über den Sommer. Also jetzt waren wir noch einmal richtig unterwegs und jetzt ist Juti. Jetzt haben wir gesagt, machen wir nichts mehr.
Ich wollte gerade schon sagen, es hat halt schon auch so ein Tourleben-Vibe und da
ja.
Und das Loch, in das dann auch MusikerInnen fallen oder Fotografinnen
ja.
Oder Leute, die eben so arbeiten dann, das ist ja dann auch eh auch so ein bisschen vorprogrammiert, ne, dass man.
Naja, wie gesagt, es verbindet uns voll, weil das halt so unsere Anfangsstunde der Beziehung auch
ja,
war
klar,
und das haben wir immer wieder, dann gucken wir uns so an und dann haben wir so diesen dann haben wir wieder diesen Special Drive. Das ist schon
der euch
schon
auch
cool.
So ausgemacht hat am Anfang.
Ja, aber wir haben jetzt diese Tour ja beide, würde ich sagen, gemerkt, nee, jetzt ist echt gut, weil wir sind wirklich fertig. Also
ja,
dann sind wir auch so
auch
aus.
Ja.
Voll,
ja.
Aber ihr für mich ist es auch so ein bisschen, danke, gleichfalls. Mir ist es auch so ein bisschen leichter gefallen jetzt, seitdem ich in Leipzig bin, weil ich fühle mich ja so wohl. Also ich habe endlich so ein Zuhause gefunden und habe ganz lange auch gar nicht gecheckt, wie ich eigentlich nach einem Zuhause suche, auch mit diesem ganzen Traveln und so. Ja, und jetzt, wo ich das so gefunden habe, merke ich schon auch, ich bin gerade auch wieder gerne zu Hause. Also nach diesem, wir haben ja jetzt auch wirklich alles abgearbeitet. Wir haben auch so viel gesehen irgendwie und so viel Fun gehabt, dass ich jetzt schon dann
ja,
auch
sehr dankbar dafür auf jeden Fall.
Voll froh bin, dass wir dann auch mal zu Hause sein können.
Was seid ihr, wenn ihr dann, wenn ihr nur zu Hause seid? Was seid ihr
das
dann?
Lernen wir grade.
Ja, deswegen frage
das lernen wir gerade.
Ich bin systemische Paartherapeutin und deswegen frage ich total methodische Fragen.
Ja, ja. Kommen wir mal öfter zu dir.
Was ist da, wenn ihr sozusagen jetzt mal nur zu Hause seid? Wer seid ihr dann ohne dieses Ganze?
Ich glaube, dann sind wir einfach süß erstmal. Also irgendwie sind wir dann ganz süß. Beide ganz klein und ganz süß ganz oft.
Wir sind ganz klein, ja.
Wie, was meint ihr damit?
Das ist schön.
Ja, wir klein und süß.
Ja, ich meine, das haben wir auch in Hotelbetten dann irgendwie. Wenn
wir haben
wir
das
mal
auch
so
im Studio.
Wir haben es auch im Studio.
Die Leute
öffnen
uns auch schon ein bisschen nach, wie wir dann miteinander reden.
Ja, das auch so ein bisschen, also ein bisschen
ach so, das wird
cringes,
infantil.
Cringes, genau, cringes Romantik.
Aber also was Weiches sozusagen.
Ja, man hält sich halt viel und man ist ganz, ja, so ganz, keine Ahnung, also im Alltag bin ich schon sehr tough, weil ich muss funktionieren. Ich habe viele Sachen, die ich erledigen muss. Aber zu Hause, ich weiß nicht, wie ich das anders als klein, irgendwie finde ich, beschreibt
ich glaub,
das halt ganz,
beschreibst
das beschreibt irgendwie
ja,
ganz
kann
gut. Da muss ich nicht die Taffe sein, so, ne?
Klein, also zu zugänglich bis leiser.
Verletzlich, ja.
Also wir versuchen natürlich auch so sehr zugänglich zu sein, aber es gibt nicht, also im Alltag muss man ja halt auch, wie gesagt, irgendwie funktionieren.
Voll.
Und,
ja.
Ne,
du bist
halt
jetzt
anders.
Die Taffe.
Weiß ich nicht, bin ich das?
Jetzt?
Mhm.
Nur wenn sie dann so sagt, wie sie so sind zu Hause, dann merke ich, dass es dann. Also wahrscheinlich auch, weil ich das nachvollziehen kann, irgendwie diesen Switch, den man dann auch.
Ja, und
jetzt,
wie gesagt, also ich bin natürlich auch im Alltag, bin ich auch, versuche ich auch natürlich nahbar zu sein,
ja,
aber genau,
sozusagen.
es ist halt so viel irgendwie und dann fällt es mir natürlich schwer, dann. Ich bin dann nicht so befreit quasi,
klar,
sondern
ja.
Muss mich halt auf Dinge fokussieren und dann funktioniere ich auf jeden Fall anders. Genau, bin natürlich aber trotzdem auch emotional available, um es jetzt mal so auszudrücken. Aber zu Hause ist es halt irgendwie, ja, also schon nochmal eine andere Geschichte, würde ich sagen. Also uns fällt es leider sehr schwer, die
Learning.
Handys wegzulegen, muss ich sagen. Also es ist halt trotzdem,
ich schaffe das gerade ganz gut, muss ich
ja,
sagen.
Du.
Ich habe das gelernt.
Ja.
Ja.
Habt ihr da Methoden? Also werden die aus dem Schlafzimmer verbannt oder so? Oder liegen dann
nee,
im Flur? Oder?
Das machen wir nicht, weil wir brauchen die eigentlich auch relativ früh schon wieder. Aber,
ich mache mit dem Handy in der Hand auf
ja,
quasi.
Aber ich habe eben durch diese Überlastung einfach auch, also irgendwann ging es mir auch so auf den Keks. Oder ich konnte es halt nicht mehr haben, weil ich auch gemerkt habe, dass mich das so todessüchtig macht dann auch. Und das frustriert einen ja auch. Also wenn du da die ganze Zeit in so einem Rush bist und irgendwie, vorher hat es mir Spaß gemacht, auf einmal wird es zu viel. Von daher habe ich das einfach so ja aus der Not heraus auch geschafft, das jetzt einfach wegzulegen.
Aber das stimmt voll. Du hast, also das ist voll krass, das ist bei Damian voll die Entwicklung, dass er wirklich bewusst das Handy weglegt und dann auch nicht rangeht. Und ich dann schon immer wieder, also er hat jetzt zum Beispiel den Instagram-Account von unserem Leipzig-Shop übernommen, was mir halt auch morgens halt ein paar Stunden mehr Lebenszeit wieder zurückgegeben hat. Und er hat halt voll die Energie halt dafür. Deshalb ist das total cool, dass wir uns da gegenseitig halt Sachen auch abnehmen können, uns ergänzen. Und ich erwische uns auch immer wieder, wie ich ihn dann so frage, ja, und hast, also weil, also die Idee ist halt, dass morgens und abends die Nachrichten beantwortet werden. Mhm. Und dann irgendwann so gegen so späten Nachmittag frage ich dann schon manchmal, ja, kannst du bitte noch in den Shop-Account reingucken? Er so, ja, ich mach das noch. Und das ist halt irgendwie echt, ja, also da könnte ich mir noch eine Scheibe von ihm abschneiden, dass er da jetzt schon auch auf jeden Fall an dem Punkt ist, wo er mehr auf sich hört und wo ich halt merke, dass ich schon noch dem Ganzen ein bisschen mehr so verfallen bin und da noch schon noch Pressure einfach habe und noch nicht so ganz ruhig bin. Mhm. Ja.
Nee, süchtig kam das Wort, so nehme ich das auch wahr. So, es macht Spaß, es ist ein geiler Rausch, es geht schnell und dann merkt voll. Man, oh, fuck,
das ja, das ganze so Ding, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, mir hat das ganze Ding so Bock gemacht. Also alles war ja ein Rush. Du kriegst ja die ganze Zeit eine direkte Bestätigung. Also von der Kundenperson angefangen, also du hast irgendwie so ein krasses Projekt, wo, was dich ja auch nervös macht und wo du irgendwie auch so dann mit der Person dann auch so durchgehst, was ja auch immer ein absoluter Rush ist, dann bist du damit fertig, die Person im Optimalfall noch Tränen in den Augen und freut sich total, wieder voll die Bestätigung, kriegst sofort Cash auf die Hand, wieder Bestätigung, lädst es nochmal hoch, wieder Bestätigung, also es ist ja so eine konstante Bestätigung.
Mhm. Alle und Chemikalien gehen
voll. Ab. Also du bist ja wirklich Dopamin-Level ganz oben und das macht todessüchtig, also mich hat das todessüchtig gemacht. Und ist ja auch eine schöne Sucht irgendwie, ist ja was Gutes auch, weil es ist ja am Ende jetzt auch nicht negativ behaftet, also eigentlich nichts davon. Aber man muss einfach aufpassen, dass man sich da nicht zu viel von holt, sondern dass man auch einfach schafft, mal mit sich selber cool zu sein einfach, und so. Und ich mag mich selber eigentlich ganz gerne und ich bin auch ganz cool mit mir, aber das habe ich dann irgendwann auch verlernt. Und das muss ich jetzt gerade wieder lernen einfach und bin da, glaube ich, aber auch auf einem ganz guten Weg.
Und ja, aus so einer Not heraus höre ich ja, ne? Voll. Also nicht so,
nee, 100%.
Ich nehme mir das jetzt vor, weil der Arzt hat mir es gesagt, sondern es geht nicht mehr.
So war es auch. Und irgendwie hatte ich da Gott sei Dank auch Zuspruch von allen, ne? Also auch wenn das natürlich für alle erstmal schwer war anzunehmen, auch für Kira, dass sonst hast du eine Person, die ganze Zeit funktioniert und die immer da ist und irgendwie auch Kapazität hat. Und auf einmal kannst du nichts mehr, mehr abnehmen und kommst ja mit dir selber kaum klar. Und auch die Leute im Studio haben es halt gemerkt, ne? Als ich dieses Gespräch hatte da, wo ich so meinte, ey, wir müssen mal gucken, ob ich das überhaupt noch schaffe. Da waren die alle so, ja, das haben wir schon ein halbes Jahr gemerkt. Also irgendwie habe ich halt auch Zuspruch von allen bekommen, weil die alle auch gesehen haben, ich funktioniere nicht mehr wie vorher. Und alle haben auch irgendwie da zu mir gehalten. Und das war irgendwie auch gut, also dass das so akzeptiert wurde und dass alle mir da auch so gut zugesprochen haben. Und das hat mir auch geholfen, das dann auch anzunehmen.
Hast du da so eine männliche Konditionierung, also dieses Toughsein, Halt geben, dieser Klassiker?
Ja, 100%. Also ich bin eigentlich nur unter Frauen groß geworden zum größten Teil. Ich meine, meine Mom ist auch eine Taffe, aber die war immer auch sehr verständnisvoll und hat mir auch immer das Gefühl gegeben, ich bin gut und so. Also ich bin da eigentlich in der Beziehung sehr gut aufgewachsen. Aber ich habe natürlich auch so diese einzige große Vaterfigur, die ich hatte, war so mein Opa. Und der war schon auch so ein taffer Typ irgendwie. Und das habe ich mir ganz bestimmt auch angenommen. Ne? Und natürlich auch durch Sozialisierung, durch Friends früher und so. Natürlich habe ich das drin. Also ich habe schon einen sehr hohen Anspruch an mich selbst. Und denke auch immer so, nee, das schaffst du jetzt, komm, jetzt steh nochmal auf und so. Habe ich schon auch. Und das ist irgendwie auch gut. Also ich bin auch froh, dass ich das habe. Aber ich habe natürlich auch diese andere weiche Seite. Und wie gesagt, da bin ich meiner Mom auch sehr froh, dass es irgendwie immer okay war, wenn es einem nicht gut geht und man das auch sich eingestehen konnte. Und deswegen kann ich das auch ganz gut annehmen. Also es ist natürlich immer noch Arbeit, sage ich ja die ganze Zeit. Aber ich weiß, es ist okay. Also eigentlich in meinem Hinterkopf irgendwo weiß ich, es ist okay. Und ich habe, wie gesagt, gute Friends und Leute um mich rum, die mir das auch so gespiegelt haben. Die immer gesagt haben, es ist okay jetzt. Du hast auch genug geleistet. Weil man hat ja immer das Gefühl, ich habe nicht genug getan. Und alle waren so, Marc, jetzt ist gut. Chill mal, brauchst auch nichts mehr zu beweisen. Also guck dich um. Und das hat mir auch geholfen. Weil manchmal siehst du ja selber gar nicht, was du auch so schaffst.
Bist du komplett ohne Vater aufgewachsen?
Ja. Also ich hatte schon eine Vaterfigur, also der Ex-Freund meiner Mutter war viele Jahre da, mit dem ich auch noch einen sehr guten Kontakt. Mit meinem Vater bin ich auch noch in Kontakt, also jetzt gerade nicht, aber so ein anderes Thema.
Achso, du kennst deinen leiblichen Vater?
Doch, ich kenne den, genau. Der war einfach nur, also ich will jetzt auch gar nicht so tief reingehen. Also, aber ja, ich bin unter Frauen groß geworden und habe dann nicht so viel männlichen Beistand gehabt, außer eben den Ex-Freund meiner Mutter.
Machst du das bei deinem Sohn anders?
Ja. Also, wie ich kann, natürlich. Aber ja, natürlich mache ich das anders. Klar.
Merkst du, dass diese Generation Männer anders wird durch ihn? Weil man kennt ja sonst nicht so viele junge Männer.
Also ich hoffe das natürlich und ich sehe natürlich auch bei ihm, dass das sehr gut funktioniert hat. Also diese ganze sehr offene Kommunikation, die ich mit ihm hatte, das hat schon auch sehr gut funktioniert. Also der ist sehr zugänglich und ich war auch ganz früh ganz ehrlich mit ihm, habe ihn auch sehr früh über viele Dinge aufgeklärt und habe eigentlich immer nur versucht, mit ihm zu reden, um ihm das gleiche Gefühl zu geben, das meine Mutter mir vermittelt hat, dass es immer okay ist, alles zu erzählen und wir dann eine Lösung finden können, weil wir alle machen irgendwie Fehler. Ich war auch sehr ehrlich mit meinen eigenen Fehlern, habe ganz oft auch von ihm gelernt und habe ihm das auch gesagt. Also habe ganz oft ganz auch ehrlich gesagt, ey, da hast du jetzt auch, glaube ich, recht. Also als er dann so größer wurde und ich glaube, ich bin ihm da immer sehr auf Augenhöhe begegnet und ich glaube, das ist eine Sache, die ich gut gemacht habe, weil das spiegelt sich jetzt auch in seinem Verhalten wieder. Also er ist schon sehr zugänglich, er ist sehr respektvoll, sehr lieb, erzählt auch alles, weiß auch, er kann immer mit allem kommen, vielleicht auch nicht alles, aber vieles und vertraut sich an und ich glaube, dass von daher verändert sich das schon auch. Aber natürlich hat er auch diese toxischen Boy-Einflüsse von seinen Friends manchmal und so, also ganz klar. Also ich glaube, es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, in welchen Kreisen man hängt und so. Aber eigentlich sind die Jungs auch alle zuckersüß, mit denen der ist. Aber natürlich haben die auch so ein bisschen dieses, ja.
Warst du sehr früh Vater im Gegensatz zu deinen Freunden dann? Weil du bist ja dann mit 22 Vater geworden.
21, ne? Genau. 21. Ja, es war super früh. Also war irgendwie auch gut für mein Leben. Also ich habe irgendwie sehr früh sehr viel erlebt schon. Und habe dann eigentlich mit 21 schon so gedacht, ja, ist vielleicht auch mal ganz gut, mal ein bisschen runterzufahren. Und es war natürlich nicht geplant, aber ich bin da auch drin aufgegangen, also gerade in den ersten Jahren. Ja,
voll. Cool. So, und dann jetzt hast du ihn tätowiert.
Jetzt habe ich ihn tätowiert.
Der Bogen.
Mhm.
Hier rein. Auf so ein tätowiert.
Genau. Ja, er nervt mich eigentlich schon seit zwei Jahren. Das ist sein erstes Tattoo.
So lange schon.
Ja, er nervt mich schon seit zwei Jahren und irgendwie habe ich mir da doch so ein bisschen Konservativität beibehalten.
Wegen diesem 18-Ding.
Ja, weil ich mache das ja sonst auch nicht. Also ich tätowiere sonst auch keine Leute unter 18. Ja. Und ich habe ihm auch gesagt, du kriegst doch keine Unterschrift von mir. Also irgendwie war mir das wichtig, aus irgendeinem Grund. Ich weiß ja, am Ende ist es ja dann auch egal, ob es jetzt mit 16 oder 18
ist. Er wollte es auch eh von dir haben, das Tattoo.
Genau, und ich habe dann aber gesagt, wenn du 18 bist, mache ich das. Weil irgendwie macht er es ja eh und irgendwie war es für mich auch dann eine schöne Erfahrung, dass wir das teilen. So.
Und was hat er bekommen?
Also das war noch das Allersüßeste, der hat so mein Geburtsjahr bekommen.
Ach, dein?
In so Old English, ja.
Ach krass, wie groß?
So
hinten auf dem Arm. 10
Zentimeter, so dieses klassische erste Zahl, die man so bekommt.
Kann
man bekommt.
Nicht sagen, ne? Serifen, also
kannst genau, du gar nichts sagen. Genau. Ja. Ja, nee, es war total süß.
Oh, und cool. Glaubst du, er ist jetzt angefixt? Also
ja.
Sieht er in 5 Jahren so?
Ja, der wollte schon mehr. Also das weiß ich natürlich nicht, wo das dann so hinführt. Ja. Das weiß man ja nie. Und die Auswahl der Motive, die er so haben möchte, sind auch alle nicht so meins, aber das ist ja auch alles sein Ding dann am Ende. Also,
ja, das muss
ich
ja auch nur so sein.
Voll. Ja, genau.
Was ist da anders?
Ja, so also ein bisschen diese, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also
schon so eher so Gangster-Motive, würde ich sagen.
Ja, oder? Ich wollte jetzt fast Fußballer-Tats nennen, aber
so schon grauschwarz.
Aber stimmt, es sind eigentlich, Realismus. Also Realismus, aber auch gerne mit so Lettering und so, also es ist schon auch sehr, sehr G-mäßig.
Na ja,
irgendwie.
Klar, das kommt ja jetzt auch wieder.
Ja, voll.
Die so die 2000er Hip-Hop.
Genau, und ist ja auch alles fair, also soll er dann auch machen. Ne, also,
machst
genau.
Du halt nicht, aber.
Ja, kein Realismus. Ich habe ihm aber auch schon gesagt, habe ihm schon so ein paar Friends von mir an die Hand gegeben, wo ich so meinte, ey, warte, wenn du dir das machen lässt, dann geh lieber zu einer Person, die sich da und da drauf spezialisiert hat.
Ja, das ist natürlich geil, dass
so.
Er jetzt, also er wird ja wahrscheinlich kein Scheiß-Tattoo irgendwo sich abholen lassen.
Ja, das wahrscheinlich sieht man schon. Dann.
Oder vielleicht dann doch,
wenn
dann.
Aber wenn er auf mich hört, natürlich nicht.
Dann natürlich nicht. Mhm. Ja, mega cool. Ja,
aber gibt es da Tendenzen zum Rebellieren, dass man sagt, okay, der Vater ist jetzt Tätowierer, aber dann gehe ich jetzt zu den krasseren, jungschen Typen, die hier noch in der Bude hocken, weil das zu konservativ ist?
Ich glaube, das hat er nicht. Ich glaube, das hat er nicht. Also
erstmal die Rebellion nicht und auch auf der
Doch, Rebellion hat er total.
Das wollte ich
auch. Aber ich glaube dennoch, dass sich da voll die Waage hält, weil er eigentlich schon auch immer so auf das bedacht ist, nicht nur das bedacht ist, was ich sage, sondern auch was du sagst und alle in unserem Umfeld auch. Also er erfragt Sachen schon viel. Er reibt sich auch irgendwie gerne an uns. Also macht, also was ich als Rebellion bezeichnen würde, dass er dann schon manchmal auch so Sachen sagt, um dann die gewisse Rückmeldung zu bekommen und so. Also ja, genau. Aber ich glaube eigentlich schaut er schon zu uns auf in diesen Dingen und nimmt sich auch unsere Tipps an.
Ah, und Ja, stellt euch unter Probe oder was meinst du mit der Rebellion oder wie? Oder
ja, so genau. Oder sagt dann einfach Sachen sehr laut, von denen er dann weiß, dass er eine, also welche Antwort darauf kommt.
Er will das dann manchmal hören. Er will dann in den Dialog gehen. Er will dann in den Dialog gehen und dann hört er sich das an und checkt es halt auch. Aber er will dann da auch rein irgendwie. Also,
ja, aber ist ein guter Typ einfach.
Das ist echt ein guter.
Ist auch eine Qualität, ne?
Auf jeden Fall. Ja, also wo andere halt dann eher drum rumschiffen würden oder lieber nichts sagen, er geht voll in die Themen rein. Also das ist richtig cool.
Und respektiert dann die Grenze. Genau. Und das andere wäre ja wieder der klassische Pubertät.
Dass er man will unsere Meinung kann. Dann hören. Ja.
Ja, da ist er echt gerade ein bisschen raus. Also ich habe auch gerade so, war noch nie so entspannt in Bezug auf ihn wie jetzt gerade, muss ich sagen. Also der macht sich echt richtig gut. Man hat ja ganz oft immer so Ängste und so, die ich natürlich auch immer noch bis zum gewissen Grad habe. Aber der gibt mir gerade so ein gutes Gefühl.
Und wohnt er dann sozusagen alleine in der Zeit, wenn ihr nicht da seid?
Ach, er hat quasi die Wohnung übernommen und wir wohnen in seinem Kinderzimmer.
Ja.
Ja,
also ich meine, Zimmer getauscht.
Ist super,
voll, genau. Und deswegen auch so,
so eine Situation.
Wir haben aber auch ein gutes Familiennetz, also die Omas sind ja auch da und kümmern sich viel und er hat auch viel zu tun, also ja.
Ja, geht jetzt auch wieder zur Schule aus freien Stücken, so nochmal Schule weitermachen und so, das freut mich auch.
Ja.
Mhm. Ja, voll.
Lustig, wie man sich dann selber, dann ist man so erwachsen und dann denkt man so, es klingt so spießig, aber man ist dann schon froh, dass die Schule weitergeht.
Ja,
und
meine Mama war ja auch so supportive, aber hat halt trotzdem auch irgendwie immer gesagt, so, ey, ist schon gut, wenn du irgendwie ein paar mehr Möglichkeiten hast und jetzt bin ich froh. Und ich habe ihm dann gesagt, ey, wenn du dich jetzt ein Jahr ausprobieren willst, ist fair für mich. So, such dir einen Nebenjob, so, damit ich nicht alles finanzieren muss, weil so ein 18-Jähriger ist ja auch todesteuer. aber auch für ihn selbst, ne, damit er einfach was macht irgendwie, damit er irgendwie was zu tun hat. Und das hat er auch super gemacht, hat sich sofort irgendwie Nebenjobs gesucht und als wir dann so irgendwie so die Bedenken hatten und dachten, oh, jetzt ist schon bald das Jahr um und so, was macht er denn? Kam er von selbst und hat gesagt, ich gehe jetzt nochmal weiter zur Schule.
Ah,
und das
mega
hat mir,
cool.
Ja, voll geil. Also super.
Ja, Vertrauen pur, ne? Locker lassen und dann.
Ja, ja, das ist es, glaube ich. Am Ende kannst du ja auch nichts machen. Du kannst ja nur begleiten, ne? Mehr kannst du nicht machen. Ja.
Voll schön gesagt.
So, Freunde, wir beginnen jetzt mit den Quickies.
Oh, deine Breaks, deine Plot-Twists. Wie meine Töchter sagen würden. Hammer.
Gut. Das sind hier, ich weiß nicht, da sind auch ein paar neue dazugekommen. Vielleicht kennt ihr nicht alle. Wie machen wir das jetzt?
Ich bitte um Kritik. Wenn du was Doofes noch sagst.
Ja, wie machen wir es jetzt? Antwort, immer, ihr antwortet einfach beide gleichzeitig.
Ja, das hatten wir schon mal, super.
Das ist gut. Also ihr könnt einfach antworten. Ihr antwortet es sind immer nur zwei Varianten. Ne? Du kannst immer nur das oder das
wählen. Es sind zwei Extreme.
Ihr habt drei Joker. Also ihr könnt dreimal sagen, oh, das ist jetzt, die haben ein bisschen beides oder so. Aber eigentlich, oder also so
also man soll sich schon entscheiden.
Man soll sich
entscheiden. Das geht darum, Tendenzen zu sehen. Und es macht Spaß, wenn es zackig ist.
Aber jetzt, was ich bei dir denke, oder?
Das werden wir jetzt sehen.
Du kriegst zwei Wörter. Und es geht darum, impulsiv, also dass wir nicht über den Kopf gehen, sondern eher an die andere Sache rankommen.
Super. Das ist auch ein bisschen wie ein Hochzeitsspiel jetzt sozusagen.
Ja, ist jetzt auch nicht so super seriös. Nee. Ernst.
Und vielleicht picken wir uns welche raus und sprechen danach nochmal drüber. Also, introvertiert oder extrovertiert?
Extrovertiert.
So, genau so meinte ich das. Annahme oder Reue?
Annahme.
Vorsichtig oder mutig?
Mutig.
Mutig.
Anfang oder Ende?
Anfang.
Boah. Da habe ich zu spät geantwortet.
Du musst aber kannst auch noch mal drüber nachdenken. Wenn du
ich würde auch eher anfangen sagen, ja.
Also es muss nicht zeitgleich sein. Ne?
Genau, du kannst auch noch mal bedenken. Dominant oder devot?
Dominant.
Dominant, ja.
Nachtragend oder versöhnlich?
Versöhnlich.
Nachtragend.
ernsthaft oder albern?
Beides.
Ja, okay, aber beides, also es stimmt schon beides, aber ich hätte schon eher, also ist ja auch egal. Ich muss ja nicht
aber abschauen. Du antwortest ja für dich, ne?
Ja, okay.
Du hast albern gesagt, ne?
Ich habe albern gesagt.
Was wolltest du jetzt gerade sagen?
Na, dass ich verstehe, warum man beides sagt. Also das hatten wir ja auch gerade mit diesem so funktionieren und klein sein, also ich check das schon, ja.
Also uns ist auch total klar, dass das auf dem Spektrum von diesen beiden Wörtern dann irgendwie natürlich auch eine Mitte gibt.
Das geht nur,
ja, und es ist auch so eine Interpretationsfrage.
Aber du kannst es gerne dann auch, weil es ist ja auch interessant, dass du das nochmal ausführen willst, gerade das Thema und manche Themen nicht. Also darum geht es einfach, da auch einen Einstieg in andere Themen zu bekommen.
Gesundheit oder kaputt? Gesund oder kaputt?
Oh, kaputt leider.
Geist oder Körper?
Körper.
Geist.
Streng oder nachsichtig?
Streng.
Beides.
Oh, Damian hat den zweiten schon. Tiefgang oder Oberfläche?
Tiefgang.
Ja, Tiefgang.
Liebe oder Angst?
Liebe.
Kind oder Haustier?
Kind.
Wasser oder Wein?
Wein.
Wein.
Beides.
Träge oder ambitioniert?
Ambitioniert.
Polly oder Sebastian?
Oh,
beide.
Hä, hey, was jetzt denkst du, was passiert? Was denkst du, wie es uns danach geht?
Ich denk gar nichts.
Wenn dieses Gespräch danach, nee, weil danach, dann sagen zwei Leute, Sebastian, dann mach ich noch weiter den Podcast, noch eine Stunde.
Können wir nochmal gucken, ist doch lustig.
Pflanzlich oder tierisch?
Pflanzlich.
Pflanzlich.
Du Lügner, Alter.
Was, aber er kann doch, ja sagen, ist doch meine Interpretationssache. Okay. Ja,
und
voll.
Was er sich wünscht.
Eben, ja, wie ich auch geschlagen werde.
Dann interpretiere mal ganz viel.
Habt ihr das gesehen? Ich bin geschlagen.
Dominant halt. Naja.
Stimmt.
Also du hast keinen Joker mehr und du hast noch drei.
Mhm. Okay. Ordnung oder Chaos?
Ordnung.
Chaos.
Laut oder leise?
Laut.
Gott oder Ego?
Ego.
Guck mal, Sebastian, hier ist noch das für dich. Schicksal oder freier Wille?
Freier Wille.
Freier Wille.
Boah. Maus. Allein oder in der Gruppe?
Gruppe?
In der Gruppe.
Wissen oder glauben?
Wissen.
Wissen.
Zu viel oder zu wenig?
Zu viel.
Halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Freiheit oder Bindung?
Freiheit. Manchmal ist in der Bindung auch Freiheit.
Fällt mir gerade schwer, darauf zu antworten, ja. Freiheit.
Hört sich cringe an, aber.
Hier, Sebastian, Zitat bei 1 Stunde 54 und 12 Sekunden. Manchmal ist in der Bindung auch Freiheit.
Naja, da sind schon ein paar dabei.
Da sind schon ein paar dabei gewesen. Angriff oder Flucht?
Angriff.
Ja, Angriff.
Geizig oder verschwenderisch?
Verschwenderisch.
Emotional oder rational?
Emotional.
Modern oder nostalgisch?
Modern.
Langsam oder schnell?
Schnell.
Misstrauisch oder vertrauensselig?
Vertrauensselig.
Urne oder Sarg?
Was?
Urne?
Geht auf Wasser? Kann ich Wasser sagen? Urne.
Das wäre ja dann Urne. Urne. Ja. Also du meinst, was? Seebestimmt.
Ich gehe da einfach rein am Ende.
Ach so, einfach reingehen. Ach so. Und ciao. Okay, danke schön. Glaubt ihr, dass sich Gegensätze anziehen oder gleich und gleich gesellt sich gern?
Gleich und gleich, denke ich eher.
Ich glaube auch. Also es ist wahrscheinlich beides.
Individuell halt, ne? Aber bei uns ist dieses gleich und gleich schon
ja, deswegen frage ich, weil das ja
auch. Aber es ist auch das andere. Also es sind auch totale Gegensätze, die sich anziehen. Also das habe ich ja vorhin gesagt. Da wir beide ja so, wir teilen die gleichen Hobbys, haben sehr ähnliche Interessen und so weiter. Und
aber super auch, unterschiedliche Ansätze
aber sind
auch.
Eigentlich ja. Auch total unterschiedlich.
Ja, voll. Ja.
Wo seid ihr so diametral auseinander?
Das haben wir ja vorhin gesagt.
Ordnung und Chaos auf jeden Fall.
Ah,
genau. Okay,
ich hasse Orga, es sei denn, es macht mir total Spaß, da bin ich super im Organisieren. Aber alles, was mir keinen Spaß macht, was ich machen muss, da lasse ich auch noch drei Wochen liegen.
Sonntag so richtig laut Musik an, dann den ganzen Tag Steuern machen, ich liebe das. Ne? Also mir macht das richtig Spaß. Also ich gebe jetzt nur meine Steuern ab, weil ich es zeitlich nicht mehr schaffe. Aber ich finde das voll geil, alles so ordentlich zu haben. Mhm. Ich weiß nicht, also in meinem Studio scherzen auch alle darüber, weil die das halt auch genau wissen, wie sehr ich Ordnung liebe. Aber ja, irgendwie gibt mir das eine Ruhe. Und also, ja, Damian ist da eher das Gegenteil.
Ja, zumindest bei organisatorischen Dingen. Ne? Ja. Also ich finde es schon schön, wenn meine Wohnung ordentlich ist und alles andere. Aber ansonsten finde ich Ordnung auch. Bin ich eher zerstreut.
Ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der eine Story von seiner Steuererklärung macht. Also kein
Tätowierer.
Okay.
Stimmt, das machst du ab und zu, ne?
Oh, ja, schöne voll. Zähne gesetzt jetzt.
Endlich mal.
Mir geht's da richtig gut, ey.
Also, ja. Du sahst auch richtig entspannt aus.
Ja, mich hat auch jemand angerufen.
Ich bin so froh, dass das so ist auch irgendwie.
Mich hat jemand, ich hörte, wie gesagt, immer richtig laut Musik und mich hat dann gerade noch eine Person aus dem Shop angerufen. Die Person wollte mich irgendwas fragen und hat man noch so richtig laut Musik gehört. Und dann so, oh, sorry, bist du gerade irgendwie bei Freunden, so seit dem Feiern? Und ich so, nee, warte, kurz Pause, ich mach Steuern. Das ist immer so bescheuert, aber irgendwie ist das dann so meine Me-Time und ich mag das gerne.
Ja. Ja.
Warum warst du vorhin bei Bindungen irritiert? Was?
Ja, irgendwie,
Bindung, Freiheit?
Ich weiß nicht, irgendwie hat sich Bindung für mich in dem Moment, es hört sich jetzt so dumm an, wo wir gerade frisch verheiratet sind, aber es hat sich irgendwie in Bezug auf Freiheit so fast schon negativ behaftet angehört. Mhm. Und da war ich kurz unsicher. Mhm. Genau, deshalb habe ich da kurz gezögert. Aber du hast sehr schön elegant dann doch ausgeführt.
Ja, das habe ich dir auch schon mal gesagt. Ja. Also manchmal fühlt man sich in der Freiheit total eingeschränkt, aber wenn es dann die richtige Person ist, hat man das Gefühl,
das
man ist mit der Person
schon mehrmals gesagt. Ja,
das habe ich dir schon mal gesagt. Ja. Das war auch für mich so eine Erkenntnis, wo ich so dachte, wow, okay, jetzt fühle ich mich mal nicht total blockiert, sondern ich fühle mich eigentlich eher noch freier als vorher. Mhm. Obwohl ich natürlich Kompromisse eingehen muss und auf die Person eingehen muss, aber es macht mir halt so viel Spaß, dass es sich irgendwie freier anfühlt als allein.
Stimmt.
Mhm. Das ist irgendwie verrückt.
Schön. Was ist hier mit Gott und Ego? Da habt ihr beide sehr schnell Ego gesagt.
Ja, ich habe mit Gott gar nichts zu tun. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt nicht glaube. Also, aber Ego, also keine Ahnung. Es geht ja um mich irgendwie. Also am Ende lebe ich ja das Leben hier. Mhm. Und irgendwie, ja, genau. Bin dann eher ich-bezogen als Gott-bezogen einfach.
Ich finde jede Person, wie sie mag. Aber ja, ich habe Philosophie studiert. Keine Ahnung, ich habe nicht so viel mit Gott zu tun. Mhm. Ja.
Gut.
Ist die raus, die Karte?
Nein,
oder?
Ich wollte das nur
die ist super.
Die ist gut, die ist
aber
super.
Ich wollte das nochmal fragen. Vater, Mutter habe ich rausgenommen.
Ach so, warum?
Weiß ich nicht, war ein Impuls.
Vater oder Mutter?
Mutter.
Wieder gleich. Siehst du, da habe ich...
Kann man, das schneiden wir schon noch.
Das war jetzt aber auch Glück, ihr habt die richtigen Fragen gestellt.
Wir hier ständig...
Das machen wir nachher noch.
Doppeltes Lottchen.
Das andere fragen wir nachher. Das frage ich dich nachher nochmal im Video. Also wenn wir den Trailer aufnehmen. Später. So, wann kam das zweite Burnout?
Also ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt schon richtig raus bin irgendwie. Also das,
das klang nicht so, ne?
Nee.
Also es klang so, weil du mit...
Ich glaube, es kommt gerade wieder.
Ja, also... Ich habe ja jetzt auch schon relativ viel über die aktuelle Lage quasi erzählt. Es ist halt einfach gerade ein Riesenload. Also wir hatten ja vorhin auch einmal kurz drüber geredet. Einmal auf Studio Leipzig, dann halt noch die GbR mit dem Flux. Dann sind wir noch viel in Münster, obwohl natürlich da halt alle anderen das Studio organisieren. Aber wir fahren halt rüber zum Arbeiten, was halt auch Stress ist und beratend tätig sind. Genau, und da halt schon natürlich viel noch supporten. Dann jetzt das neue Projekt mit dem Tattoo Supply. Dann organisiere ich gerade noch einen riesen Flashday, einen großen Weihnachtsmarkt. Also ist es halt immer so viel zu tun. Und dann, wie gesagt, halt auch 16 Leute mit 16 Bedürfnissen im Shop plus mein privates Leben, meine Freundin, mein Haushalt. Und ich tätowiere auch noch, ne? Also
oh, die kann sagen, das.
Dann noch Instagram, TikTok sagt ja dann auch guten Morgen. Also das ist halt einfach echt viel Zeug, was man da halt irgendwie machen muss oder was ich schaffen will. Und natürlich auch mit dem großen Ziel, so eine gewisse Unabhängigkeit irgendwann zu bekommen, dass ich nicht immer tätowieren muss, sondern halt auch mal mich rausnehmen kann und der Laden läuft. Und wie gesagt, ich habe ja auch ein Jobmanagement, ich habe eine Assistentin. Ich schaffe mir gerade schon mein Feld so, dass ich entlastet werde, aber es ist schon noch so, dass ich sehr viel selber machen muss und delegieren muss, weil es ohne nicht noch nicht so gut funktioniert. Aber da ist es auf dem besten Weg dorthin. Und deswegen, ich bereite alles quasi vor. Die Weichen werden gelegt. Aber es ist halt noch nicht so weit. Und deswegen muss ich da gerade noch ganz viel Energie reinstecken. Und finde mich auch gerade in so einem Moment wieder, wo ich total stolz bin, dass ich so viele Sachen auch gerade erledigt bekomme, dass ich an so große Themen Haken machen kann. Und das entlastet mich auch. Aber gleichzeitig sind es halt so viele große Themen, die ich gerade bearbeite, was mich halt auch total stresst. Und dann ist es nur eine kleine Nachricht, wie, keine Ahnung, die Spezi-Lieferung kommt. Und dann ist aber eine alleine im Shop und ich bin jetzt hier, wo ich denke, ach du Scheiße. Obwohl ich halt eigentlich auch denken könnte, jo, also was soll ich halt machen? Dann stehen die Kisten da jetzt halt erstmal.
Ja.
Und das ist jetzt halt noch ja das große Projekt, was wir halt vorhin auch schon mal gesagt haben, Balance finden, um halt nicht wieder in das totale Burnout reinzurutschen. Also ich habe das schon lange erkannt, was los ist. Damian schon lange, bevor ich es erkannt habe. Und ist es aber total cool, dass wir irgendwie in der Beziehung so eine Dynamik haben, dass es natürlich dann auch mal total knallt, aber es ist irgendwie dann wie so ein Gewitter, es bahnt sich so an, es muss einmal richtig knallen und dann können wir beide wieder voll klar sehen. Und das ist halt irgendwie schon sehr hilfreich irgendwie, dass man da so gemeinsam oder dass wir da gemeinsam so gut durcharbeiten können. Und ich, auch wenn Damian jetzt auch gerade in der Phase ist, wo er sich eher gerade zurückzieht und halt nicht so viel abnehmen kann, mir irgendwie doch halt dann total viel abnimmt, also alleine zwischenmenschlich. Ja.
Was heißt knallen? Wie sieht das aus bei euch?
Oh, so ein lauter Streit, der kommt schon mal vor.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber,
ja.
Aber das ist irgendwie auch wichtig. Also da wir jetzt nicht uns irgendwie so anschreien, dass es dann irgendwie so irreparable Wunden hinterlässt. Zumindest also es nicht
wird
oft.
Wird nicht gemein, sondern eher laut.
Ja, das passiert schon mal. Aber es ist jetzt nie so, dass es irgendwie nachhaltig verletzend ist.
Es ist eine so krasse Gereiztheit dann manchmal bei mir durch diese... Also ich kann jetzt natürlich nur von mir sprechen, was ich vorhin noch meinte, wenn so der letzte Tropfen noch auf diesem Fass fehlt, das ist so, also ich kann dann kaum klar normalen Satz sagen, weil ich so unter Strom stehe.
Also auch überreizt völlig.
Genau, komplett überreizt. Selbst wenn Damian nur Musik im Auto anmacht, dann kriege ich schon fast einen Nervenzusammenbruch. Also ich habe auch wirklich mit Panikattacken zu kämpfen gehabt. Und wie gesagt, dann jetzt auch gerade viel Veränderungen im Laden, die halt nicht nur, sage ich mal, jetzt business-wise mich auffühlen, sondern halt einfach emotional mich total auffühlen. Und ja, dann fällt es mir total schwer, dann irgendwie ruhig zu bleiben und bei so kleinen Sachen das nicht groß zu machen. Und wie gesagt, da lerne ich einfach total viel, auch von Damian, und finde das total spannend, dass wir irgendwie in der Beziehung immer wieder so einen Schritt weiterkommen, egal wie scheiße es irgendwie dann halt auch manchmal zwischendurch ist, hat das dann immer also irgendwie so einen guten Schritt nach vorne. Also wir kommen immer weiter voran, und das finde ich total toll. Bereichernd. Ja. Mhm.
Geil, ist so eine richtige Therapiestunde hier, ne? Wahnsinn.
Wirklich, ne? Ich dachte, wir reden über Nadeln, ey.
Klingt auch richtig schön. Nee, wir können jetzt hier gleich weitermachen mit Tätowierungen, weil ich dann sagte, du könntest jetzt wahrscheinlich jetzt auch fast gar nicht mehr leisten, dass du jetzt irgendwelche Tätowierungen vorbereitest, in dem, wie sich das sozusagen anhört, dein Workload. Also wenn du jetzt sozusagen noch so irgendwelche großen Projekte für Stencil machen vorbereiten müsstest, also so wie andere dann 6 Stunden noch.
Ja, also ich sketche, ich sketche halt ab und zu. Ja, also,
wir arbeiten das ja auch auf dem Körper, das dauert ja auch.
Genau, also
aber da ist sie schon in der Sitzung sozusagen drin. Es ist nicht ein To-Do.
Nee, also gerade wenn es so symmetrische Sachen sind oder so sehr detaillierte Sachen sein sollen, dann mache ich so ein paar grundlegende Sketches, aber wirklich, das sieht wild aus, damit meine Kundinnen mir halt sagen können, in welche Richtung es am ehesten gehen soll, aber das Ausarbeiten tue ich halt erst am Termin.
Ja.
Genau. Aber ich muss die Person immer erst kennenlernen, weil ich kann irgendwie erst für die richtig zeichnen, wenn ich ein Gefühl für die Person bekommen habe. Und auch so am iPad, ich bin dann irgendwie so, weiß nicht, also ich beneide alle Artists, die gut am iPad arbeiten können, weil ich bin so uninspiriert irgendwie. Und erst im Gespräch und wenn ich den Körper vor mir habe und wenn ich die Person kennenlerne und wir lachen und wir uns so ein bisschen so kennenlernen, dann geht's halt richtig los irgendwie. Und ja, ich bin natürlich froh, dass ich mir den Arbeitsaufwand vorher quasi, aber also ich spare es mir eigentlich nicht so richtig, weil natürlich mache ich mir auch Gedanken vorher und wie gesagt, habe so ein paar Grundideen, aber ja, ich sitze jetzt halt nicht stundenlang am iPad und zeichne irgendwelche Flashes.
Ich dachte auch eher so, als würde dich das intrinsisch, als hättest du dir das fast intrinsisch sozusagen so erarbeitet, weil nicht, dass du deswegen weniger Arbeit hast, weil das ist ja klar, du machst dann das, was andere vorher machen, machst du dann mit dem Kunden oder mit der Kundin, aber du bist dann schon in der Sitzung drin. Und hast es nicht einen Abend vorher zwischen all den anderen Sachen sozusagen, sondern
manchmal ist es auch gar nicht so einfach.
In so einen Fokus ab dem Moment, wo du da bist.
Manchmal ist es auch nicht so einfach, wenn eine Kundin zum Beispiel super viel reden möchte. Da sage ich halt auch mal, also ich meine das nicht böse und ich will dich jetzt auch nicht ignorieren, nur ich muss mich auch manchmal so ein bisschen reinzonen und brauche dann halt einen kleinen Moment, um so an dem Konzept auch wirklich zu feilen, und dann kann ich mir manchmal nicht so gut halt anhören, wenn noch ganz viel erzählt wird. Aber da sind auch alle immer sehr verständnisvoll. Und dann ist es halt auch so, so immer so Momente der Ruhe, die dann beim Zeichnen sind. Aber ich muss halt schon sagen, also es dauert, je nachdem natürlich, wie aufwendig so ein Projekt ist, schon so zwischen, also wenn es jetzt nur so ein armes, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, aber wenn es so größere Sachen sind, wir haben auch schon mal 4 Stunden gemalt.
Ja, ja, klar.
So ist das dann halt.
Kann ich mir vorstellen.
Ne?
Ja.
Respekt, ey. Hm? 4 Stunden und dann...
Und dann wird gehackt.
Dann noch tätowieren. Ja. Also das denke ich mir bei jedem freien Handwerker.
Ja, aber auch die Kundinnen, ne? Also die stehen dann halt auch so lange und dann, ne? Also da meldet sich auch gerne mal der Kreislauf natürlich. Mhm. Und also das ist schon beachtlich. Also ich bin da immer sehr, sehr dankbar dafür, dass auch so... Vor allem das ganze Vertrauen muss man sich auch mal überlegen, ne? Die haben ja keine Ahnung eigentlich vorher, was sie jetzt wirklich kriegen. Die wissen nur ungefähr die Stelle. Die wissen so, was sie an meinem Stil mögen, und dann kommen die und dann darf ich einfach loslegen, ne? Das ist halt ein krasses Privileg.
Ja, und wie oft hast du so eine Situation, dass es eigentlich, dass du wieder wegwischen musst und wieder anfangen musst?
Gar nicht.
Das ist ja total schwierig, ne?
Also, dass ich komplett neu anfange, eigentlich fast gar nicht. Also, es ist ganz, ganz selten, dass das
passiert. Ich mach das schon manchmal.
Ja, voll, stimmt. Mhm. Du fängst nochmal von null an, ne?
Ja. Manchmal, wenn dann Leute so ein Gefühl dazu haben und ich denke, ne, das ist jetzt aber schon so ein fertiges Ding.
Wie meinst du fertiges Ding?
Ja, also wenn ich schon eine Vision habe und es passt alles gut zusammen und die Person sagt, aber ey, können wir das nochmal ändern und das nochmal ändern, und dann probiere ich das natürlich auch erstmal. Ja. Das ist aber auch sehr selten. Aber dann gibt es Momente, wo ich so denke, nee, also wenn das nicht bei dir so snappt und du so sagst, ja, voll geil. Ja, voll. Dann mache ich es einfach nochmal weg und starte nochmal neu.
Ja.
Und manchmal, ich bin ja super dankbar. Also ich versuche Leuten jetzt nicht unbedingt immer meinen Stempel aufzudrücken, weil die kommen ja sowieso schon für meinen Stil. Also am Ende
Musste dich nur wenig wegbewegen, sozusagen. Voll.
Und dann manchmal ist es auch total cool, weil man ist ja so gefangen in seinen eigenen Ways irgendwie, dass man so, also in seinen eigenen Mustern gefangen, dass man auch oft so Formen wiederholt oder einfach so das macht, an was man gewöhnt ist. Und da versuche ich natürlich schon immer auszubrechen. Aber manchmal sind auch so Hints von KundInnen dann richtig gut, wenn man dann so denkt, ah, okay, das könnte auch funktionieren. Und am Ende bin ich ja auch völlig cool damit, wenn jemand Änderungswünsche hat, weil am Ende so musst du damit rumlaufen. Ich bin ja todesdankbar, dass du zu mir kommst und meinen Stuff willst, so, und mich machen lässt und mir auch noch Kohle dafür gibst. So, von daher ist es irgendwie auch schön, manchmal auch Sachen nochmal ändern zu müssen.
Ja, voll. Also ich habe das nur bei diesen Linien tatsächlich. Also ja, wenn eine Linie nicht sofort Snap macht bei jemandem, dann wischen wir es uns auch nochmal komplett weg. Aber jetzt bei diesen so detaillierten Sachen passt der Vibe tatsächlich voll oft direkt von Anfang an, was halt echt richtig cool ist. Aber das Ding ist halt, du baust das ja auch genauso auf, ne? Weil ich fange halt erstmal so mit einem, wie heißen die? Kyoda heißen die Pens, die ich nehme, ne?
Ja, genau.
Von Kyoda einfach diese so orange-gelben Körper-Body-Marker. So ganz grobe, wilde Skizzierung, dass man also eigentlich nur das Placement erahnen kann, aber eigentlich gar nicht so richtig, was da jetzt hinkommt. Und das ist so der erste Step. Und dann wird das, also dann sollen die erstmal gucken, okay, fühle ich das oder nicht? Geht das schon ein bisschen in die Richtung, wo ich es haben möchte oder nicht? Dann darauf irgendwie fange ich dann an mit so einem hellgrünen nochmal ein bisschen versuchen, das genauer zu zeichnen. Und wenn sie es dann gut finden, dann male ich halt erst mit einem dunklen Stift. Und das sind halt ja immer wieder so Prozesse, wo sie sich alle reinfühlen sollen, erstmal für sich gucken sollen. Ich gehe auch oft aus dem Raum raus und lasse die Leute nochmal kurz fünf Minuten alleine schauen. Weil da kommt eigentlich immer noch so ein, ich habe jetzt noch was gesehen. Und die Kundinnen gucken natürlich ein bisschen intensiver, wenn nicht noch die nervige Tätowiererin daneben steht und auf eine Reaktion wartet. Ne? Und deswegen funktioniert das eigentlich immer so ganz gut. Aber ja, also trotzdem ist es auch wichtig, dann den richtigen Moment zu erkennen, wenn jemand zögert und dann so, okay, wir machen weg, let's go, jetzt fangen wir nochmal an. Also ist ja auch normal.
Und ab wann ist dann so eine Grenze? Ab wann bewegst du dich so? Oder ab wann hast du das Gefühl, du bist nicht mehr Herr der Lage und es wird komplett übernommen? Oder wann ist Schluss, weil der Stil endet?
Ja, das ist, meinst du, wann ist Schluss mit dem Zeichnen, mit dem Zeichenprozess, wenn die Person sich nicht entscheiden kann? Oder?
Genau, also der wahrscheinlich nicht so oft vorkommt, der Fall, aber der Extremfall, wie gehst du damit um? Weil ich hab noch eine E-Mail dazwischen und sage ich, gut, dann mache ich nochmal. Ich habe ja noch ein paar Tage.
Ja, also ich würde sagen, es ist so eine Kundin im Jahr, bei der das so ist. Und wenn ich halt im Prozess merke, dass ich irgendwie immer und immer wieder aufzeichne und es ist immer sehr zögerlich, denn also meine Kundinnen kriegen eher erstmal von Anfang an sofort einen Exit. Also ich sage, bevor ich überhaupt anfange, ey, pass auf, wenn du das heute irgendwie gar nicht fühlen solltest, ist das voll okay. Du musst das heute nicht machen, dann schläfst du nochmal nach drüber, meldest dich sonst einfach nochmal, wenn du dich wieder danach fühlst, und dann treffen wir uns nochmal, ich nehme dann dafür auch nichts. Weil mir ist es nicht das Geld wert, dass sich jemand gepressured fühlt.
Das ist ein Wert für dich, den der dann auch umsetzt.
Ja, und also es ist tatsächlich auch erst zweimal passiert, dass ich jemanden weggeschickt habe. Also jetzt nicht, ich habe nicht gesagt, jetzt hau ab oder so, sondern dass ich meinte, ey, pass auf, ich glaube, nach deiner Reaktion zu urteilen, ne, du bist dir noch nicht so ganz sicher. Und das wurde natürlich auch, also die war sich halt nicht sicher, hat sie auch bejaht. Und meinte, bevor du dich jetzt hier, also weil sie dann doch eigentlich das Tattoo wollte, wo ich meinte, so, ich glaube, da waren jetzt so viele Zögerer dabei, schlaf noch mal eine Nacht drüber. Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist. Und dann war tatsächlich die beiden Male, wo ich das gemacht habe, die Rückmeldung, ey, danke, du hattest recht, ich habe es echt nicht gefühlt und ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben. Vielleicht komme ich nochmal für ein anderes Projekt auf dich zu, aber das war es jetzt halt gerade nicht. Und das ist halt, finde ich, ein total wichtiger Moment, der halt einfach dazugehört. Aber ansonsten habe ich, wie gesagt, so diese eine Kundin im Jahr, die dann irgendwie einfach nicht auf den Punkt kommt. Und da gebe ich auch immer wieder zwischendurch diesen Exit, so ey, pass auf. Ist auch vollkommen okay, vielleicht ist einfach heute nicht der richtige Tag. Lass uns doch einfach nochmal von anders treffen, nochmal mit einem frischen Kopf anfangen. Ja, ja. Weil manchmal verkopft man sich ja so sehr und dann kommt man da gar nicht raus. Also natürlich machen wir auch immer diesen Prozess, mal 5 Minuten nicht drauf gucken, dann nochmal irgendwie rausgehen, rauchen nochmal eine, dann gucken wir nochmal drauf. Aber wenn du halt merkst, so okay, nach Stunde 1 kommt schon gar nichts bei rum, nach Stunde 2 immer noch nicht und ich gebe schon dann halt wieder den Exit und dann passiert nichts. Also ja, also ich habe das jetzt schon mal gehabt, dass ich 4 Stunden gezeichnet habe und dann haben wir es trotzdem gemacht. Sie meinte, sie war zufrieden. Also sie hat mir das halt auch mehrmals bekundet. Ich hoffe es halt sehr, weil sie war sich am Ende auch total sicher und war total Feuer und Flamme. Aber ja, es fühlt sich dann halt trotzdem so gemischt an, wenn das halt so, so lange dauert und immer wieder.
Du hattest so eine Restangst, dass es.
Ja, voll, weil ich will ja, dass die Person 100% glücklich ist. Aber mehr als 100 Mal fragen kann ich halt auch nicht und immer wieder sagen, ey, wirklich, du kannst, also ich nehme dir jetzt auch kein Geld dafür, du kannst wirklich gehen. Also, wie gesagt, ich will dir auch nicht rausscheuchen, aber ne, einfach diese Tür zu bieten, so du musst das jetzt nicht machen. Und also mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Und irgendwie so eine gewisse Selbstverantwortung hat man ja dann auch halt, seine Meinung zu sagen. Gerade wenn man halt den Raum dafür öffnet. Mhm. Und ja, aber das ist, wie gesagt, vielleicht mal maximal eine Person im Jahr.
Ja, ist irgendwie bei unserem Staff ja auch so wichtig, weil die Sachen ja jetzt auch nicht irgendwie, das ist jetzt nicht so ein Patch irgendwo hin, sondern es ist ja so, also im Optimalfall ist dein Bein halt voll. Und dann ist es irgendwie so auch voll wichtig für uns irgendwie, also ich kann jetzt auch erstmal nur von mir reden, aber es ist ja bei dir genauso, dass die Leute sich wirklich sicher sind, ne? Also auch gerade mit den Heavy-Sachen irgendwie Gesicht halb voll und so, wenn ich da nicht das Gefühl habe, dass die Person so richtig into it ist, dann will ich da auch nicht teilhaben. Mhm. So.
Aber das ist natürlich, ich habe natürlich ein Gefühl, ne? Dadurch, dass ich die Leute vor Ort habe, weil ich habe jetzt einen E-Mail-Kontakt.
Voll. Und genau.
Da sind Gefühle, da sind jetzt Wörter da.
Ja, man lernt das irgendwie anders. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was du vorhin gesagt hast bei dem Zeichnen, was uns dann manchmal so fehlt. Also auch so das Design kommt manchmal erst, wenn man die Person trifft, wenn man hat auf einmal ein Gefühl zu der. Ich habe auch völlig verlernt, 2D zu zeichnen, weil ich diese Inspiration gar nicht mehr habe. Ganz oft kommt die Inspiration aus diesem Vibe, den diese Person mir gibt. Irgendwie ist ganz verrückt.
Mhm. Ja. Aber bei dir ist ja dann das Gute, dass die Personen ja Zeit haben, sich das Motiv im Vorhinein wirklich anzugucken und sich dann da schon mal reinzufühlen. Könnte ich das auf meinem Körper mir vorstellen? Finde ich das ästhetisch? Und das ist ja bei uns eher so ein schnellerer, was heißt schnellerer Prozess, aber direkt, auf jeden Fall entwickelt sich das ja erst dann, das Gefühl, und die Personen haben ja nicht viel, jetzt irgendwie wochenlang vorher Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, sondern haben dann dort halt ein starkes Bauchgefühl, auf das sie dann versuchen zu hören.
Mhm. Ja, das ist so spannend, genau, das ist, du kannst es direkt verfolgen. Wie geht ihr damit um, wenn jemand zu viel Kontrolle übernimmt, zu sehr bestimmen will, zu viele Vorgaben macht und dann auch Exit?
Ja, also ich glaube, erstmal haben wir beide sehr, sehr viel, also eine sehr, sehr lange Leitung.
Aber also, auch viel Freiraum, also wir haben eigentlich mit sowas kaum zu tun.
Ah, okay, ihr zieht es gar nicht an, so sehr kontrollige Menschen.
Die kommen ja wirklich, die sehen halt
die wissen
Arbeit
ja schon, wie es ist.
Die haben da richtig Bock drauf.
Genau.
Und das ist halt so eine tolle Wertschätzung. Und wie oft haben wir das halt auch, dass eine Kundin kommt und sagt, macht einfach. Also auch, wir machen ja auch manchmal Kollabos zusammen. Und dann kommen die immer und sagen so, ich weiß nur, ich hätte gern was auf dem Rücken, aber mach einfach.
Aber ich hatte das auch schon mal und habe dann auch genauso gehandelt wie das, was du gerade gesagt hast. Ich habe dann auch irgendwann einen Exit gegeben, also einen offensichtlichen, weil ich dann gesagt habe, so, es funktioniert auch nicht. Also, weil das ja auch widerspiegelt, dass die Person überhaupt nicht weiß, was sie will. Wenn die alle 5 Minuten ihre Meinung ändert und super pushy ist und hey, doch nochmal das und doch nochmal das und das gibst du dir so 2 Stunden und dann ist ja irgendwann klar, okay, also du bist dir so sicher gar nicht und darum bin ich dann auch raus.
Das ist extrem, fällt mir jetzt gerade auf. Ne? Das eine ist so zögerlich, voll. Ich weiß nicht.
Und darum bin ich dann auch raus. Dann ist es auch so, hey, bitte überlegst dir nochmal, ich nehme jetzt auch nichts. Also ich tätowiere dich, wenn du da Bock drauf hast. So. Und das ist ja, das meist wird das dann auch geschätzt von den Leuten.
Ah, das ist wieder das Los, weil das fällt mir schwer. Ich denke immer so, ich habe den Termin jetzt gebucht, ich will das Tattoo haben, ich will das Foto haben und ich will das Honorar haben.
Aber klar, ja, check ich doch auch, das wollen wir ja alle.
Wahrscheinlich ist das die Lösung, dazu sagen, voll. Ich lass jetzt erstmal los
und ja, voll.
Dann wird's was.
Ja, aber das ist ja dann auch nicht geil. Also wenn es dann so ist, dass die Person, es sei denn, du kriegst das nochmal gedribbelt und irgendwie funktioniert das dann, weil du das Design nochmal so änderst, dass du auch happy damit bist und die Person auch happy ist. Aber am Ende ist der Outcome ja auch nie geil. Also wenn es so ist, dass du dann irgendwie noch 5-mal was änderst und du selber nicht mehr happy mit dem Termin bist, steckst du auch nicht mehr die gleiche Arbeit rein, dann kannst du dir ja selbst erzählen, was du willst. Weißt du, machst du dann wahrscheinlich doch nicht oder steckst, also ja, hast zumindest nicht die gleiche Energy. Und dann ist auch das Gefühl ja hinterher nicht geil.
Exakt, das ist
für beide dann auch vielleicht nicht. Also vielleicht ist die Person dann happy, aber du selber auch nicht. Irgendwie. Zumindest wäre das mein Gedanke.
Ja, oder man manipuliert so lange rum, dass man dann ein schlechtes Gewissen hat, wenn man
sich eigentlich das meine ich. Am Ende ist das Gefühl dann schlecht.
Ja, das Gefühl ist es
dann am Ende.
Mhm. Ja. Also doch Eigenschutz, also dieses Exit nicht nur als Service geben, sondern als Eigenschutz, sondern zu sagen, ey, ich will ja auch glücklich nach Hause.
Voll.
Weil es klingt immer so glatt, ne? So, ja, dann mach mal alles so. Mach doch, wie du willst, aber da hängt ja auch was dahinter, wenn man diesen Exit gibt. Aber das ist trotzdem die einzige Lösung. Voll. Jetzt, ich hab's.
Ich hab's gerade gerumpelt.
Also es hat hier nur noch gerumpelt gerade überall. Ne? Also ich hab dich angestoßen,
hier du ist die Kamera. Hier ist
ordentlich Wasser ins Auge gespritzt. Was also.
Gerade. Energie hier im Raum, ey.
Wolltest du das Sternzeichen?
Ja, ich
wollte das aber nicht.
Ich frage einfach.
Du fragst nach Sternzeichen?
Ja, wie ist denn dein Sternzeichen?
Kira. Ja, aber wolltet ihr das jetzt raten oder nicht?
Ja, das wird nicht.
Was? Du fragst das jetzt einfach? Nee, ich frage.
Hey, hast du das nicht letztes Mal richtig gut gemacht? Ich habe doch mal irgendeine Folge.
Nein, das war das.
Hat nie funktioniert.
Irgendwann in der ersten
Folge. Irgendwann ist immer schlechter geworden.
Hey, dann stimmt das doch in mehreren Folgen. Oh, das ist doch gar nicht so
lang. Lass mal meine Version. Wie ist denn dein Sternzeichen, Kira?
Ich bin Steinbock. Ich bin Silvesterknaller.
Hast du jetzt gedacht?
Naja, ich schließe von. Also eigentlich kann ich nur meine Sachen erraten und alle anderen nicht.
Und du?
Wassermann. Aber ich habe ja vorhin gesagt, dass ich im Januar Geburtstag habe, oder? Habe ich das nicht gesagt?
Nee.
Ich glaube ja, okay. Habe ich das zu jemand anders gesagt? Okay.
Weiß nicht, wir haben viel erzählt schon.
Ja, guck mal, so einfach. Aber jetzt könntest du ja nochmal sagen, weil, ob du das wiedererkennst.
Ja, wusste ich. Habe ich mir zufällig hier schon hingeschrieben. Hier, Wassermann, Steinbock.
Doch, ich sehe es.
Woran ist es erkannt?
Nee, sage ich jetzt.
An der Steuer. An dem
an der Steuer.
Steuerstory.
Steuern und Reisen. Reisen,
Chaos.
Steuern.
Chaos. Chaos und Freiheit.
Ja, Chaos und Freiheit.
Also dein Name ist relativ auffällig, dass du da schon so ein bisschen...
Wegen Nein, always Nein. Steinbock.
Das könnte auch Widder sein dann.
Nee.
Ja, die sind eigentlich eher...
Die sind eher ja, sagst du? Okay.
Die gehen eher rein.
Die gehen rein.
Mhm.
Also der ganze Auftritt sah schon ziemlich so Todsteinbock-mäßig aus.
Was hat denn
das?
Super.
Das hast du wieder
Eindruck hinterlassen. Ja, super.
Hä? Das ist, er ist auch Steinbock. Die sind super sympathisch.
Okay.
Also ich finde
das... Nur steif einfach ein bisschen.
Aber dann bringt ja der Wassermann da ordentlich auch nochmal ein bisschen Energy rein in diese...
Der macht das chaotisch
ein bisschen. Energie ist da zwischen uns irgendwie immer. Das kann man wohl so sagen.
Was ist denn das nächste?
Aber ich bringe auch ein bisschen Ruhe rein.
Aber überleg mal, Arbeit auch. Ja, das zentrale Thema.
Ja. Ja, ja.
Ich wollte vorhin noch fragen, was ist denn privat bei dir eigentlich? Kann ja nicht mehr viel übrig bleiben. Also, nee. weil du meintest, dann habe ich den Laden, bla bla bla, und dann habe ich noch privat.
Ach so.
Was ist vom Privat übrig, weil so viel in den Job geht?
Das finden wir auch gerade raus.
Oder was ist euer Privat? Oder?
Ja, das finden wir gerade echt noch raus.
Mhm. Also ich glaube, das verschmilzt ja total, weil ja genau. Alle diese Sachen, die wir da machen, habe ich ja vorhin schon gesagt, alles irgendwie Leidenschaften sind und darum, also hat man dann, also ich habe noch so ein, zwei Sachen, die ich so im Hinterkopf habe, wo ich weiß, das sind auch Hobbys, die ich irgendwie gerne mal wieder ausleben möchte,
okay.
Aber
mhm.
Da kommt man ja irgendwie kaum hin. Ja, ja. Ich möchte jetzt nicht reingehen.
Nee,
da habe ich noch mehr Leidenschaft für und das ist nur frustrierend, weil ich da gar keinen,
das streich weg.
Ja, jetzt habe ich es ja schon gesagt. Ja, also das ist einfach ein bisschen frustrierend, weil ich da gar keine Kontinuität mehr an den Tag lege und deswegen auch nicht mehr das hinkriege, was ich mir gerne wünsche. Und
aber
das,
du hast mal gesungen.
Ja, es war mal so ein Rap-Zeug und irgendwie hat sich das aber auch immer mal ein bisschen mehr in so eine Gesangsrichtung entwickelt. Mich viel ausprobiert, aber ja. Es ist halt.
Ist ja gerade bescheiden.
Jupp.
Okay. Ja, aber es ist halt einfach anstrengend jedes Mal und ich möchte da mir auch mehr Zeit für nehmen, aber es ist gerade noch sehr frustrierend, weil ich es einfach nicht mehr so gut kann, wie ich gerne würde.
Mhm. Okay. Ja. Damit reicht es, damit es zu erzählen?
Das reicht, ja.
Okay.
Bei dem Supply bin ich, habe ich vorhin vergessen.
Ja, habe ich hier, Supply.
Ah, ja.
Aber ich habe noch kurz eine andere Frage, dann machen wir das. Dann die Augen zu und Durchfrage.
Okay, da kommt ja noch was. Ich habe irgendwie Bock auf eure Fragen jetzt auf einmal.
Hm? Auf einmal, das ist ganz, ich ganz schön spät auf.
Ja, ich meine, jetzt wo die Nervosität weg ist, weißt du, jetzt bin ich so richtig drin.
Mit plaudern. Ja, du, ich kann ja so einen Fragenkasten.
Es muss dann interessant bleiben für die Leute, aber ich hoffe, es ist überhaupt interessant.
Das glaube ich schon, ich merke das. Also ich nehme das für mich, dass ich das sehr schnell merke. Sebastian wiederum nicht.
Ich bin dabei, ich habe meine Anfangsschwierigkeiten gehabt.
Erst nach 5 Stunden würde er jetzt noch weiter dann reden.
Ich bin jetzt richtig drin, wenn ich dann immer dran bin.
So.
Ist doch okay.
Das haben wir auch. Genau, das war meine andere Frage noch. Habt ihr, also gibt es jetzt was, gerade jetzt, weil wir bei dir beim Tätowieren gerade waren, wohin du dich gerade noch entwickeln möchtest? Oder seid ihr jetzt gerade beide safe mit eurem Stil, wie das funktioniert?
Nee, also ich fühle mich natürlich schon safe und irgendwie bis zum gewissen Grad auch angekommen, aber ich möchte auch nicht ankommen. Also ich will mich ja auch weiterentwickeln, weil es macht mir einfach Bock. Also
hast
ich habe
ja
auch
gerade so ein Ding, was so
ja
das nächste oder ist es schleichend und man kriegt selber.
Ja, manchmal, also jetzt bin ich gerade eher in so einer Phase, dass ich wieder nach was Neuem suche, das aber noch nicht richtig gefunden habe. Also es wird sich natürlich immer in diesem Rahmen bewegen und sich einfach. Ein, ne? Stimmt, ich werde gerade ein bisschen floraler, das stimmt, ja. Hm. Also da habe ich schon auch Bock drauf, aber ich bin eigentlich eher gerade wieder in so einem Prozess, was zu finden, was das verändert und was mir auch wieder noch mehr Spaß dann bereitet. Aber ja, wie gesagt, also ich glaube, ich will da auch nicht ankommen. Also ich glaube, ich will irgendwann so eine gewisse Grundsicherheit haben. Ich weiß nicht, ob ich die jemals entwickeln werde, aber dass man so denkt, boah, jetzt ist so, also jetzt habe ich so das Handwerk perfekt drauf. Aber also ich muss sagen, da habe ich ja selbst von so Leuten, also Hoodie zum Beispiel, dieser Blackout-Typ, den habe ich der hat mich nach Philly eingeladen und da habe ich auch viel mit ihm gequatscht und der meinte auch so, ey, also ich fühle mich immer noch wie ein Apprentice nach 25 Jahren. Und das fand ich so geil, weil das ist irgendwie das, was ich selber auch immer so fühle. Also auch wenn man irgendwann so technisch so gut angekommen ist, ich will ja gar nicht irgendwann alles verstanden haben, weil dann ist ja auch dieser ganze Zauber weg und irgendwie dieses ganze Kreative und Weiterentwickeln. So, ich will nicht einfach nur gutes Handwerk machen, sondern ich will ja auch weiterhin kreativ bleiben und weiterhin so übel Spaß daran haben, wie ich es jetzt habe. So.
Wer inspiriert dich oder was?
Oh, das ist gut. Also ich glaube, ich sehe Inspiration in allem. Also manchmal sind es auch draußen Formen, so das klassische Ding, irgendwie so Natur, manchmal auch so Architektur, selbst irgendwie so Autoformen oder so manchmal. Natürlich auch Personen oder andere TätowiererInnen oder so neues Zeug, was ich sehe. Genau, also
gibt's
das ist
irgendwie eins, was du irgendwas, was du gerade total feierst, wo eine Person oder wo du immer wieder drauf gehst oder.
Also ich finde gerade Bastis neuen Stuff richtig geil, diese Gesichter, die er da gemacht hat, also Wahnsinn. Technisch finde ich Stefan Halbwachs gerade richtig geil auch wieder. Also ja, sowieso immer, aber da, also ich gucke mir diese Sachen und denke immer so, das sieht aus wie gedruckt irgendwie. Und das finde ich auch total geil, also auch das Technische dann, auch wenn das jetzt so Stile sind, die ich nicht unbedingt auf mir selbst haben möchte, aber die ich einfach so zum Angucken wahnsinnig geil finde. Genau, was gibt's denn, was habe ich denn noch Neues gesehen? Brody. Irgendwie auch ja immer wieder neue Sachen, das hat mich gerade nochmal total gecatcht. Auch diese Vorgehensweise, die they hat, so ein bisschen wie mit den Karten, mit dem Ja oder Nein. Also du kriegst ja immer so zwei Flashes und dann wird das finde ich auch übel geil. Also das sowas inspiriert mich ja dann auch manchmal total. Ja, ja. Genau, das hat mich dann gerade noch so mitgenommen. Manchmal vergesse ich es auch, weil das ist so viel.
Nee, du musst auch nicht jetzt noch graben, wenn das kam jetzt.
Nee, das ist so das, was mir so spontan einfällt.
Meistens haben wir die Erfahrung, dass die Leute also wirklich also nur so eine Mischung wahrnehmen aus diesen ganzen Rauschen. Ja. Kaum jemand kann ja nochmal einzelne Artists nennen oder sowas. Deswegen, die
war es jetzt konkret, schon gut.
Ja, gut.
Auf jeden Fall. Kira, kannst du für dich so sagen, gibt es da gerade einen Next Step, wo du gerade hin willst oder eigentlich genauso wie bei Damian so ein Prozess?
Ja, also das hat sich bisher immer alles total organisch weiterentwickelt. Ja. Von Linie zu Linien mit floralen Elementen zu super floralen Sachen zu Art Nouveau. Und ich habe diese Kiste jetzt aufgemacht und bin da voll drin und das macht mega Bock. Und das kann jetzt auch gerne noch viel detaillierter und größer werden. Und das wird es auch gerade. Und da habe ich mega Lust drauf. Also das macht total viel Spaß. Und ja, ansonsten kann auch sein, dass ich liebe halt, was Sophie Mieke macht. Ich weiß nicht, Wahnsinn. Vielleicht habe ich auch mal Lust, auch mit so verschiedenen Texturen oder Layern halt irgendwie zu arbeiten. Ich finde das einfach echt wahnsinnig krass. Aber gerade liebe ich es einfach, dieses schlichte Schwarze, diese starken Linien mit den ganz feinen Linien. Das reicht eigentlich mir schon gerade als Zusammenspiel total. Und ich mag diesen Minimalismus irgendwie auch in diesen, obwohl es halt irgendwie auch total detailliert ist alles, aber genau, mir gefällt das gerade gut und so kann es gerne weitergehen, aber ja, da sehe ich auch eine Richtung, die ich total toll und inspirierend finde. Mhm. Ja.
Ey, wir haben das vorhin im Vorgespräch gehabt, die Hochzeit, da will ich nochmal drüber reden.
Wirklich? Alle reden über die Hochzeit.
Ja,
aber alle reden über die Hochzeit.
Redet denn darüber?
Die Hochzeit minimieren.
Nein, aber mir fiel ein, dass das ja vorhin
also wir werden das sowieso allen nochmal so um die Ohren hauen, wenn wir so ausschlachten noch das Thema. Aber frag gerne nochmal.
Jetzt bin ich auf die Fragen gespannt.
Ach so, wir haben es ja natürlich
schon. Also erstmal war es richtig schön.
Weil er sagte, die Hochzeit und dann, ach so, aber was wäre jetzt eine einzelne Frage?
Nee, das ist ja, dieses Problem ist ja, dass es ja eigentlich schon besprochen ist und wir würden das jetzt nochmal wiederholen. Oder das war meine
erstmal war es total schön, dass Polly nicht wusste, dass es unsere Hochzeit war. Und uns gefragt hat, ob wir auf der Hochzeit waren.
Also ja, das war total schön. Wir haben gesagt, wir haben kurz über Basti gesprochen, dann habe ich gefragt, kennt ihr Bastian? Blau, weil er bei uns war, Folge hören, genau. Guck mal, jetzt kann ich schon die Kamera sprechen. Dann habe ich gesagt, da war ja so eine krasse Hochzeit und dann sagen die, das war unsere. Und dann war es so, ah, sehr witzig. Also auch ein bisschen peinlich für mich, aber auch ein bisschen witzig. Weil es ist mir auf vielen verschiedenen Ebenen von irgendwie, wo ich dachte, es geht um Mode, bis über, es geht um Tattoos, bis über, also die ist die ganze Blackwork-Szene einfach irgendwo eingeladen gewesen und wir haben es nicht mitbekommen. Und warum waren wir nicht eingeladen? So rum. Nee, deswegen, jetzt frag die Fragen, die du zu dieser krassen Hochzeit noch hast.
Die haben sich ja eigentlich schon beantwortet, indem er was er erzählt hat. Also normalerweise denke ich, naja, mit einem Hochzeitsvideo braucht man jetzt nicht Promo versuchen, so, aber die sind natürlich, eure war natürlich ein bisschen anders, ne? Aber das ist, der Dresscode habt ihr vorgegeben?
Ja, es war halt einfach, dass alle alles nur schwarz hatten.
Ja. Dann habt ihr coole Freunde und nicht. Wo habt ihr
da denn? Da war ja keine Oma. Ahnung,
ey. Habt ihr die anderen versteckt oder?
Nee, also wir Tante Oma war also nicht da. Genau, das ist wichtig zu erzählen. Also wir haben, ist jetzt fast ein Jahr her, am 18. Oktober haben wir unsere standesamtliche Hochzeit gehabt mit der Familie im kleinsten Kreis. Ja, genau. Da waren auch unsere allerengsten Freunde dabei. Aber da war das, haben wir in Leipzig geheiratet, standesamtlich. Das war alles ganz, also naja, gediegen würde ich jetzt nicht sagen, ich komme halt vom Dorf, ne, aber war auf jeden Fall mit der Familie und war richtig schön. Und dann haben wir aber schon das Bedürfnis gehabt, dass wir nochmal richtig noch Party machen, auch mit unseren ganzen Freunden, die wir über die ganzen Jahre auf den gesamten Guestspots auch kennengelernt haben. Ich meine, jetzt in Toronto waren wir auch viermal, in New York, das sind halt wirklich Freunde von uns geworden und die sieht man halt dann auch immer nur einmal im Jahr und das war halt einfach so ein riesen Bedürfnis von uns, auch nochmal, wie vorhin erwähnt, dieser Community-Aspekt, mal einfach alle zusammenzusehen. Und dann hatten wir halt zum Glück die Möglichkeit in der Neuen Welle in Leipzig, das ist eigentlich so ein Techno-Club, aber die haben einen total schönen großen Glasanbau, was wir siehst da halt.
Die Location ist
ja, auch toll. Der war halt absolut genau. Hammer, auch direkt um die Ecke Kirche von unserem und Studio und das war auch voll cool. Also die Woche dann vor, also die paar Tage vor der Hochzeit haben dann unsere ganzen Freunde bei uns im Studio gegästet und dann haben die halt dann noch bei uns dann auf der Hochzeit mit uns gefeiert und das war echt ein Wahnsinnsmoment. Also erstmal die Zeremonie, wie alle gejubelt haben. Es war so schön. Es war so ein schönes verbindendes Gefühl, was wir da hatten. Aber dann halt auch, wo wir dann halt abends in den Club gegangen sind und gefeiert haben, das war Wahnsinn. Da standen Damian und ich neben der DJ-Booth und haben halt auf den Dancefloor geguckt und dann hast du halt wirklich nur in Gesichter deiner Freunde geschaut. Und das war schon echt Wahnsinn. Und alle haben sich halt total gut verstanden, sich connected, gehen jetzt gegenseitig sich beim Gästen besuchen. Und das war so eine coole Geschichte, das mal alles so, alle mal zusammenzubringen.
Ja.
Das hat schon richtig Spaß gemacht.
Ja, dieses Gefühl von, also dass du, alleine als wir die Listen geschrieben haben, war ja so, irgendwie so über 250 Leute eingeladen, sind natürlich am Ende auch kaum welche gekommen. Aber da war ja schon so, hey, das sind wirklich alles Leute, die ich mag. Wo kommen die eigentlich alle her?
Naja, irgendwie, es waren 150 halt so Leute, die gekommen sind.
Aber die Liste war ja viel länger.
Ja.
Und als die dann da waren und so, also auch aus allen Ländern gekommen sind irgendwie, das war so verrückt. Ich bin gar nicht mehr zurechtgekommen an dem Tag irgendwie. Also es hat für mich irgendwie 3 Wochen gedauert, bis ich das mal verarbeitet habe. Es war so schön, Wahnsinn.
Aber was wir vorhin auch schon hatten, wir haben jetzt halt keinen Videografen oder sonst irgendwas angestellt, sondern dass diese Videos, die halt rumgingen, waren halt private Handyvideos und dass das dann halt so durch die Decke geht, hatten wir beide halt nicht geahnt. Also es ist natürlich dann aber dieses Ding, okay, kleine blonde Frau mit schwarzen Armen und einem Hochzeitskleid war schon irgendwie der erste Clash für die meisten, was irgendwie total abstrus war. Genau, also wie man sowas Konventionelles mit sowas Unkonventionellen mischen kann. Dann hatten wir vorhin auch einmal kurz, wurde sich ja extrem darüber aufgeregt, dass ich zu freizügig an meiner Hochzeit angezogen war. Und wenn dann halt auch noch Leute sehen, dass da im Publikum alle schwarz sind, beziehungsweise die Gäste alle schwarz angezogen sind, was dann ja auch so, oh Gott, eine Beerdigung und dann auch noch Gesichtstattoos, also das ist ja klar, dass dann auf Social Media
alles dabei,
ja,
dann Social Media also, ausspielt,
ja, dann ging es halt richtig rund, ja.
Ja.
Aber es war nicht so provoziert oder geplant.
Nee, gar nicht.
Wir lieben natürlich also, Selbstvermarktung.
Ich habe daran nicht gedacht und erst als es aber dann so durch die Decke geknallt ist, waren wir so, ah, Ja, das und das, natürlich, das Rezept dafür, dass halt was durch die Decke geht irgendwie, ja. Aber wir haben, weil das ist für uns ja allgegenwärtig, so sehen unsere Freunde halt aus,
ja,
so
ja,
sehen
klar,
wir
die,
aus.
Die wurden ja nicht eingeladen.
Das ist, also ich, das, ich bin ja wie, also ich bin ja sehr immer so aus, nur halt nicht mit, also nicht mit dem Hochzeitskleid, sag ich jetzt mal, aber das war halt schon wild, wie das dann umgeschlagen ist, das hatten wir jetzt auch nicht erwartet.
Ja, und natürlich haben wir das auch währenddessen wahrgenommen, aber ja jetzt gar nicht das so gemacht, ja. Um irgendwie da so eine mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, ja. Sondern es war für uns halt krass und auch diese Selbstdarstellung war ja auch für uns, weißt du, und für unsere Friends. Also wir wollten einfach, dass alle Spaß haben und dass es irgendwie super funny wird, darum dieser Dresscode und alle sollten sich gut fühlen und es sollte irgendwie cool aussehen.
Das war auch so ein witziger Moment bei der
Hochzeit. Und Essen und auch Party und so. Und ja.
Da ist so ein öffentlicher Gehweg, der entlang dieses Clubs führt und wie gesagt, wir waren halt ja tagsüber die ganze Zeit draußen in diesem Außenbereich und dann sind PassantInnen halt daran vorbeigegangen. Und dann haben die halt alle in Schwarz gesehen, natürlich direkt suggeriert, das ist bestimmt eine Beerdigung, aber alle halt am Jubeln und Party machen. Da sind halt wirklich teilweise Leute stehen geblieben, haben sich das angeguckt, weil die dachten, was ist das für ein Kult da eigentlich, ne?
Ja,
also das war so lustig.
Es sahen auch alle so hot aus, Wahnsinn. Ja, ja, ja. Das war wirklich, ich war selber so, Alter, Fall. Was ist denn hier los?
Ja.
Das kannst du ja auch nicht kontrollieren, wenn die sagen, nee.
Okay, ja, voll.
Ein bisschen Kontrolle, aber das kann ja dann auch wieder sehr.
Ja, wir haben irgendwie auch durch Glück alle. Ich meine, irgendwie sind ja eh auch alle hot, weil irgendwie auch alle so.
Alle hatten Bock.
Jeder Mensch ist ja irgendwie auch hot. Aber ja, die waren wirklich, es war einfach so schön, alle unsere Friends so zusammenzusehen und alle hatten so Bock. Wahnsinn.
Ja. Ich finde, das spricht für uns, dass wir die beiden nicht eingeladen haben, weil wir wussten, dass das diese Hochzeit war.
Ja, voll, das stimmt.
Sozusagen, weil wir uns für die beiden interessieren.
Aber war das wirklich?
Für mich hat es aber den letzten Ausschlag gegebenen Punkt.
Guck mal. Ja, gut.
Ich habe das nicht gewusst. Ich habe freigegeben, diese Einladung. Ich habe stattgegeben.
Oh Mann, ich lasse meine Hand ein.
Weil wegen denen, ja, beiden.
Ja,
und das
ja,
ist doch auch total fair.
Trotzdem habe ich mehrere Leute immer auf dem Schirm und gucke, wann ist der entscheidende Moment. Und dann dachte ich mir, wow, das
jetzt
ist ja.
Jetzt fragen sich doch die Leute jetzt wieder, warum sie dann noch nicht eingeladen wurden. Sie haben doch auch ihre Hochzeit gefilmt.
Ja, aber die hatten vielleicht nicht das Glück, dass das so, ja, genau, dass das so random durch die Decke gegangen ist.
Du darfst jetzt
also
ignorieren. Darüber sprechen wir nachher nochmal, Sebastian, im nächsten.
Und es ist ja auch völlig fair. Ich bin ja froh, dass es so gelaufen ist. Ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, das hat mich auch aus meinem Reach-Hole rausgeholt. Ne? Also ich habe ja irgendwie so seit einem Jahr ist alles so ein bisschen stagniert, obwohl ich ja immer gewohnt war, dass es auch immer mehr wurde oder dass es irgendwie so ein Prozess war und immer so ein bisschen nach vorne ging. Genau. TikTok, ja, so ein generelles Reach-Hole einfach auf allen sozialen Medien. Und das hat mich da komplett wieder rausgeholt. Also jetzt läuft's wieder. Ja, ich weiß nicht, ob das der Fachbegriff ist, aber
es war. Ich freue mich schon, wenn du Kommentare bekommst, weil du zwischendurch so viele englische Wörter
hast. Ja, voll alle so, oh nein, Anglizismen. Oh, ja, was soll ich machen? Ich träume doch auch in Englisch schon, weil wir so viel unterwegs sind immer.
Aber die Kernnachricht fand ich ja toll, dass es eben keine Promo-Veranstaltung war und nicht geplant, um Reichweite zu kriegen, sondern dass es aus purer Freude gemacht wurde und es trotzdem. Also ihr seid auch nicht super naiv nach dem Motto, wie konnte denn das passieren?
Nee, aber natürlich
haben wir auch nicht berechnet. Also auch wieder toll, diese.
Ja, ist authentisch.
Ja, weil die Leute ja auch immer nach, wie komme ich jetzt auf Reichweite? Was ist jetzt mein Ding? Und kommt ja.
Ja, also heiraten, aber halt coole Freunde einladen. Gott
sei Dank. Ja, und das macht ja mega Bock. Wir haben auch schon gesagt, auch Instagram macht Bock. Und natürlich war klar, dass wir das auch hochladen, aber dass das diesen Impact bekommt, hätten wir nicht gedacht.
Eigentlich. Ja, und wir wussten ja, also wir haben das jetzt auch nicht durchgetaktet, was da jetzt passiert. Genau. Also das haben wir halt an unsere Freunde abgegeben, die haben die ganze Zeremonie gemacht. Also einer meiner besten Freunde hat uns quasi dann vermählt nochmal dort in dieser freien Trauung, die wir da nochmal hatten. Und wir haben das alles abgegeben, wir wussten eigentlich gar nicht wirklich, was passiert. Deswegen, also das war komplett unberechenbar eigentlich. Und dass es halt aber so schön wird, also es war wirklich so, wie man halt so sich halt immer hofft, so das wird der beste Tag. Es war der beste Tag und die beste Nacht. Also es war wirklich Wahnsinn, weil das alles so natürlich passiert ist.
Ja.
Und nicht, weil jetzt da muss das gemacht werden, da muss das gemacht werden. Also irgendwie, wir haben total vergessen, noch den Kuchen anzuschneiden. Dann haben wir dann irgendwann gesagt, okay, da habe ich natürlich mir ein Mikrofon genommen.
Natürlich, weil sie ist eine Partymaus eigentlich.
Dass wir den Kuchen anschneiden wollen. Dann, also weißt du, solche Sachen. Das war halt einfach, es ist alles so gekommen, wie es gekommen ist. Und das war total schön. Ja.
Ja. Tanzperformance habe ich auch gesehen. Das war
die war geplant.
Die war geplant. Ah, ja. Okay. Ja.
Weil ein bisschen Planung muss dann.
Ja, klar. Ja.
Also wir haben halt eine Karaoke-Session gemacht. Das, wir dachten so, ja, eine Stunde Karaoke, so ein bisschen so als Zeitüber, also was man halt, irgendwas, dass man was zusammen noch macht. Dann ist das aber irgendwie total gezündet, worüber wir gar nicht nachgedacht haben, dass es irgendwie funktionieren kann. Da wurde halt von, also leider Lemon Tree, bis aber halt auch irgendwelche übelsten Hardcore-Songs gebrollt. Also da war alles dabei. Und ich habe dann halt so zwischendurch mich halt auch gemeint, meinst, ja, ich würde auch was singen. Was Damian halt nicht richtig bewusst war halt, dass ich halt ein paar Wochenenden davor mit meinen Freundinnen und Freunden so eine Choreo halt komplett dazu eingeplant habe. Jetzt aber halt nicht so ein cringes, wir machen alle die Hände hoch, sondern da wurde richtig getwerkt und das war der absolute Hammer. Was natürlich im Internet auch
gut angekommen. Oh, da muss ich nochmal nachgucken.
Nee, also im Internet war so, oh Gott, wie kann man so an seiner Hochzeit tanzen? Also, aber ja. Also es war schon richtig cool. Ja, hat Spaß gemacht.
Schön. Haben wir es damit?
Ja, ja, ich bin immer noch, also Hochzeit, ich habe ja auch ein paar Fotografen und die sagen auch so, das Hochzeitsding ist durch, das ist so steif, die Leute haben so viel Erwartungen, alle sind immer enttäuscht meistens so.
Das hat unsere Fotografin nämlich auch gesagt, die fotografiert nämlich auch keine Hochzeiten mehr eigentlich.
Genau, das ist der
genau. Kotzen ab. Weil sie auch so meinte, es ist immer sehr gestellt, bla 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 und bei uns war sie so happy nach der ersten schon und meinte so, ey, es war so natürlich und so schön und die hat auch so wahnsinnig schöne Bilder eingefangen. Also wir haben jetzt gerade nochmal diesen Ordner bekommen von so 800 Bildern oder so oder 1000 Bilder.
600.
Ich weiß gar nicht mehr. Und ich habe irgendwie so, also es war so schwer, da überhaupt die Besten rauszufiltern, weil alle, ich habe mit jedem Foto so krass verknüpft bin. Also ich habe nach dem dritten hatte ich schon die Augen verwässert irgendwie und war so, oh Gott, ich muss noch eine Pause machen, irgendwie, weil es einfach so schön ist. Und das, so ging es ihr, glaube ich, auch. Ja. Mhm.
Für mich hat es aber der ausschlaggebende Punkt, euch dann einzuladen, war schon, also diese geballte Kraft auch zu sehen. Extra krasse Arbeiten und dann auch nochmal das zusammenzusehen auf einer privaten Ebene und beruflichen Ebene, das hat mich überzeugt. So.
Geil. Richtig schön.
Was hast du denn
da? Tattoo Supply?
Achso, sind wir wieder, aber ist ja noch gerade im Stehen. Aber was plant ihr? Was wird da? Oder
ja, ab Mitte Oktober, spätestens Anfang November geht's los. Wir haben das seit über einem Jahr auf dem Zettel. Also ich würde sagen, seit anderthalb Jahren. Fast zwei Jahre, wenn wir es genau sein wollen. Also, und ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit dieses Bedürfnis gehabt, ich muss das irgendwie machen. Also, das fehlt halt einfach in Leipzig.
Ach so,
oder
nicht das?
Es gibt das nicht, ja. Und also,
ach so, ein Supply, Tattoo-Supply.
Ein Tattoo-Supply für Tattoo-Supply, genau. Also, ja.
Physisch.
Ja, und also natürlich gibt es ja diesen Sort.
Off-Supply heißt das dann.
Genau, also Out-of-Supply.
Out-of-Supply.
Ein lockeres Wortspiel. Also natürlich gibt es ja diesen Vorzug, man kann bei Killer Ink bestellen, dann kommt es am nächsten Tag, wenn man vor 16 Uhr bestellt, kostet irgendwie 10 Euro Versand und keine Ahnung, Happy Birthday, aber irgendwie dieser Austausch, man kann in den Laden gehen, man wird beraten, wieder dieses Community-Ding, das gibt's halt nicht.
Ja.
Das gibt's ja gefühlt nirgendwo mehr so richtig.
Das hat ja auch
irgendwie
gute Gründe, so Großhandel, dies und das. Aber ich habe da jetzt zum Glück die Chance bekommen, mit einem Supplier zusammenzuarbeiten. Und dann wird es halt wirklich ein kleines Lädchen in Leipzig, wo man vorbeikommt. Also wir haben keinen Online-Shop, sondern man kommt vorbei. Und wir haben natürlich so ein paar Special-Sachen uns ausgedacht, die es halt auch nochmal besonders interessant machen. Zum Beispiel für Guest-Artists, dass man halt auch zum Beispiel Bundles kriegen kann. Man kann einfach sagen so, ey, ich bin für 5 Tage da, ich mache Fineline, kannst du mir das zusammenstellen? Also solche Kleinigkeiten. Wir haben noch ganz viele andere Sachen auf dem Zettel, aber ich will das dann erst so Stück für Stück bekannt geben. Aber es geht halt wirklich darum, irgendwie so von Artist für Artist in Leipzig, wirklich, wo man reingehen kann und ja, sprechen kann miteinander.
Ja.
Genau.
Top.
Ja, also wie gesagt, scheiß mir in die Hose, um ehrlich zu sein, aber wir machen das jetzt und
am Ende haben wir sonst einfach richtig viel Supplies für den Laden.
Aber gut, in dem Sinne, also nicht um das jetzt klein, nicht, dass es jetzt damit kleiner reden will, sondern aber im Grunde genommen übernimmst du die Betreiberrolle und dieses ganze Thema Material und so weiter, da hast du die Rückendeckung, weil es nochmal schon ein bestehender Supplier ist.
Ja, ich arbeite mit zwei Suppliers quasi zusammen.
Okay, cool.
Genau, das ist halt, das rettet mir
weil
halt
sonst
quasi.
Ist ja das, mega. Also das heißt, du hast diese wahren Wirtschaftssystem-Thematiken und sowas nicht so
genau,
nicht
also
neu.
Es ist halt so, jetzt zum Beispiel, wenn ich alleine jetzt Spirit Stencil-Papier mir kaufen wollen würde, müsste ich für 8.000 Euro einkaufen.
Ja.
Ah, und ich möchte halt keinen Shop für Spirit Stencil-Paper aufmachen, deswegen war das halt, und auch so Magic Moon zum Beispiel, kriegst du eigentlich nur, wenn du einen Online-Shop hast.
Ja.
Und ich will keinen Online-Shop. Und das sind halt einfach große Themen gewesen. Viel telefonieren und viel Angst. Aber ja, es sieht gerade sehr, sehr, also es ist alles jetzt gut und es funktioniert. Schön. Und jetzt ist halt nur die Frage, okay, schaffen wir es Mitte Oktober aufzumachen, weil wir arbeiten mit einem richtig tollen Möbelbauer zusammen, der uns das alles da selber baut und einrichtet. Es ist nur die Frage, wie schnell da quasi fertig wird und dann geht's direkt los. Ja.
Ich glaube dran.
Aber das ist nicht in eurem Studio.
Danke.
Das ist tatsächlich, also was ich vorhin erzählt hatte, die GWR, die ich ja noch habe, das Flux, das war ja eigentlich so ein kleiner Raum. Mhm. Damit sind wir jetzt umgezogen in einen größeren Laden, 150 Quadratmeter. Und in diesem Laden habe ich auch eine eigene Eingangstür und dort ist der Supply drin.
Ah, also doch verknüpft.
Mhm. Ja, und irgendwie ist es ganz cool, weil es jetzt, also so sehe ich auch die anderen halt viel öfter, weil das ist im Osten von Leipzig und ich, unser großes Studio, das ist halt im Westen von Leipzig und irgendwie macht es jetzt wieder so einen schönen Bogen drumherum, dass es irgendwie alles wieder so ein bisschen mehr zusammenkommt. Genau. Mhm. Ja.
Ja. Und auch vom Standort her sowieso ein bisschen schöner für alle, weil die meisten Studios, ich glaube, die höchste Studiodichte ist im Osten wahrscheinlich, ne, von Leipzig.
Na, ich würde sagen, so kleine Ateliers, Leute, die auch privat tätowieren und so Kollektive, das ist eher so im Osten von Leipzig, würde ich schon grob sagen. Und deswegen ist es ganz cool, dass die halt auch einfach vorbeikommen können, bar bezahlen können und solche Sachen halt, ja.
Ja, und vor allen Dingen diese Fülle, ne, in den Online-Shops denke ich auch so, es gibt erstmal viele Online-Shops und dann, sich da durchzuwühlen, ja, dann hast du es nicht in der Hand. Wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo es schon eine Überforderung ist vom Angebot.
Voll.
Und dann wäre so ein Ratschlag oder von jemand aus der Branche dann einfach mal.
Ja. Und halt mir hat das auch auf Reisen ganz oft gefehlt irgendwie. Also dass selbst wenn ich in großen Städten war, dass da auch die Supply, dass man nicht einfach mal eben rüberfahren kann. Also hier gab es ja so ein, zwei, vielleicht gibt es ja auch einen guten, das weiß ich nicht, aber ich hatte einfach das Know-how auch manchmal nicht oder auch die Ahnung nicht und habe dann so rumgegoogelt und habe dann so ein, zwei gefunden, da wurde es irgendwie auch irgendwie nicht so richtig beraten und die hatten auch irgendwie mal nichts da von dem, was ich brauchte. Und ja, genau, darum haben wir irgendwie da auch voll den Need gesehen.
Also Leute, da kommt was. Ihr werdet was hören, wenn ihr auf den beiden Profilen seid, von den beiden. Ich sag nochmal die Profile Always Nine und Roas One. Nur mal so zwischendurch. Das verlinken wir natürlich alles.
Ja.
Weil du gerade Ratschlag, was denn?
Und die Leute, die bei euch arbeiten, sind ja da bestimmt verlinkt, oder? Weil wir, die haben wir jetzt nicht supported und gesagt.
Auf jeden Fall, die könnt ihr alle auf den beiden Accounts auch finden.
Oh, wir haben Resident Highlights, genau.
Perfekt, das wusste ich doch.
Mhm. Ist doch klaro.
So. Der ist auch eigenartig, ne?
Weil du gerade Ratschlag aus der Branche gesagt hast. Ich möchte einen Ratschlag noch aus der Anzugbranche haben.
Wie bitte? Wie also, dir? Warum?
Was ist der häufigste Grund, warum manche nicht gut angezogen sind, Männer? Oder was ist so ein Takeaway, was du mitgeben kannst, wo du sagst, Leute?
Achtet auf die Schuhe am Ende. Also,
ich habe fast geahnt, dass es sowas ist.
Ja, sorry. Also ein guter Schuh, du kannst ein gutes Outfit haben, aber ein scheiß Schuh macht das ganze Outfit kaputt. Und du kannst einen einigermaßen beschissenen Anzug haben, wenn du gute Schuhe an hast, sieht schon mal ein bisschen besser aus.
Haben das von jemandem der Anzüge verkauft?
Das wollte ich. Takeaway.
Ja, aber ich habe ja nicht nur Anzüge verkauft, weißt du? Aber also,
ja. Weil du ganzheitlich denkst.
Ja, und natürlich kann ich dir jetzt alles erzählen. Du brauchst einen vernünftigen Schnitt, es muss irgendwie körperbetont sein, bla bla bla. Es muss irgendwie vernünftiges Material sein, kann ich dir alles erzählen. Aber ich glaube, Schuhe sind am Ende der Key.
Aber würdest du jetzt Sebastian Nomaschke zum Beispiel empfehlen, dass er vielleicht doch jetzt auch anfängt, vielleicht zu einer weiteren Schnitthose zu gehen?
Soll ja modern sein.
Also guck mal, für mich ist immer, also ich mag Fashion ja gerne, auch immer noch. Für mich ist Fashion nicht der neueste Trend oder die krasse Marke. Ich gehe, weil ich Geld habe, in den Laden und kleide mich jetzt nur bei Balenciaga ein oder whatever oder nur bei Gucci oder was auch immer. Ich finde geil, wenn Leute sich selbst ausdrücken mit ihren Klamotten. Und da es ja gerade sowieso wieder ist, ein bisschen wie in den 80ern, dass jeder irgendwie rumlaufen kann, wie er will. Du kannst irgendwie Skinny Jeans anziehen, kannst irgendwie weite Hosen anziehen, whatever. Glaube ich, du machst das gut. Also du bist du und du siehst gut aus. Ja, sorry. Also schwarzer Look, es also passt zu dir.
Seine Hochzeitshose war auch so eine weitere Anzughose.
Ich liebe weite Hosen, aber das muss ja dann nicht für jeden funktionieren.
Ja.
Aber du gibst eine neue Perspektive, weil ich dachte bis jetzt, das ist Mode, ist sklavisches Abarbeiten. Ich muss mich von Saison zu Saison neu einkleiden und denke, hey, das ist nicht selbstbestimmt für mich.
Ich finde es langweilig am Ende. Ich finde auch langweilig, wenn du jetzt für immer gleich rumlaufen würdest. Was du vielleicht machst, weiß ich nicht.
Ja, auch,
aber so, dann würde mir wahrscheinlich beim nächsten sechsten Mal dann irgendwann langweilig, aber ist ja auch fair. Also wenn das du bist und so steht es dir ja, finde ich es gut. Also wenn du dich damit ausdrückst, wenn das dein Ding ist.
Na, ich bin da auch im Prozess, aber ich habe auch autistische Tendenzen und da brauche ich manchmal fünfmal dieselben Shirts und Hosen.
Jawohl. Ey, schwarze, weite Hose sieht auch gut aus. Probier es einfach mal aus.
Gut, ich mach's.
Wir können ja mal
ich gehen. Als Fashion-Influencer gebe dir diesen Tipp, weil ich habe gar keine Ahnung.
Ja, das wollte ich. Was? Jetzt ist die letzte Frage. Was war euer Augen zu und Durcherlebnis?
Das war eine ganze Menge bis jetzt schon.
Boah, jo.
Und habt ihr euch darüber vorher Gedanken gemacht?
Also wir waren ja eigentlich relativ entspannt und jetzt, also seit wir in Berlin sind, wir sind ja seit gestern in Berlin, hat es nochmal richtig reingekickt mit der Aufregung, also dieses Freude, das habe ich dir vorhin erzählt, so freudig aufgeregt, richtig Lust drauf, wir haben uns ja total gefreut und geehrt gefühlt, dass wir eingeladen wurden und ich bin total positiv gestimmt, weil das so ein, ich finde auch so ein, also für mich hat sich sehr natürlich angefühlt, das Gespräch. Ich habe manchmal das Mikro vergessen, deshalb war ich mal so voll drüber, glaube ich. Ja. Aber,
alles war gut.
Ja, ich hoffe, dass man mich verstanden hat, weil irgendwie, ja, haben wir einfach mal wieder gemacht, was wir können, und zwar labern bis zum Get-No, ne?
Ja, das hier war auch ein Augen- und Durch-Moment, aber willst du dann die Frage mal beantworten?
Das, genau.
Ja. Für dich?
Kannst du.
Ach so, ich soll die beantworten. Also ich glaube, bei mir war der schlimmste Augen- und Durch-Moment ein bisschen dieses Laden aufgeben und mir das eingestehen. Das war hart. Aber natürlich auch Hochzeit und alles Mögliche, was wir gerade so besprochen haben. Aber ich glaube, das war wirklich hart. Das war wirklich so, jetzt Augen- und Durch-zugeben. Ja.
Und sonst würdest du wahrscheinlich auch, könnte ich mir jetzt vorstellen, solange ich euch jetzt hier schon zugehört habe, dass du da sonst nicht so eine große Situation hast, weil du entweder bewusst die dann auch eingehst und dann ist das jetzt nicht so eine Überraschung.
Also ja, genau. Also ich habe immer wieder Augen zu und durch Momente, aber wir sind ja...
Da ist es nicht so ein Angstgefühl dauernd da.
Ja, das ist schon da, aber wir sind gewohnt, das zu überwinden. Genau, das voll.
Ihr traut euch ja sehr viele Steps jetzt.
Ich habe nur Angst, ich habe den ganzen Tag Angst, aber irgendwie dann doch auch den Mut, da so drüber zu gehen. Oder,
ja.
Wie äußert sich Angst bei dir?
Ist das... Oh, Nervosität einfach, Druck auf der Brust, sowas. Voll.
Mhm. Und wie, du ignorierst das, gehst drüber, machst es trotzdem?
Ja, ich rede da mit mir selbst. Das ist wahrscheinlich dieser Opa da im Hintergrund, von dem ich vorhin gesprochen habe, der so sagt, komm Junge. Und irgendwie klappt das dann. Also, und man, also ja, man wächst ja dann auch mit seinen Aufgaben. Und ja, ich weiß ja, dass, wenn ich mich nur einschließe und mich den Sachen nicht stelle, ich ganz unglücklich bin manchmal. Mhm. Und ich weiß, dass ich lieber einmal irgendwie aufs Maul fallen kann oder mal einen Fehler machen kann, aber ich habe es probiert und damit fühle ich mich einfach besser. Und ich glaube, dass dieser Gedanke hilft mir dabei.
Ist schön, das zu hören. Weil es ist eigentlich immer wieder dieselben, okay, er hat auch Angst, so, ne? Und dann hast du Angst, ich habe Angst, aber trotzdem beruhigt es irgendwie, dass du schaffst, ich schaff's, weil mir geht's ja genauso.
Ja.
Besonders jetzt auch nochmal von einem Mann zu hören, der da auch so toxisch oder so klassisch konditioniert ist, dann zu sagen, gut. Aber ich finde das ja auch eine Stärke, dass du gibst das da auf, weil wir ja vorhin auch an, das ist ja so eine Art Sucht, da auch diese Welle zu reiten, mit dem, was man nicht mehr kann. Und dann zu sagen, nee, stabil höre ich auf, konsequent. Ist ja alles andere als drauf losgehen, aber.
Und es ist ja auch so ein bisschen Glück, also weißt du, dass ich überhaupt diese Kapazitäten habe. Ne? Also ganz viele Leute haben das ja nicht, deswegen möchte ich jetzt auch nicht mit dem, was ich gerade gesagt habe, mich da so drüber stellen, über manche Leute, die vielleicht diese Energie nicht haben, über bestimmte Hürden zu gehen. Ne? Also irgendwie habe ich da ja auch Glück. So, und das nutze ich irgendwie für mich und
Seid ihr eigentlich getrennt? Pusht ihr euch gegenseitig hoch oder seid ihr eigentlich beide so energetische Leute, die auch unabhängig so werden?
Wir sind auch unabhängig so. Ja, ich glaube, wir sind
unabhängig. Wir haben uns so kennengelernt. Ja. Aber wir pushen uns trotzdem auch gegenseitig hoch. Also, wir haben, das ist ja dieses Ding. Wir haben ja eh schon so diesen Drive und dann.
Verdoppelt sich.
Ja, verdoppelt sich und dann kannst du dich ja auch mal überschlagen.
Ah, schon ist die Gefahr.
Genau. Ja.
Kann sich aber auch mal runterholen.
Kannst du
aber
passieren kann.
Ja, aber wir haben beide total den Drive. Ja.
Was muss man machen, wenn man bei euch einen Termin haben möchte?
Einfach mein Booking-Formular ausfüllen auf meiner Website.
Einfach das 20-seitige Booking-Formular ausfüllen.
Also du hast ein Booking-Formular?
Also bei mir einfach eine Mail schreiben. Ich habe die Booking-Infos in den Highlights und dann schreibst du mir einfach eine Mail und dann quatschen wir.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Es war wunderschön.
Ja, voll gerne. Es war richtig schön.
Danke, danke.
Ja, ich fand es auch wirklich richtig schön. Es hat Spaß gemacht.
Cool.
Es hat eine Schnelligkeit für mich.
Sorry, wenn es zu schnell war.
Ach, gut, danke euch.
2 Stunden 50 haben wir gequatscht.
Aber in eurem
Tempo. Augen zu und durch ist eine Produktion von Here and Now Studios. Executive Producers sind wie immer Sebastian Domaschke und ich, Antonia Polkin. Line Producer und Redaktion auch Sebastian Domaschke und Antonia Polkin. Ciao.